Herrschaften, was soll ich euch sagen vor dieser Big Show 626? Bin ja gerade in den USA und es gibt hier in New York kein anderes Thema als die NFL und die seht ihr selbstredend bei DAZN. US Open finden gerade statt, Major League Baseball, ja, aber wie gesagt, die NFL mit Aaron Rodgers vor allen Dingen bei den Jets, die spielen ja erst am Montag, beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag, aber am Sonntag geht's los. Football starts, everybody is crazy. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder freut sich. Aber bei der Zone gibt's ja nicht nur die deutsche Konferenz und die Original Red Zone und ganz viele Einzelspiele. Es gibt ja auch noch die European Qualifiers, sprich die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr und Darts und. Aber klar, auch in unserer Big Show, wie bei der Zone, Schwerpunkt in dieser Woche auch und vor allem auf die National Football League. Also, jetzt bei der Zone noch ein Abo abschließen. Am besten macht ihr das über diesen Link, der bei mir auf der Homepage ist. Und viel Spaß am Wochenende, denn die NFL ist überall, nicht nur in New York.
Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Dopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Lina Strasser.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 626 bei Sportradio 360, der Producer immer noch auf der anderen Seite des Atlantiks. Wir fangen also erstmal hier in Mitteleuropa an, die Außenstudios Hamburg fangen an mit Fußball. Und wir haben wieder zwei Gäste am Start, zum einen Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Hallo Sebastian.
Hallo.
Und Daniel Morgen von der FAZ. Hallo Daniel.
Hallo.
So, Sebastian, ich habe letzte Woche hier mit Thomas Böker gesprochen und wir waren so ein bisschen so am Durchforsten nach zwei Spieltagen, was so Sache ist, und dann reden wir über den BVB und dann gibt's ja diesen Sieg über Köln, der nur bedingt überzeugend ist, dieses Unentschieden gegen Bochum, und dann sagt Thomas, naja, wenn alles nach Plan läuft, dann haben sie Freitagabend 3 Punkte mehr, sind Tabellenführer, können sich das Wochenende ganz entspannt anschauen. So viel zur Theorie, ist ja schön, dann kickt aber die Realität rein. Die Realität sagt, man verbasselt ein 2-0 gegen Hoffenheim, spielt nur in An- und Abführung 2-2. Die Fans scheinen bedingt begeistert und der BVB hat 5 Punkte. Jetzt, du bist näher dran, wie sieht's aus beim BVB?
Ja, bedingt begeistert ist eine wunderbare Untertreibung. Also die Fans waren ziemlich auf den Barrikaden und so ein lautes Pfeifkonzert wie nach diesem Spiel habe ich lange nicht gehört. Das hat sich die Mannschaft in diesem Spiel auch redlich erarbeitet. Also die sportliche Performance ist aktuell einfach wirklich grottenschlecht. Das muss man so klar sagen. Es gab das 1-0 gegen Köln, das war ja schon mehr als glücklich. Dann das Unentschieden gegen Bochum und jetzt dieses Ding gegen Heidenheim, wo man ja auch ehrlicherweise sagen muss, wenn Heidenheim seine Konter am Ende vernünftig fährt, dann gehen die mit einem 4-2-Sieg in Dortmund aus dem Stadion. Und ja, entsprechend aufgebracht ist man unter den Fans, nachdem man ja da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Letztes Jahr, nachdem die verpasste Meisterschaft war, da standen Mannschaft und Fans ja noch ganz eng beisammen und da stand die Mannschaft vor der Südtribüne und wurde trotzdem gefeiert, trotz dieser verpatzten Meisterschaft. Da war da natürlich die Hoffnung bei den Fans verbunden, dass die Spieler daraus lernen, dass die Mannschaft daraus lernt und dass sie dann so auftritt wie eben in der Rückrunde. Jetzt erinnert es eher so an die doch schon damals recht schwache Hinrunde und entsprechend aufgebracht sind jetzt alle im Umfeld und auch im Club selbst.
Daniel, aus der Distanz gesehen, der BVB hier und da natürlich auch mit personellen Veränderungen. Also man hat Füllkrug geholt. Jetzt hat man heute verkündet, dass Thorgan Hazard den Club verlässt. Wie wirkt es auf dich?
Füllkrug ist für mich schon ein Transfer, mit dem mich überrascht hat, aber der natürlich auch gerade wegen Afrika Cup Sinn macht, wenn man sich das leisten kann. so einen Mann zur Not nochmal hinter Allaire zu setzen. Oder vielleicht ist ja Allaire momentan auch schon in der Krise und Füllkrug demnächst der Stammspieler. Das wird dann Sebastian vielleicht gleich ein bisschen auf die Spur helfen. Ja, und sonst Hazard ist jetzt, kann ich aus der Ferne nur sagen, scheint ja wirklich halt einfach nicht geklappt zu haben. Ja, dann ist es ja okay. Also bei den Transfers würde ich jetzt Dortmund nichts jetzt aus der Ferne momentan vorwerfen sowieso. Mich überrascht tatsächlich, dass es nicht vorangeht, weil ich eigentlich vor der Saison mal so gedacht habe, okay, also diesmal ist der Kader gar nicht so weit weg von den Bayern. Also jetzt mal, das habe ich glaube ich gedacht, bevor Kane kam natürlich, ja. Aber ich fand die Dortmunder nicht so weit weg gefühlt individuell wie in anderen Jahren schon. Und dass dann jetzt da nichts vorangeht in diesen Spielen. Du hast witzigerweise, ich glaube, ich eben versprochen, hast Hoffenheim statt Heidenheim.
Heidenheim, ja, also, natürlich Heidenheim, Entschuldigung, ja, natürlich Heidenheim.
Genau. Aber das macht, das hat mir die Erinnerung wachgerufen, dass Hoffenheim war ja auch immer mal so ein Gegner, gegen den Dortmund ja mal entscheidend versagt hat, als die mal beinahe abgestiegen wären beispielsweise. Also diese Sache durchzieht ja die Dortmunder Jahre schon seit längerem. Der Tobias Escher hat irgendwo eine Statistik die Tage mal verlängert. Er hat, glaube ich, geschaut seit 2012, wie die Dortmunder gegen die Mannschaften, gegen die Aufsteiger spielen. Also Teams, wo man eigentlich Siege einfahren muss. Und da ist eine erstaunlich verheerende Bilanz im Vergleich zu den Bayern. Ja, also da hat Dortmund, glaube ich, in fast 50 Spielen nur die Hälfte der Spiele gewonnen. Und daran sieht man, dass man da natürlich die Punkte verschenkt, die einem am Ende wehtun. Ja, und ja, für mich ergibt sich halt daraus dann tatsächlich die Frage an Sebastian, sagt man in Dortmund, jo, das ist das klassische Mentalitätsproblem oder was ist da wirklich die Wurzel von dem Ganzen?
Das Wort Mentalität steht in Dortmund auf dem Index. Also, reagieren alle gereizt, wenn man darüber redet, weil sie das seit Jahren irgendwie diesen Vorwurf zu hören kriegen und ihn seit Jahren nicht so ganz abräumen können, weil es immer mal wieder genau solche Phasen gibt, wo die Mannschaft eben unerklärlich schwächelt. Aktuell würde ich das aber glaube ich gar nicht, also jetzt, wenn man es jetzt auf diese drei Spiele bezieht, da liegen, glaube ich, andere Dinge im Argen. Wir haben ja gerade über Füllkrug gesprochen und ja, ich glaube schon, der kommt eben, weil Allaire ganz tief in der Formkrise jetzt gerade steckt. Das haben die ersten drei Spiele gezeigt und da zeigt sich, glaube ich, jetzt, dass diese ganze Geschichte mit der Krebserkrankung und der langen Pause einfach dann doch nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Er ist ja wirklich fulminant durch die Rückrunde eigentlich gekommen. Das hat alle überrascht, wie gut das ging, aber es wurde uns auch schon immer signalisiert hinter den Kulissen so, ey Leute, passt auf, das kann auch immer nochmal in die andere Richtung gehen, wenn der Körper so eine lange Pause hatte und dann wieder so stark belastet, und das scheint sich ein bisschen gerade zu manifestieren, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch der Hauptgrund, warum man Füllkrug geholt hat, weil man eben davon ausgeht, dass das diese Saison einen Hänger geben könnte jetzt. Und Allaire ist eben eminent wichtig für das Dortmunder Spiel, das hat man gesehen in der Rückrunde, als es funktionierte, der setzt die schnellen Außen dann auch ein, der schafft Räume. Und wenn der nicht funktioniert, dann funktioniert es nach vorne aktuell nicht so gut, weil Dortmund da keinen wirklichen Plan B hat. Hinzu kommt, dass Rafael Guerreiro eben gegangen ist, der bei allem, was er nach hinten vielleicht schlecht gemacht hat, einfach nach vorne in der Spielauslösung eminent wertvoll war. Jetzt hat Dortmund nur noch wenige Spieler im Kader, die das Spiel auslösen können. Die wollen gerne über außen aufbauen, aber die aktuellen Außenverteidiger, die sind zwar dynamisch, aber spielerisch ja nicht ganz auf dem Niveau, wo man vielleicht sein müsste in der Champions-League-Mannschaft. Und Emre Can, auch bei all seinen Qualitäten, der ist jetzt auch keiner, der unbedingt der große Stratege im Spielaufbau ist. Und deswegen stockt das alles gerade ein bisschen, wenn Mannschaften den BVB dann pressen, wie es Dortmund getan hat, wie es Heidenheim getan hat, wie es auch Köln getan hat, dann haben die unfassbare Probleme, den Ball sauber rauszuspielen.
Ja, also erstmal Länderspielpause, dann geht's direkt weiter mit Spielen in Freiburg und gegen Wolfsburg.
Und dazwischen noch nebenbei in Paris.
Und dann noch in Paris, ja. Das heißt, wir haben heiße 10 Tage nach der Länderspielpause, ja?
Definitiv, ja. Also das sind Gegner, wo man jetzt nicht gerade sagen kann, ach, die haut der BVB in der aktuellen Verfassung locker weg, sondern im Gegenteil. Also da, wenn sich da nicht schleunigst was bessert, dann kann das recht gruselig werden aus Dortmunder Sicht. Ich habe jetzt letzte Woche irgendwann bei uns einen Kommentar geschrieben, dass man jetzt aktuell nicht auf diese Meisterschaft gucken muss, sondern erstmal überhaupt sich Sorgen machen muss, wenn man so spielt, dass man in die Champions League kommt, weil die Konkurrenz hat massiv ausgerüstet und spielt auch aktuell den viel besseren Fußball. Also wenn ich Bayer Leverkusen sehe, die spielen für mich aktuell den besten Fußball in der Bundesliga. RB Leipzig macht einen starken Eindruck, haben eben nur das Auftaktspiel gegen Leverkusen abgegeben knapp. Gut, FC Bayern ist sowieso stark, und dann hast du noch andere wie Union, die wieder stark aufspielen. Muss gucken, wer noch so alles da ist. Also da muss Dortmund im Moment erstmal überhaupt gucken, dass sie im Rennen um die ersten vier nicht so viel am Boden verlieren.
Und wenn wir auf die Champions League schauen, Daniel, eine Gruppe mit PSG, AC Mailand, Newcastle. Newcastle zum ersten Mal seit Ewigkeiten dabei. Mailand, wissen wir, hat ja auch eine lange Durchstrecke. Was erwarten wir da?
Ja, eigentlich das ist ja das, was man sich in der Champions League wünscht, dass das so eine Gruppe ist eben und nicht, wie man sie oft in den vergangenen Jahren auch hatte, ja, mit schon eigentlich im Voraus klar formuliert, die zwei kommen weiter, die zwei nicht, ne? Das hat mich fast schon gelangweilt in der Champions League. Also an sich ist ja schön, so eine Gruppe, aber natürlich sehe ich da jetzt Dortmund nicht unbedingt als gesetzte Nummer 1 oder 2. Also das wird ein schwieriger Ritt. Sicherlich macht es nicht einfach, dass man in Paris anfangen muss. Das ist vermutlich von Papier her vielleicht das schwerste Auswärtsspiel. Dann steht man schon mal mit 0 Punkten da. Also ich glaube, das wird eine nervöse Sache. Andererseits, wenn ich Sebastian ein bisschen richtig verstanden habe, oder wenn wir auch das Thema aufgreifen, gegen Dortmund hat vor allem Probleme mit derzeit mit kleineren, könnte man die Hoffnung haben, dass sich da die Mannschaft vielleicht eben ganz frei ein bisschen bewegen kann und sich da Selbstbewusstsein holen kann. Allerdings die Defizite, die Sebastian aufgezeigt hat in der Spielauslösung, die braucht man. Die sollte man, glaube ich, auch in der Champions League lösen, sonst klappt das auch da nicht.
Apropos Champions League, wir hatten die Auslösung noch nicht. Die deutschen Teams, also Dortmund haben wir gerade besprochen. Sebastian, Bayern München mit Man U, dem FC Kopenhagen und Galatasaray. Das, also, da sehe ich jetzt nicht, wie das,
ja, nicht das
in
eine Gruppe,
Qualifikation endet,
oder? So eine Gruppe, wie Daniel eben genannt hat, wo eigentlich klar sein müsste, welche zwei weiterkommen und welche zwei nicht.
Gut.
Also das wird der FC Bayern schon durchkommen.
Dann Union hat eine Gruppe erwischt mit Real Madrid, dem SSC Neapel und Sporting Braga. Daniel, Union schafft es ja die letzten Jahre, uns immer wieder zu überraschen. Tun sie das auch in der Champions League?
Ja, ich meine, das klingt so ein bisschen nach der Möglichkeit. Also die für die wiederum andersrum. Die werden natürlich, sagen wir, im ersten Spiel in Santiago Bernabeu wahrscheinlich nicht unbedingt gewinnen. Sag jetzt mal mutig. Aber das wird die nicht auf der Bahn werfen. Aber mit Braga ist ein Gegner, der erstmal bisschen so auf Augenhöhe klingt und Neapel muss man erstmal sehen, wie die den Hype um die Meisterschaft, dann den Abschied von Spalletti wegstecken. Da sage ich mal, mit dem Bonucci auch jetzt in der Defensive, der vielleicht auch nochmal weiß, wie man in Neapel bestehen kann. Ich rechne Union zumindest eine kleine Außenseiterchance auf jeden Fall zu. Also da würde man auch vom Papier sagen, in der Gruppe ist alles klar, die zwei weiter, die zwei raus, aber so wie wir Union in den letzten Jahren erlebt haben, sage ich mal, dass die Gruppe, die ich mit Sicherheit am spannendsten finde.
Und dann Sebastian RB
Leipzig. Ich finde auch, wenn ich da einhaken darf.
Natürlich.
Einmal, ich finde das total erfrischend auch, wie die da rangehen. Ne? Also dass man hätte ja in Tränen ausbrechen können, dass man da so schwere Lose kriegt mit Real, mit Neapel. Aber ich finde die, also von vorne bis hinten, von Oliver Runert oben bis zum letzten Verteidiger, strahlen die totale Freude aus, dass sie in Madrid spielen dürfen und dass sie gegen Neapel spielen dürfen. Das ist, finde ich, dann genau die richtige Herangehensweise, dass man sich da nicht irgendwie einnässt sozusagen, weil man jetzt gegen die ganz Großen spielt, sondern sich auf diese Duelle total freut. Und das ist, und diese Mannschaft kann ja dann unfassbar viel aus sich herausholen. Und deswegen traue ich denen da auch durchaus was zu.
Und die letzte Gruppe, wo ein deutsches Team mit beteiligt ist, die Gruppe G. Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern. Sebastian, auch da könnte man denken, die Rollen sind klar verteilt. Allerdings stelle ich mir so ein Auswärtsspiel in Belgrad auch nicht unbedingt angenehm vor.
Nee, ich glaube nicht. Angenehm ist das bestimmt nicht. Also da haben ja die
Kölner, ne? War das?
Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, aber auch Leipzig hat ja ungute Erinnerungen an ihr Auswärtsspiel in der Türkei. Ich weiß gar nicht mehr, war das bei Galatasaray oder bei Fenerbahce, als Timo Werner sogar ausgewechselt werden musste, weil das so unfassbar laut war, dass er irgendwie Probleme bekam. Das zeigt das so, und ich glaube, in Belgrad kann man eine ähnliche Atmosphäre erwarten, aber der sportliche Anspruch muss natürlich sein, dass man da besteht. Man muss nur aufpassen, man sollte nicht wieder gegen City so unter die Räder kommen, wie man es beim letzten Mal gekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, was 0-6, was 0-7, das war auf jeden Fall brutal hoch. Das sollte man tunlichst vermeiden, finde ich, weil das gibt einer Mannschaft immer einen Knacks, auch wenn man weiß, der Gegner ist richtig, richtig gut. Und dann haben die aber auch gute Chancen, sich da durchzusetzen. Also ich finde, die spielen auch inzwischen ja wieder einen etwas abgeklärteren Fußball, nicht mehr so dieses totale RB-Hurra vorne drauf mit Messer zwischen den Zähnen, sondern auch durchaus ganz gehen gut und clever mit dem Ball um. Und da sehe ich die schon in der Gruppe, die müssen schon auf 2 durchkommen.
Okay, so ja,
sehe ich grundsätzlich ähnlich, aber ich sehe auch wie Sebastian, also die Konzeption, dass der rote Bulle da zum roten Stern muss, das sehe ich auch als den Knackpunkt an der Sache, also, weil das tatsächlich das ist das, was die Leipziger in den letzten Jahren vielleicht noch nicht so oft durchmachen mussten und wo sie halt jetzt bestehen müssen in so einem Spiel. Ja, Also das mit einer hitzigen Atmosphäre, sofern da kein Zuschauerausschluss gerade verhängt ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob da was droht für Roter Stern, das gibt's ja öfter mal. Und ja, gegen Manchester City haben sie immerhin zu Hause immer ihre Pünktchen geholt, wenn ich recht entsinne. Ne? Also sowohl K.O.-Phase als auch Gruppenphase vor 2-3 Jahren haben sie unentschieden gespielt. Also da haben sie ja, sagen wir mal, zumindest schon da positive Erfahrungen, also da ja auch gute Chancen weiterzukommen. Aber der Haken könnte Roter Stern sein.
Okay, dann gehen wir von der Champions League in ein Gebiet, wo es weniger um Champions League geht dieses Jahr. Wir gehen ins Rhein-Main-Gebiet. Daniel, ein Spieler streikt sich in Frankfurt quasi aus dem Kader raus mit einer Woche Abstand. Wie betrachtet man das in Frankfurt und Umgebung?
Ja, Gott, am Ende ist es wieder Business as usual, muss man so traurigerweise sagen. Ne? Ich meine, es sieht ja so aus, als ob es die Konsequenz gewesen wäre, aber ich meine, er wäre so oder so unter den Bedingungen am Ende gegangen. Ich glaube, dass er dass diesen Streik nicht gebraucht hätte und dass es im Zweifelsfall eine Überreaktion dieser Seite von Kolomoani war. Es wäre so oder so so geendet, dann brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also der Streik hatte, glaube ich, nicht im Ansatz irgendwie eine Wirkung. Der Preis ist dadurch nicht runtergegangen, entscheidend oder sonstiges. Also Frankfurt hat da im richtigen Moment ein Zeichen der Stärke, glaube ich, gesendet, sodass das Ding nicht größer wurde, als es dann war.
Und Sebastian, im Endeffekt bleibst du dann am Spieler kleben oder wie bewerten wir das?
Ich glaube nicht, dass da jetzt riesengroß was kleben bleibt. Sowas wird ja dann leider immer wieder sehr, sehr schnell vergessen. Also ich glaube nicht, dass das in Paris irgendeiner vorhalten wird. Insgesamt ein total ärgerlicher Vorgang. Also weil, wie Daniel richtigerweise sagt, also es macht nicht den Anschein, als hätte es das gebraucht, um diesen Transfer über die Bühne zu bringen. Aber so stehen natürlich am Ende alle Seiten, also obwohl Frankfurt das klug gemanagt hat, aber am Ende stehst du natürlich trotzdem als ein bisschen der Gelackmeierte in Anführungszeichen da, weil der Spieler seinen Willen bekommen hat. Aber es war natürlich total klug und richtig, das genauso umzusetzen, wie Frankfurt es gemacht hat für das Geld. Aber wie gesagt, eine ärgerliche Geschichte. Ich weiß nicht, was den Spieler da geritten hat, weil er wäre doch so oder so nach Paris gekommen, wenn dieses Angebot, also sobald dieses Angebot einmal auf dem Tisch lag.
Ja, auf jeden Fall ist er jetzt in Paris. Die Eintracht bleibt logischerweise in Frankfurt. Und Daniel hat mit ein paar Nachbarschaftsduellen angefangen. 1-0 gegen Darmstadt, 1-1 in Mainz, jetzt ein 1-1 gegen Köln. Wie fühlt sich's an in Frankfurt nach 3 Spieltagen?
Ja, ich bin da jetzt nicht sonderlich nah dran, aber habe die Spiele tatsächlich alle 3 sogar gesehen und würde sagen, es stockt schon noch, ist ja auch, sagen wir mal, durchaus erwartbar oder kann man ja verstehen mit einem neuen Trainer, mit Dino Topmüller, der doch einiges auch neu macht, der in den Testspielen vorher ja auch etwas blöde Schlappen hinnehmen musste, gegen Regionalligisten aus dem Hessischen 2-mal verloren. Da war einiges in Stocken und dafür ist der Saisonstart, finde ich, gelungen. Also weil man sich auch dieser nicht ganz einfachen Aufgaben mit Leski Sofia entledigt hat. Das fand ich auch mit großer Geduld im Rückspiel gemacht. Ja, ich meine, dann beim Hinspiel dieses späte Tor kassiert. Das haben sie mit Geduld gemacht und dann auch mit Klasse, also wie sie Tore erzielt haben. Ich glaube, da gibt es schon einige, auf die man aufbauen kann. Und jetzt müssen sie aber langsam, glaube ich, ein bisschen die Ergebnisse stabilisieren. Sie haben Moral bewiesen, auch da in den Bundesligaspielen. Sie haben gegen Darmstadt, glaube ich, relativ spät den Siegtreffer erzielt, in Mainz und gegen Köln jetzt Ausgleich erzielt, 1-1, also nach Rückstand. Das sind ja Dinge, auf denen man aufbauen kann. Aber so 100% sicher ist sich das Team, glaube ich, noch nicht, was der Weg mit Dino Topmöller genau ist. Und ich glaube, da ist noch eine Findungsphase.
Europapokal hat man, man spielt in der Conference League in einer Gruppe mit Aberdeen, Helsinki und PAOK Saloniki. Ja, viele Unbekannte, aber Sebastian, ich denke mal, der Anspruch für ein Bundesliga-Team müsste sein, da kommt man raus.
Ja, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil man leicht dazu neigt, andere etwas zu unterschätzen, weil die eben dann vielleicht aus Ligen kommen, wo man nicht so oft hinguckt. Und auch da wird ja dort durchaus noch vernünftiger Fußball gespielt, auch wenn wir nicht immer hinsehen. Aber es muss natürlich der Frankfurter Anspruch sein, weil ja der Frankfurter Anspruch ehrlicherweise auch inzwischen nicht mehr unbedingt Conference League ist, sondern 1-2 europäische Wettbewerbe höher fast schon. Deswegen muss eigentlich auch der Anspruch sein, da natürlich aus einer Gruppe rauszukommen, finde ich.
Ich habe da das Gefühl, dass das tatsächlich auch angenommen, auch wieder vom Umfeld. Also ich sage es mal simpel gesagt, den Frankfurtern, so verrückt wie die in den vergangenen Jahren sind, im Umfeld ist es völlig egal, wo sie in Europa hinfahren. Ja, natürlich war es eine tolle Steigerung nach der sensationellen Europa League-Saison, war es eine großartige Steigerung, letztes Jahr in der Champions League eben diese Ziele anzusteuern, die man von Frankfurt mit dem Flieger natürlich noch ein bisschen praktischer erreichen konnte. Jetzt wird es mit dem Flieger wieder ein bisschen komplizierter. Irgendwie alle Wege führen von Frankfurt recht gut noch irgendwo hin. Ich glaube, dass da so eine Spannung ist, jetzt auch diese Sportplätze Europas noch abzuhaken. Ja, also ich vermute mal, dass auch nach Helsinki, dass das, ich weiß nicht, in welchem Stadion die spielen, das eigentliche Stadion ist ja dann vom Verein relativ klein, Kunstrasenstadion. Ich vermute mal, dass die vielleicht dann sogar umziehen müssen ins Olympiastadion. Dann ist auch genug Platz für Frankfurt. Ich glaube, solche Ziele, die reizen das Umfeld wieder und damit wird da wieder dieser Drive reinkommen, dass man sagt, okay, jetzt gewinnen wir halt noch dieses Ding, was wir auch noch nicht hatten. Ja? Also ich glaube, dass da wieder so ein Spirit entstehen kann. Ich glaube eher, dass für die Frankfurter, die für die Bundesliga das Tagesgeschäft schwieriger wird.
Das Bundesliga-Tagesgeschäft haben wir ja gerade angesprochen. Apropos Bundesliga-Tagesgeschäft im Rhein-Main-Gebiet, wir hatten es eben, Mainz, die unter anderem ein Unentschieden gegen Frankfurt gespielt haben am ersten Spieltag, Daniel, 1-4 gegen Union Berlin, jetzt am letzten Spieltag 0-4 gegen Werder Bremen, das sind sehr viele Gegentore.
Das waren zwei echt bedenkliche Auftritte. Also dazwischen das Spiel gegen die Eintracht fand ich sehr ordentlich, sehr solide. Da hatte ich eher eben die Sorge um die Eintracht ausgemacht aus dem Spiel raus, weil die Eintracht da sehr hilflos wirkte. Die Mainzer Auftritte, es ist auch eine erstaunliche Ratlosigkeit bei Bruce Svensson festzustellen gewesen, gerade jetzt nach dem Auftritt in Bremen, die mich so ein bisschen sehr skeptisch in die Zukunft blicken lässt. Also ich habe so das Gefühl, dass Bruce Svensson auch ein Punkt ist, wo alle großen Mainzer Trainer irgendwann mal waren, dass sie plötzlich gerade auch nach einer Saisonvorbereitung, der sich sehr, sehr gut große Ziele gesetzt haben, die auch sehr gut lief in Mainz, erfolgreiche Testspiele. Man hat den Kader, hatte man das Gefühl, wow, der ist jetzt aber wirklich verstärkt in der Breite nochmal, in der Spitze, top. Und jetzt erlebt man so einen Start. Das hat auch Thomas Tuchel manchmal erlebt und war eigentlich dann umso ratloser. Und da muss jetzt auch eben Bo Svensson durch. Er wirkt mir, also labil wäre das Falsche, aber er wirkt mir so ein bisschen derzeit sehr zugeknöpft, er hat sich auch pressemäßig so ein bisschen abgekapselt. Also er will das momentan offenbar mit sich ausmachen. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie man eben in Mainz aus dem Umfeld, wo Svensson stärkt, also da gibt es ja keinerlei Zweifel, Heidel und Martin Schmidt stehen da immer hinten dran. Aber ob sie den Bo Svensson mit seiner gewissen eigenen Skepsis wieder überzeugt bekommen von seinem Weg.
Er ist an dem Punkt, wo alle großen Trainer des FSV waren, dachte ich kurz, er geht nach Dortmund, aber das ist was anderes. Sebastian, Mainz, also gehört Mainz für dich zu den nach drei Spieltagen, wenn sowas überhaupt geht, Sorgenkindern?
Rein von der Zeit her ein bisschen früh, was mich, also ich gucke ja auch nur von außen drauf, was mich so ein bisschen bei Mainz bedenklich stimmt, ist, dass ich jetzt in den Spielen, wo sie eben so diese Klatschen bekommen haben, so gar nichts gesehen habe von dem, was Mainz eigentlich so stark gemacht hat in den letzten Jahren. Dass sie wirklich so, die waren ja immer so eine total, total widerborstige Mannschaft, total unangenehm zu bespielen. Jeder wusste, was er zu tun hat, haben es jedem Gegner super schwer gemacht und wusstest, wenn du gegen Mainz gewinnen willst, musst du eigentlich alles aus dir rausholen, weil die holen nochmal viel mehr aus sich raus. Und das hat mir so total gefehlt. Also du hattest so das Gefühl, dass sie das einfach so mit sich haben geschehen lassen, diese Niederlagen. Und da gar nicht irgendwie so groß wussten oder gar nicht selber davon überzeugt waren, dass sie da dagegen halten können. Und das ist nur so ein Eindruck, den ich von außen habe. Und das würde mich dann natürlich sehr bedenklich stimmen, weil da genau das weg ist, was die eigentlich immer so ausgezeichnet hat.
Ja, umso erstaunlicher, weil es gegen Frankfurt eben in dem Heimauftritt hatten sie genau das Unangenehme. Ja, da fehlte die Kaltschnäuzigkeit, ja, um das Ding zuzumachen. Aber die Auswärtsauftritte, natürlich fangen sie beide mit frühen Gegentoren an. Ja, also ich meine, bei Union war das Ding erledigt mit zwei Kopfbällen von Behrens, ehe die Mainzer das erste Mal bei der Mittellinie kamen, gefühlt. In Bremen wieder ein sehr frühes Gegentor, das tut natürlich nicht gut. Ja, das muss man vielleicht entschuldigend sagen, aber trotzdem, sie haben keine Widerstandskraft bewiesen. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich in der Vorbereitung eben schon ein Stück weiter in Richtung sehr mit dem eigenen Spiel beschäftigt, ein bisschen dachte man, ist weiter, kann sich mehr mit sich selbst beschäftigen und dass man darüber ein bisschen vergessen hat, diese von Sebastian angesprochene Tugend erstmal dem Gegner weh zu tun. Das kann jetzt wiederkommen schnell, aber es fehlt auch ein bisschen Ajorg, der natürlich dadurch seine beiden verschossenen Elfmeter in Berlin sich natürlich selbst auch ein bisschen Selbstbewusstsein geraubt hat. Jetzt war er auch noch verletzt. Der Spiel war sehr fixiert auf ihn mit langen Bällen. Davon müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen wegkommen, dass wir ein bisschen flexibler werden. da ist einiges so momentan ein bisschen, wo Zweifel entstehen.
Und dann, Sebastian, ganz kurz, erkläre mir Stuttgart. 5:0, 1:5, 5:0. Also gegen, so, 5:0 gegen Bochum von mir aus, 1:5 gegen RB auch von mir aus, 5:0 gegen Freiburg, gebe ich zu, habe ich nicht kommen sehen.
Ich auch nicht. Aber das war so ein klassisches, also irgendwie jeder Schuss ein Trefferspiel, ne? Also die ersten drei Schüsse waren, glaube ich, drin. Und dann gewinnst du so ein Spiel. Ich meine, dafür liebt man den Fußball dann ja auch, dass eben solche Dinge passieren können, dass du dann 3, 4, 5 Momente hast und dann ist so ein Spiel einfach, läuft das in so eine Richtung, die nicht vorherzusehen war. Und dann kann sich auch ein FC Freiburg da nicht mehr so richtig draus befreien. Und das war meines Erachtens genau so ein Spiel. Also anfangs, man hätte ja nicht gesagt, dass, also bevor das erste Tor fiel, hätte man nicht gesagt, oh, heute ist aber ein Tag, da spielt Stuttgart die Freiburger an die Wand. Danach sah es ja nun wirklich nicht aus. Und dann macht es bam, bam, bam. Und auf einmal ist dieses Spiel gelaufen. Ja, aber also Stuttgart, die haben ja, was man ihnen zugutehalten muss, die haben ja wirklich tolle Offensivkräfte. Also Erassi, Silas, auch Führig wird ja immer besser. Also das ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag jeder Defensive, finde ich, wehtun kann. Ist aber hinten halt auch so, dass die eigene Defensive ihnen auch immer mal wieder wehtun kann. Und dann kommen solche Spiele bei raus. Also das, gut, Freiburg war ein Ausreißer, aber die können Spektakel in alle Richtungen.
Ja, die Stuttgart leben klar ein bisschen davon, wir haben jetzt eben letztes Jahr diese Rettung, wieder mal die Mission mit Hoeneß tatsächlich Ruhe reingebracht. Sie hat natürlich, Silas war ja vergangene Saison, war ja auch noch da seine Sperre, glaube ich, anfangs. Also der hat auch lange wieder jetzt gebraucht, um mal wieder seinen Rhythmus zu finden, seine Ruhe. Girassi ist letztes Jahr klar wegen Verletzungen noch ein bisschen unterm Radar geflogen, aber hat ja auch schon da tolle Spiele gezeigt und dass er gefährlich ist, war klar, dass sie ihn jetzt halten können über den Transferschlüssel hinaus, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Und da ist tatsächlich auf einmal ein Potenzial gehoben worden, was da war, was aber in der ganzen Unordnung dieser Mannschaft, die ja, glaube ich, auch viel zu jung zusammengebaut war, die deswegen in diesen Krisen Schwierigkeiten hatte, sich zu entfalten. Ich glaube, jetzt haben die mal die Ruhe mit dem Erfolg des Klassenhalts, mit dem sie sich gesichert haben im Rücken, dass jetzt da ein bisschen Schwung aufnehmen können. Das könnte die Überraschungsmannschaft der Hinrunde werden, ja.
Gut, okay. Dann so viel zur Bundesliga. Wir machen eine kurze Pause, dann sprechen wir noch ganz schnell über die Nationalmannschaft, denn es ist ja Länderspielpause und es stehen zwei Spiele an gegen gar nicht so einfache Gegner und da wollen wir kurz drüber sprechen. Bis gleich.
Hallo, hier ist die Dorothea Viera und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 626 bei Sportradio 360, immer noch mit Daniel Meuren und Sebastian Wessling. Wir sprechen über die Nationalmannschaft und Sebastian, fangen wir mal vielleicht an mit der Stimmung. Die Herren-Nationalmannschaft, spätestens nach der WM irgendwie so ein bisschen komplett unter die Räder gekommen. Dann waren alle kurz in die Frauen-Nationalmannschaft verliebt, das hat auch nicht lange angedauert. Wo stehen wir auch mit diesen Fußball-Nationalmannschaften in Deutschland im Augenblick?
Schön, dass ich jetzt immer für die verheerenden Stimmungen zuständig bin heute. Ja, also ich finde, da gibt der DFB als Ganzes gerade ein fast schon erschütterndes Bild ab. Also die Herren-Nationalmannschaft, die Stimmung um die ist ja seit 2004, glaube ich, konstant immer schlechter geworden, so drumherum. Und jetzt zuletzt waren natürlich die Ergebnisse auch einfach desaströs. Also dass drei Turniere in Folge eigentlich mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Du hast jetzt diese ganzen Testspiele, die einfach wirklich, wirklich, wirklich schwach waren. Und es passiert natürlich immer mal, dass ein Test daneben geht, weil du irgendwie Dinge ausprobierst, aber es lief einfach so vieles so grundsätzlich schlecht, dass du gar nicht, also du anfangs, was unter Hansi Flick alles gut lief und inzwischen hast du seit Monaten nicht mehr erkannt, was ist eigentlich die Idee, wo diese Mannschaft hin soll, wie soll die spielen. Ja, und das führt natürlich dazu, dass die Stimmung schlecht ist. Jetzt wird demnächst diese Amazon-Doku kommen. Da wird glaube ich, jeder nochmal sehen können, wie desaströs das teilweise dann auch in Katar war und wie fast schon überfordert Hansi Flick eigentlich da mit der Situation wirkte. Wie er auf einmal nur noch in alle Richtungen keifte und schlecht gelaunt war. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob er das wieder in geordnete Bahnen lenkt. Da werden jetzt die nächsten beiden Spiele ja zumindest mal Aufschluss geben können. Ob man sich zumindest so ein bisschen berappelt und zumindest mal so eine gemeinsame Spielidee, so eine Handschrift entwickelt, weil davon war mir zuletzt viel zu wenig, wenn nicht gar nicht zu sehen.
Es steht eine Heim-EM an, Daniel. Jetzt probiert man sich erstmal an Japan und dann Dienstag an Frankreich. Also je nachdem, wie stark die Gegner das ernst nehmen, aber Japan kann immer unangenehm werden. Spätestens seit den letzten WMs weiß man auch wahrscheinlich in Deutschland, dass kein Gegner zu unterschätzen ist. Und Frankreich, Weltmeister, Vize-Weltmeister, da kommt was.
Ja, also das ist eigentlich das perfekte Drehbuch für einen Abgesang, muss man ganz klar sagen. Mit Japan fing die richtige Malaise an in Katar. Frankreich ist das Kaliber, was eigentlich momentan man lieber meiden sollte, würde man denken. Ja, dann diese von Sebastian angesprochene Amazon-Doku, alles, was ich da in ein paar Trailer gesehen und was ich darüber gelesen habe, muss ich sagen, wow, also kann mir momentan die Nationalmannschaft ohne die Graugänse, die da im Film wohl gezeigt werden, kaum noch vorstellen. Also ich bin gestern gerade noch am DFB vorbeigefahren, witzigerweise habe da auch gesehen, das passt irgendwie alles ins Bild, was auch Sebastian sagt, da ist ja das Einfahrtstor zur Hauptpforte, da stehen immer noch, mit Bauzäunen wird das noch zugemacht, ja. Also keine Ahnung, es da vergessen am Tor zu bestellen, jetzt, also ein Jahr nach der Eröffnung. Also das irgendwie alles ist, und wenn man dieses Gebäude sieht, was ja großartig ist, Platzanlage, aber ich habe immer, wenn ich da vorbeigefahren bin, sind die Rasen leer, also es wird nicht genutzt. Also ja, das ist natürlich auch dieses Bild dieses Millionengrabs sich mehr und mehr auch in die Köpfe reingräbt. Die Doku, die wird jetzt, auch wenn das jetzt wahrscheinlich keine Millionen Menschen schauen, ja, also das trotzdem wird das, gibt es auch entsprechend medial nochmal Stoff, um sich die Frage zu stellen, was läuft da eigentlich genau alles schief? Also ich bin selten, also am Anfang dachte ich, das schaue ich mir niemals an, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf morgen, mir diese All or Nothing anzuschauen, um wirklich, ich erwarte Abgründe, ja, die selbst in den Texten, den tollen, die jetzt schon geschrieben wurden, dass es noch viel schlimmer ist, wenn man es selbst sieht. Also man muss sich echt Sorgen machen. Und die Heim eben auf der anderen Seite, in Frankfurt gerade wird ja ganz toll am Main der Arena geplant. Also es ist, dass die Möglichkeiten, wieder ein Fest zu haben mit 206, die sind da und der Wille auch von den Kommunen und von den Städten, also die Frankfurter WM-Arena wird noch besser als 2006, bin ich ganz sicher, wenn dann die Stimmung kommt, ja. Aber da haben alle jetzt natürlich riesen Schiss, dass alle Planungen für nichts sind, weil nächstes Jahr eigentlich keiner richtig Bock drauf hat und das kann so dann nicht weitergehen. Also wenn jetzt nächste Woche nicht ein Wunder geschieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass man den Weg einfach so weitergehen kann. Man braucht ein Aufbruchssignal, egal ob es der Fehler ist von einem Mann, dem Bundestrainer oder nicht, aber dann braucht es einfach dieses Zeichen, bin ich ganz sicher.
Ich gebe es, jeder, der hier Sportradio 360 hört, weiß, ich bin Katastrophentourist. Dieses All or Nothing zur Nationalmannschaft, das zieht mich magisch an, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich bin auch gespannt, wie das medial wirkt, ob da noch ganz späte Bomben drin sind, die jetzt noch hochgehen. Also Sebastian, ich finde es spannend, dass man überhaupt gesagt hat, nach dem Desaster, wir lassen das zu.
Ja gut, die Verträge waren ja unterschrieben. es war natürlich die Idee war natürlich damals zu sagen, wir machen hier einen Helden-Epos und wir endlich wieder eine erfolgreiche WM unter dem Bundestrainer, der vorher als Vereinstrainer ungefähr alle Titel der Welt gewonnen hat. Und das wird alles ganz großartig. Und dann mussten sie ja schon von 6 geplanten Folgen auf 4 zusammenkürzen, weil es so schnell wieder vorbei war. Und ja, kam aus der Nummer dann natürlich auch nicht mehr raus, weil man hatte ja eine Vereinbarung getroffen. Also es ist jetzt auch ein interessanter Zeitpunkt, zu dem das erscheint, dass das jetzt ausgerechnet vor diesen beiden wegweisenden Spielen kommt. Gut, ist dann so, wie es ist. Wenn man das im Überschwang solche Vereinbarungen eingeht, da muss man halt auch dran festhalten, wenn es nicht so gut läuft.
Ah, ja. Der Überschwang, mich würde ja da sehr interessieren, wie viele Millionen wirklich da von Amazon kommen. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nur erklären, dass man sagte, wir brauchen das Geld, wir gehen dieses Risiko ein, weil ich meine, frühere Dokus hat der DFB ja immer den Finger drauf gehabt. Man schottet sich bei jedem Irrsinn ab, wie nur was, ja. Man autorisiert jedes Interview, das kann ja Sebastian auch bestätigen, zu Tode und kaputt. Aber man hat überall quasi, will man die Meinungshoheit behalten bis ins letzte Komma. Und dann lässt man es zu, dass man möglicherweise quasi
auf Amazon vorgeführt wird. Ne?
Dass man komplett vorgeführt wird. Also ich kann mir das nicht erklären, ja.
Also wenn ich jetzt die Zahlen nicht komplett falsch habe. Wenn ich die Zahlen nicht komplett falsch im Kopf habe, sind das ungefähr 5 Millionen, die dafür gezahlt wurden. Also schon ein ordentlicher Batzen Geld, gerade für einen Verband, der gerade jeden Cent gebrauchen kann.
Oh Mann.
Ja, das war unter Abruhen. Sie waren jung und brauchten das Geld, ne?
Der ganz junge DFB, genau. Es gibt natürlich einige Personalfragen, die sich dann stellen bei der DFB-Elf zum Beispiel die Frage des Torwarts, also etabliert man jetzt eine neue Nummer 1 oder hat man weiterhin nur ein Provisorium, Daniel, und wartet, dass Neuer vielleicht doch gesund wird? Was erwartest du da?
Ja, Also ich glaube, das ist jetzt das geringste Problem von Hansi Flick. Ich glaube, er braucht nicht so weit zu denken an die Rückkehr von Manuel Neuer, weil da zu diesem Zeitpunkt muss er erst nochmal auch noch im Traineramt sein dürfen. Ja.
Oh mein. Du glaubst also, es könnte sein, dass ein paar Monate vor der EM nochmal ein Trainerwechsel stattfindet, wenn es jetzt wirklich in die Binsen geht?
Natürlich glaube ich das. Ich glaube auch, dass es ein paar Wochen vor der EM zur Not noch geht. Wenn Jürgen Klopp irgendwann sagt, er macht das, dann wird auch Hansi Flick sagen, oh ja, das ist die beste. Also das ist jetzt sehr zynisch, nein. Aber natürlich, da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Wenn Jürgen Klopp Aki Watzke gesagt hätte, ich mache es, dann wäre er schon Bundestrainer, weil er natürlich der Mann ist, der gerade für diese Heim-EM die entsprechenden Signale setzen kann. Der von heute auf morgen die Stimmung im Land auch über das Turnier hinaus verändern würde. Das ist ja kein Geheimnis. Das hat er in Mainz geschafft, hat er in Dortmund geschafft, kann Sebastian bestätigen, das hat er in Liverpool geschafft. Er würde dazu, muss auch noch im Hintergrund, ist mir immer aufgefallen, ist gar nicht so bewusst, dass Klopp ja auch mittlerweile bei Adidas unter Vertrag steht. Auch Adidas wird ein horrendes Interesse haben, dass man nächstes Jahr nicht wieder 1 Million Trikots verschenken muss, sondern vielleicht nochmal wieder das verkauft, weil das ist für Adidas ein wichtiger Teil des Geschäfts, das ist ein Nationalmannschaftstrikot. Auch Adidas wird ihm natürlich den roten Teppich ausrollen, wenn er Bundestrainer wird. Und also wenn nicht ein Wunder geschieht jetzt, und da sind diese beiden Spiele ja fast schon nötig, dass man die überzeugend bestreitet, dann kann man nicht das einfach so weiterlaufen lassen. Die gesamte EM ist in Gefahr, die Riesenchance für das gesamte Land, was Ähnliches wie 2006 auf die Beine zu stellen, ist in Gefahr, wenn man mit dieser Stimmung nächstes Jahr in das Turnier geht.
Sebastian, Adidas das ist auch immer noch.
Ja, okay. Du bist ja als DFB aus unterschiedlichen Gründen auch darauf angewiesen, dass es eine erfolgreiche EM wird. Also erstens, du musst natürlich die Stimmung endlich mal wieder aufhellen, wenn wir so auf dieser Ebene bleiben. Und aktuell, bei allen Verdiensten, die Hansi Flick hat, vermittelt er nicht den Eindruck, dass er, also sowohl die Mannschaft auf dem Platz vermittelt den Eindruck nicht, dass es irgendwie besser werden kann, und er selber vermittelt ehrlicherweise neben dem Platz auch nicht den Eindruck, dass er die Dinge im Griff hat und schon weiß, woran es liegt und das schnell abstellen kann. Ich finde, er wirkt unfassbar ratlos. Er kann seit Wochen und Monaten nicht erklären, woran es liegt. Oder vielleicht will er es nicht erklären, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen keine Erklärungen. Und das ist schon ein sehr schlechter Eindruck, und den muss er jetzt schleunigst aufpolieren. Und wenn nicht, dann, man tut sich im DFB natürlich sehr, sehr schwer mit dieser Frage. Auch Rudi Völler beispielsweise jetzt als Sportdirektor ist ja echt kein Mensch, der leichtfertig Trainer entlässt. Der muss in Leverkusen eigentlich immer eher von allen anderen dazu gedrängt werden, dass es jetzt vielleicht wirklich mal an der Zeit ist, dass man einen neuen Trainer holt. Aber dennoch ist der DFB auf Erfolg angewiesen, auch weil, also da war Adi das ein gutes Stichwort, es geht natürlich auch um finanzielle Dinge. Aha, brauchen die Geld, das sie durch die Nationalmannschaft verdienen müssen, und dadurch muss die Nationalmannschaft erfolgreich sein, dann kommen Prämien rein. Und vor allem laufen auch in den nächsten Jahren wichtige Sponsorenverträge aus. Adidas ist bis 2026. VW ist, glaube ich, noch ein bisschen kürzer. Ich weiß gar nicht genau. Das sind alles Verträge, die wurden geschlossen als amtierender Weltmeister. Man war gerade Weltmeister geworden, konnte entsprechend natürlich Gelder verlangen. Und jetzt müsste schon ein Wunder passieren, damit Adidas und VW nochmal die gleiche Summe auf den Tisch legen. Wenn VW überhaupt noch will, weiß man ja auch nicht. Also auch unter dem Hintenblick, das ist immer ein bisschen blöd, über das schnöde Geld dann zu reden, aber auch das ist für den DFB ja eminent wichtig. Man braucht den Erfolg, um auch in der Hinsicht wieder attraktiver zu werden. Also eine ganz schwierige Gemengelage. Und wenn jetzt tatsächlich das Gefühl dann nach diesen beiden Spielen da sein sollte mit Hansi Flick, wird es einfach nicht besser und der Erfolg ist massiv gefährdet. Und er hat ja nun mal schon die eine WM in den Sand gesetzt, das muss man auch so klar sagen. Da hat auch er selber einfach viele Fehler gemacht. Und es dann eine Alternative sich auftut. Und vielleicht heißt sie dann ja nicht Jürgen Klopp, sondern Julian Nagelsmann. Obwohl ich das nicht für ganz realistisch halte, aber man weiß es ja nicht. Aber wenn sich einer auftut, dann kann es schon sehr gut sein, dass der DFB sich zum Handeln gezwungen sieht, weil, also so wie es jetzt ist, darf es ja nicht weitergehen.
Ja, das klingt doch wunderbar. Was wäre dann für euch, Daniel, Japan, also fangen wir mit dir an, Daniel, Japan und Frankreich, was wäre denn akzeptabel, was wäre es nicht? Ergebnistechnisch.
Also gegen Japan muss man gewinnen, das wäre also ganz klar. Und das, was man quasi in Katar in der ersten halben Stunde gut gemacht hat, wo man hätte 3-0 führen müssen, diese Qualität an Auftritt muss man hinlegen und das bitte auch mal bei 90 Minuten dann nicht wieder irgendwann eine Phase einströmen, wo nichts geht. Also man muss einfach mal einen kompakten, guten, sicheren Auftritt zu Ende spielen. Und gegen Frankreich muss man jetzt mit Sicherheit natürlich nicht gewinnen. Ja? Wenn Frankreich ein Topspiel liefert und Mbappé Lust hat, aber man muss da ganz klar das Herz erkennen. Man muss auch da 90 Minuten, das ist das Entscheidende, mal eine eine Leistung zeigen, die nicht irgendwie wieder, wo man am Ende erklärt, naja gut, außer den ersten 45 Minuten war es ja dann ganz gut, aber man lag halt 0-4 zurück, ja, oder 0-3 wie gegen Belgien. Oder was war, glaube ich, die 0-3, es war ein gefühltes 0-3, glaube ich. Darauf kommt es an. Also schon A, Ergebnis gegen Japan, B, klaren, deutlichen, guten Auftritt gegen Frankreich. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann das wirklich, mir fehlt die Fantasie dafür.
Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Was erwartest du und wo glaubst du, also was wäre für den DFB eine Reißleine, wo würde man die Reißleine ziehen, wenn was passiert?
Boah, ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwer zu prognostizieren. Ich würde es, glaube ich, weniger an Ergebnissen festmachen. Also klar musst du natürlich den Anspruch haben, dass du gegen Japan gewinnst, aber es gibt ja auch so Tage, wo du irgendwie im Gegner drückend überlegen bist, 58 Mal aufs Tor schießt und der schießt irgendwie dann aber mit viel Glück irgendwie murmelt der einen rein. Also wenn das der Auftritt stimmt und wenn du klar siehst, dass du gegen Japan deine Qualitäten auf den Platz bringst und du hast ja nun mal die besseren Spieler und wenn das auch sichtbar wird in dem Spiel und wenn du diesen Gegner dominierst und vernünftig spielst und wenn du gegen Frankreich auch einigermaßen mithältst und da nicht untergehst, sondern wie Daniel sagt, einen beherzten Auftritt lieferst und zeigst, dass du da über 90 Minuten dagegen hältst, dann wäre das ja schon ein großer Schritt nach vorne und dann wären, glaube ich, alle, dann würden alle sehr, sehr beruhigt sein im DFB. Ich habe ja schon gesagt, man tut sich sehr schwer damit, die handelnden Personen jetzt da eine Reißleine zu ziehen. Das heißt, alles, was irgendwie an Indizien da ist, dass es besser werden könnte, werden die für sich nutzen wollen. Und dann, wenn der spielerische Auftritt besser ist und wenn man eben das erfüllt ist, was ich gerade gesagt habe, dann bin ich sicher, dann wird Hansi Flick im Amt bleiben. Wenn es allerdings jetzt so weitergeht wie bislang, wo man ja vollkommen verdient gegen Gegner der Kategorie Kolumbien verloren hat. Ne? Und das waren ja verdiente Niederlagen, da war ja kein Pech dabei oder so. Wenn sowas weitergeht, dann glaube ich, wird man gar nicht drum herum kommen, die Reißleine zu ziehen. Ich würde eben nicht an Ergebnissen festmachen wollen.
Sind denn in Dortmund eigentlich Karten verkauft für das Spiel? Weißt du das?
Die Zahlen? es sind Karten verkauft. Ich weiß die Zahlen aktuell leider nicht. Die tut der DFB ja immer erst kurz vorher raus. Ich weiß gar nicht, was der Stand ist. Also in Wolfsburg scheint es ja ganz gut zu sein, aber das ist ja auch nur halb so groß.
Ja.
Nein, kann man in Dortmund ja gleich für doppelt gute Stimmung sorgen, wenn der BVB-Fan sich bei der Nationalmannschaft ablenken will und genau das gleiche normal sieht. Wunderschön. Damit haben wir den Kreis gedreht. Sebastian, wirst du im Stadion sein?
Ja. Also nicht in Wolfsburg, aber in Dortmund.
Okay. Und sonstige Highlights am Wochenende?
Der VfL Bochum wird 175 Jahre alt und feiert das. Und das gehört natürlich auch zu unserem Verbreitungsgebiet und da bin ich dann sogar.
Okay, was gibt's da? Schnittchen oder?
Ja, ich glaube, wenn man 175 Jahre wird, dann wird man ein bisschen mehr auffahren als Schnittchen. In Bochum gibt's auf jeden Fall immer eine sehr leckere Currywurst, die kann ich empfehlen.
Okay, Daniel, ist das was, wo du spontan deinen Wochenendplan änderst und hinfährst?
Nee, glaub nicht, weil meine Tochter startet die Saison sonntags früh, wunderbare Zeit, 9:45 Uhr in Groß-Winternheim, Auswärtsspiel mit ihrer D-Jugend des deutschen Meisters 1974, TuS Wörstadt.
Okay, das sind hier jetzt natürlich die ganz großen Namen. Dann bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz der kleinen Probleme, die wir zwischendurch hatten, die wir aber rausgeschnitten haben. Und danke Sebastian Westling, danke Daniel Meuren. Kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Football in der Big Show 626.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Big Show 626 bei Sportradio 360. Wir lassen den Fußball Fußball sein, die Nationalmannschaft sein. Christian Schimmel ist in der Leitung und für NFL. Hallo Christian.
Ja, wunderschönen guten Tag. Schade, ich dachte, ich bin auch zum Fußball eingeladen. Ich wollte meine 6-4-0-Aufstellung für die deutsche Nationalmannschaft vorschlagen, aber bin ich wohl zu spät.
Günther Zapf ist auch dabei. Hallo Günther.
Ja, ich bin auch dabei und bin sehr froh, dass ich nicht über Fußball reden muss.
Ja, nichtsdestotrotz, Christian, also ich habe schon gesagt, all or nothing. Für mich als Katastrophentourist dieses All or Nothing zur deutsche Nationalmannschaft schafft natürlich Pflichtprogramm.
Klar, vor allen Dingen, wenn halt die Aussagen kommen, es wird nicht mehr experimentiert und jetzt sollte ich die Mannschaft einspielen. Die Fallhöhe ist wie immer groß, aber das gilt ja auch zum Glück für viele Mannschaften in der National Football League.
Was eine Überleitung. Ja, dann.
Ewig dran geschraubt, du hast keine Vorstellung.
Dann wollen wir übergehen zu der National Football League, Günther, die heute Nacht startet zwischen dem Titelverteidiger, die Kansas City Chiefs, und dem Hype-Team der vergangenen 18 Monate, den Detroit Lions. Die neue NFL-Saison steht vor der Tür. Wir freuen uns natürlich alle drauf. Wir sehen den Titelverteidiger heute Nacht. Wie weit oben steht er auf deiner Favoritenliste für den nächsten Super Bowl, Günther?
Sehr weit oben. Ich denke, es ist bei allen so. Die hat sich nicht viel verändert. Das Wichtigste ist da. Patrick Mahomes und Andy Reid. Das reicht viele, für viele schon. Oder würde reichen, um sehr weit zu kommen. Die Geschichte hat uns gelehrt, es ist schwer, den Titel zu verteidigen. Von daher würde ich sie jetzt nicht ganz oben ansiedeln, aber das ist natürlich eine Mannschaft, die vor allem durch die Erfahrung getragen wird, auch unter anderem Verletzungen spielen eine Rolle. Wir sind am Anfang des Jahres, jetzt haben sie noch ihre Chris-Jones-Geschichte, ob der spielt oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Travis Kelce, weiß man nicht, wie schwer die Verletzung ist. Also es ist wie immer ein bisschen Rätselraten vor der Saison, aber ich würde mal, wenn du mich festlegst, schon bis auf Divisional auf jeden Fall tippen für Kansas City.
Bis Divisional. Gut, Christian, Kansas City, die letzten Jahre, wir haben es gesehen, zwischendurch hatten die Gegner das Ganze so insofern geknackt, dass Kansas City offensiv seine Probleme hatte. Wie siehst du es dieses Jahr?
Ja, ich glaube schon, dass da immer noch viel Qualität ist. Mahomes ist schon ein Unicorn. Die Division ist dieses Jahr wieder interessant, muss man sagen. Das gilt allerdings auch für andere Konkurrenten, die man hoch auf dem Zettel hat, insbesondere wenn ich in der AFC in den Norden und den Osten schaue. Das sind mal wieder die Division, wo es spannend wird. Sie haben halt ein paar Probleme zu lösen. Günther hat das angesprochen, der Chris Jones Holdout. Offensive Line ist so ein kleines Fragezeichen. Pass Rush ist ein Fragezeichen, da muss halt ein bisschen mehr insbesondere von. Also Kalafdis hat ein gutes erstes Jahr gehabt. Die Frage ist, wie viel Unterstützung hat der? Hat man ja auch in der ersten und in der fünften, sechsten Runde dann Leute für die Front Seven geholt. Wide Receiver gab es logischerweise ein paar Veränderungen. Muss man tatsächlich sehen, wie man zum Beispiel Sky Moore besser einbindet, wie man Kadarius Toney, der hoffentlich fit bleibt, besser eingebunden wird. Rashee Rice hat am Anfang des Scams sehr viel Hype bekommen. Aber das ist alles noch ein bisschen im Flow. Das heißt, die müssen sich tatsächlich erst einspielen und sehen, wer da die Verantwortung übernimmt. Bleiben für mich in der AFC West der Favorit. Und für mich auch einer der Top 4 Mannschaften in der AFC, die ich für den Super Bowl auf dem Plan habe.
Es sind drei andere Teams in dieser West, Günther, die natürlich alle irgendwo den Anspruch haben, auch diese Krone zu holen. Die Chargers, die Broncos, die Raiders. Die Broncos haben natürlich viel wieder gut zu machen. Nach letztem Jahr, wen siehst du am ehesten als Konkurrenz für Kansas City?
Klar, die Chargers. Also für mich haben die letztes Jahr deutlich schlechter gespielt als eigentlich erwartet. Die haben uns, glaube ich, wenn wir uns zurückerinnern wollen, waren wir uns alle einig, die haben alles richtig gemacht im Upgrade ihres Rosters, vor allem auf der Defensivseite im vergangenen Jahr. Das hat überhaupt nicht gezündet, auch aufgrund von Verletzungen. Jetzt ist noch ein Jahr vergangen, es ist zusammengewachsen. Herbert ist auch, glaube ich, sind wir uns einig und hört man überall, ist ein absoluter Top-Quarterback, der das Team tragen und weit führen kann. Also das ist für mich das mit Abstand, wenn du die drei nimmst, der beste Team. Denn ich traue Denver, so gern ich Sean Payton mag, um Gottes Willen, das ist auch einer, der ähnlich wie Andy Reid aus einer Mannschaft mehr rausholen kann, als eigentlich drin ist. Aber da ist sind so viele Fragezeichen, da ist so viel im vergangenen Jahr auch kaputt gegangen. Russell Wilson muss mir auch erst beweisen, dass er das kann. Also den traue ich relativ wenig zu. Die Raiders, so weh es mir persönlich tut, für Jakob Johnson natürlich. Das ist auch nicht das Team, das da ganz oben mitspielen kann. Auch wenn sie es von sich behaupten. Und das ist aber am ehesten, um das mal kurz abzuschließen. Also die Raiders ist am ehesten für mich das Überraschungsteam. Da könnte im positiven Sinn durchaus was passieren.
Vegas dieses Jahr auf jeden Fall im Super Bowl, denn sie richten ihn aus. Und ob es dann Finale da irgendwas da haben oder wie das heißt, das
ist ja Mode geworden irgendwie. Seit den Bucks und den Rams ist das jetzt, also ist nicht mehr unmöglich.
Es ist nicht mehr unmöglich, genau. So, größte Konkurrenz für Kansas City im Kampf um die AFC-Krone, Christian, Cincinnati, Buffalo oder wer anderes?
Ja, Buffalo ist tatsächlich die Mannschaft, die mir als erstes kommt. Weil ich glaube, dass sie schon ein bisschen rebounden werden. Josh Allen hat letztes Jahr, er hat immer noch eine sehr gute Saison gespielt, aber hat halt sehr viel Kritik bekommen. Ich finde, die Mannschaft ist immer noch absolut loaded, für mich einer der tiefsten Roster in der kompletten Liga, in der spannenden Division. Dann reden wir natürlich von den Bengals, die auch mittlerweile ein sehr, sehr komplettes Team geworden sind. Sätze, die man vor 5 oder vor 10 Jahren nie über die Bengals gesagt hätte, aber tatsächlich haben sich da Dinge ergeben, und natürlich ist mit Spannung zu beobachten, und auch da will ich nicht zu sehr den Traditionalisten raushängen. Ich meine, wir haben ja auch Günther mit in den Leitungen, und ich weiß, dass ihr beide da, glaube ich, nicht komplett anders denkt, aber ich würde erst die Jets gerne auf dem Platz sehen, bevor ich wirklich sicher bin, dass es funktioniert. In der Theorie ist das eine Top-3-Mannschaft in der AFC. Die hatten letztes Jahr schon eine überragende Defense und sind mit einem zum Teil absurden Quarterbacking und dann zum Teil durchschnittlichen Quarterbacking mit Mike White noch in Richtung Playoffs gekommen. Das sollte dieses Jahr komplett anders sein. Rodgers hat Anspielstationen, denen er vertraut. Die Line wird mit Sicherheit sehr, sehr unter Beobachtung sein. Und trotzdem, Bills, Jets, das wären für mich so die ersten zusammen mit den Bengals als Konkurrenten. Und dann schauen, was sich halt noch in der Masse dahinter bewegt.
Ist es bei dir auch so, Günther, dass da die Bills kommen und nicht zum Beispiel die Jets?
Ich sehe die Bills nicht so weit vorne. Das, aber eher aus Beobachtung der letzten Jahre. Die werden jedes Jahr gehypt. Sind ja auch gut. Christian hat es angesprochen. Wenn du dir den Kader anschaust, die haben eigentlich alle Positionen gut bis sehr gut besetzt. Josh Allen ist für meinen Geschmack auch ein bisschen überbewertet. Muss mir auch erst, wenn Christian das schon von den Jets angesprochen hat, der muss es halt auf dem Platz mal beweisen. Ich meine, Spiele gewinnen, über Gegner drüber laufen, alles schön und gut, aber wenn es darauf ankommt, sprich Playoffs, da fehlt so ganz klein bisschen noch. Kann natürlich jedes Jahr soweit sein. Viel Zeit werden sie auch nicht mehr haben. Das kennen wir, das Prozedere in der NFL. Aber ich sehe die Bills nicht ganz oben. Da würde ich tatsächlich auch Cincinnati aufgrund der Erfahrung, die sie jetzt in diesem Bereich schon haben, noch ein bisschen höher ansiedeln. Und ich bin ja, wie ihr angesprochen habt, schon oldschool. Also ich kann mich an die Bengals noch erinnern, die zweimal gegen die 49ers im Super Bowl verloren haben. Also die hatten auch früher schon mal gute Zeiten. So ist es nicht. Wäre eine schöne Geschichte. Ansonsten, klar, Buffalo ist das Team, das es zu schlagen gilt. New England, glaube ich, können wir außen vor lassen. Und die Jets, da bin ich wirklich extrem gespannt. Die haben alles, was du brauchst, aber es sind halt die Jets. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen.
Ja, und die werden wir direkt Monday Night Primetime sehen gegen die Bills. Also dann der erste Auftritt von Aaron Rodgers in Grün. Und wir sind schon sehr gespannt drauf. Ein anderes Team natürlich in der East, wo alle drauf schauen, ob da jetzt der nächste Schritt gegangen wird, Christian. Miami, wie ist dein Gefühl?
Schwierig. Also was heißt, ich glaube, dass die Offense immer noch relativ explosiv sein wird. McDaniel hat da ja wirklich alles auf Geschwindigkeit ausgerichtet. Und es wird immer noch super schwer, die ganzen Receiver mit ihrer Geschwindigkeit zu verteidigen. In die Line hat man permanent investiert. Es hat bis auf Terron Armstead nicht so wirklich überragend funktioniert, aber wenn man überlegt, wie viele Ressourcen, sei es Free Agency, Geld oder halt auch Draftpicks reingegangen sind, das ist schon nicht ohne. Ich würde logischerweise gerne mal eine komplette Saison von Tua Tagovailoa sehen. Das ist das, was mir groß Sorgen bereitet. Mit Sicherheit eine Mannschaft, die um die Playoffs spielt. Und für mich in Woche 1, auch ohne die Chargers-Brille, für mich eines der Spiele am Wochenende, ist eben die Partie von den Dolphins bei den Chargers. Defensiv, sehr, sehr gute Secondary mit David Long, für mich einen der absolut unterschätztesten Linebacker der ganzen Liga geholt. Der wird richtig aufräumen in der Defense. Der wird seine Spieler hinter ihm enorm entlasten. weil er einfach sehr, sehr viele Runs dann früher stoppt als in der letzten Saison. Pass-Rush ist so ein bisschen Fragezeichen, auch wenn Phillips ein gutes Jahr hat. Muss man abwarten, wie viel Chubb noch left im Tank hat. Aber also es ist eine super spannende Mannschaft. Wenn alles passt, kann es sehr weit gehen, aber die Fragezeichen sind groß und die Fragezeichen starten halt mit der Gesundheit des Quarterbacks. Und wie gesagt, ich würde Tango Bailoa wirklich wünschen, dass er ein Jahr fit ist. Aber das müssen wir halt erst nochmal sehen.
Genau, ja, das ist auch für mich die große Frage in Miami. Wie fit ist er, wie lange kann er spielen? Denn wenn er spielt, er hat es gelernt, hat ein bisschen gedauert, sich an die NFL anzupassen, vor allem mit den Receiver natürlich. Das ist eine der besten, gefährlichsten Offenses, die es gibt in der Liga. Die Defense wird deutlich besser sein. Also es hängt wirklich in dem Fall, klingt blöd, wenn man von der NFL spricht, aber in dem Fall hängt es wirklich nur vom Quarterback und in diesem Fall leider vom Gesundheitszustand ab. Ich drücke wirklich alle Daumen. 17 Spiele plus Playoffs, ein gesunder Tua und wir sehen die Dolphins ganz lange in den Playoffs.
Und wir reden kaum über die Patriots, die sind dann für dich auch nicht wirklich dabei, Günther?
Was soll man jetzt sagen? Natürlich werden alle rufen, ja, sie haben immer noch Belichick und Mac Jones ist doch so toll aber ich sehe die richtige Verstärkung nicht. Wenn du einen Zeke Elliott dir holst als Running Back Verstärkung und natürlich haben sie immer noch das Defensivgenie von Bill Belichick mit der Offensive, das hat ja mit Matt Patricia im vergangenen Jahr nicht so wunderbar funktioniert. Da haben sie natürlich einen riesen Upgrade bekommen, aber nee, insgesamt traue ich es dem Team nicht zu. Dazu eben diese durchaus extrem viel stärkere AFC East, als sie es in früheren Jahren gewohnt haben. Du hast ja drei potenzielle, haben wir jetzt gerade ja alles angesprochen, Playoff, wenn nicht sogar Super Bowl-Kandidaten. Den Jets trauen alle, wenn alles passt, natürlich alles zu. Miami hatten wir gerade und dann hast du Buffalo, die sowieso auf jeder Liste ganz oben sind. Und gegen die musst du dich erstmal durchsetzen. Also ist schon Playoffs erreichen ein schwieriges Ziel. Also die würde ich rausnehmen.
Okay, dann haben wir die AFC North, Günther. Cincinnati haben wir schon angesprochen, wobei wir hatten mal die Wade von Ballack, jetzt haben wir die Wade von Joe Burrow. Größte Konkurrenz in der eigenen Division mit Baltimore, mit natürlich den Steelers vom Producer und mit Cleveland?
Ja, wir dürfen die Steelers nicht außen vor lassen. Das ist das Überraschungsteam. Das ist das Team, das natürlich auch aufgrund des Coaching, der Erfahrung, der Historie durchaus für eine Überraschung in der AFC sorgen könnte. Muss man schauen. Pickens, wie weit die sich noch weiterentwickeln. Aber da ist Potenzial da. Defense sowieso. TJ Watt ist hoffentlich wirklich 100% fit und wird das auch bleiben. Das ist ein absoluter Boost für die Defense. Also das ist das Überraschungsteam, aber Gegner ganz klar die Baltimore Ravens. Ich meine, du gibst Lamar Jackson nicht so einen Vertrag, wenn du nicht 100% überzeugt bist. Das ganze Team ist, das Offensivsystem ist auf ihn aufgebaut. Die ganze Offense funktioniert, wenn er läuft und zaubert sozusagen. Und Defense muss man bei Baltimore sich auch keine Sorgen machen. Also das ist ganz klar der gefährlichste Konkurrent. Also Cincy und Baltimore, das sind die beiden Teams.
Bei Christian, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, so in Lamar we trust, das wollte man bei den Ravens noch nicht so aus dem Fenster schreien. Ist es jetzt für dich gefühlt besser? Also den Vertrag mal außen vor gelassen.
Es ist besser aus zwei bis drei Gründen. Zum einen haben sie sowohl mit Beckham, der glaube ich noch ein bisschen noch ein bisschen spielen kann, plus Zay Flowers. Meinem absoluten Crush, bei dem ich glaube ich wirklich, wirklich bestürzt wäre, wenn er eine viel bessere Karriere hat als Quentin Johnson, der First Round der Chargers, weil das ist übrigens der Spieler, den ich bei den Chargers im Draft haben wollten, er geht halt einen Spot später. Aber hey, was weiß ich schon? Also sie haben eine bessere Passattacke. Rashad Bateman darf auch gerne mal ein Jahr gesund bleiben. Die Spannung für mich und es gibt so zwei, drei Teams, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was offensiv passiert. Deine Falcons, Nikola, sind eine Mannschaft, wo ich keine Ahnung habe, was offensiv passiert. Der Skillcore ist geil. Die Ravens sind
Fullback dive.
Glaube ich eben nicht. Also ja. Sie werden Ridder den Ball aus der Hand nehmen, können wir ja gleich noch was zu sagen, aber Todd Monken ist für seine Kreativität bekannt und wir wissen, dass es zuletzt auch irgend so ein bisschen mit dem Scheme Jackson damit gehadert hat. Müssen wir beobachten. Ist sehr viel Spannung drinne. Ich glaube nicht, dass es so kolossal nach hinten losgehen kann, wie Russell Wilson und die Broncos in Jahr 1. Das glaube ich nicht. Aber es hat auch eine gewisse Fallhöhe. Also auf die Ravens bin ich offensiv sehr, sehr gespannt, was sie zeigen. Für mich eine der interessantesten Mannschaften in der Liga, vor allen Dingen sie früh zu sehen. Also für mich auch eine Mannschaft, und da bin ich auch durchaus bei Günther, die absolut, also ich wäre nicht überrascht, wenn die im AFC Championship Game stehen würden. Absolut nicht. Aber dafür muss halt alles passen, wie bei allen Mannschaften.
Okay, das also im Osten, dass die Kandidaten blieben noch der Süden. Ich habe gesehen, die Jaguars bekommen von Peter King ein bisschen Hype. Günther, ich meine, der Süden, wir brauchen halt einen Meister, ja? Wir haben die Jaguars, wir haben die Titans, wir haben die Colts und wir haben die Texans. Die Texans sind definitiv im Neubau. Die Colts können bei All or Nothing von der deutschen Nationalmannschaft mitspielen für 2022. Ja, und dann halt die Jags und die Titans. Wo geht's hin?
Ja, für mich klar die Jacksonville Jaguars. Die haben sich entwickelt von Jahr zu Jahr, haben ein Jahr des Rückschritts hinnehmen müssen mit ihrem Coaching-Fehler. Das ist vorbei, geht nach vorne. Trevor Lawrence, glaube ich, hat jetzt langsam unter Beweis gestellt, warum er Nummer 1 Pick war. Und es geht in die richtige Richtung. Sie wissen, was sie tun. Es sieht von außen gesehen alles sehr, sehr gut aus. Das ist für mich, vor allem in dieser, du hast ja angesprochen, Niklas, das ist ja im Prinzip die neue Schwachdivision in der NFL. Das musst du ausnutzen, das werden sie ausnutzen, die werden also Meister werden, dadurch in die Playoffs einziehen, werden auch erstmal ein Heimspiel haben. Kann sehr, sehr weit gehen, haben sie auch letztes Jahr bewiesen dann. Also ich würde Jacksonville schon zu den erweiterten Favoritenkreis zählen. Denn wie gesagt, die entwickeln sich fort, die sind auf allen Positionen gut besetzt. Haben natürlich mit Calvin Ridley, glaube ich, noch so eine Geheimwaffe bekommen, die ihnen fast in den Schoß gefallen ist, wenn man so will. Gefällt mir gut, was da passiert.
Okay, das dann, oder möchte Christian irgendwas anderes sagen und hat Houston ganz vorne?
Nein, habe ich nicht. Ich möchte auch nicht groß was anderes sagen. Ich glaube, teilweise ergibt sich das halt auch so ein bisschen aus dem Spielplan. Also ja, die sind A, das beste Team in der Division, B, sie haben noch dazu die NFC South, die jetzt vermutlich in der NFC eher die schwächere Division ist. Und das heißt, wir reden ja nicht nur zwingend, dass die Teams mit der sportlich besten Qualität zwingend immer den 1, 2 oder 3 Seed holen. Natürlich musst du dafür gut sein, aber ein angenehmer Spielplan hilft halt auch. Sportliche Grüße an die Giants aus dem letzten Jahr. Das hilft natürlich immer, um die eigene Position zu verbessern. Und ansonsten bin ich dabei, Günther. Es ist schon erstaunlich, was einfach passiert, wenn du einfach einen kompetenten Coach an der Seitenlinie hast, dann siehst du auf dem Platz auch nicht mehr lost aus und die Spieler hören dir tatsächlich zu.
Unfassbar, Coaching matters. Aber gut, dann haben wir das also besprochen, die AFC. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir in die NFC und müssen da natürlich dann auch unter anderem über die Cowboys sprechen. Bis gleich.
Ja, hallo, hier ist der David Storl und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 626. Wir sind immer noch im Football mit Günther Zapf und Christian Schimmel. Wir sind in der NFC angekommen. Ja, Günther, die NFC letztes Jahr gewonnen von Philadelphia, wo man ja sich erinnert, zwei Jahre davor. Der eine oder andere meckert ein bisschen am Quarterback rum. Inzwischen, nachdem sie jetzt im Super Bowl waren, glaube ich, haben sich die Diskussionen erledigt. Wie siehst du die Chancen, dass Philadelphia es nochmal so weit schafft? Vielleicht dann auch endlich wieder mal dann auch auf der siegreichen Seite sind.
Ja, ist ja nicht so lange her, dass sie gewonnen haben.
Ja, ja.
Gegen New England. Da schaue ich jetzt wieder in die Statistik, in die Bücher. Der Loser Blues, glaube ich, könnte Philadelphia durchaus erwischen. Sprich, dass der Verlierer des Super Bowls in der Vergangenheit auch sehr häufig sogar Probleme hatte, die Playoffs zu erreichen. Es ist nicht einfach, weil du gehst in die Saison rein, sagst, wir haben es fast geschafft, wir sind ein super Team, wir haben, da sind sich alle einig, natürlich einen der besten Quarterbacks der Liga. Das System ist auch ähnlich wie bei Baltimore auf Jalen Hurts abgestimmt, das passt alles zusammen. Aber wenn du mit der Einstellung schon reingehst, wir haben ja eh alles ganz gefährlich, dann haben sie in der NFC East, da werden wir sicher noch drüber sprechen, jetzt auch nicht mehr so das Durchmarschieren ohne Gegenwehr, das wird nicht so einfach werden. Also die Philadelphia Eagles müssen schauen, dass sie von Anfang an hellwach sind. Dann natürlich, und da ist der Coach gefordert und die Spieler auch, die erfahrenen Spieler muss man da immer mit reinnehmen, auch wenn wir in der AFC völlig richtig gelernt haben, Coaching matters, sind schon auch die Veterans gefragt. Dann sind die Eagles natürlich in der NFC ein Team, das ganz, ganz vorne steht. Denn gegen die Defense Line willst du nicht spielen. Die Offense Line zählt auch zu den besseren. Und was Hurts zaubern kann, glaube ich, sind wir uns alle einig.
Wie sehr glaubst du an Philadelphia? Christian und Günther hat es ja schon gesagt, die müssen ja erstmal aus der eigenen Division rauskommen. Wer ist da die größte Konkurrenz?
Größte Konkurrenz ist Dallas, und zwar mit Abstand. Ich glaube an die Eagles, für mich auch eines der komplettesten Teams. Ich bin gerade auf deren Roster. Ich hatte auf dem Schirm, dass sie nur 4 Wide Receiver auf der 53 haben. Zaccheaus, Watkins, Devonta Smith und AJ Brown. Das sieht trotzdem komisch aus. 4 Wide Receiver, 4 Tight Ends, 3 Backs. Noch keinen Panther aktuell. Ich schätze mal, da werden sie Scipios irgendwie von der Practice Squad hochbewegen.
Sie panten einfach nicht. Wozu?
Ja.
Genau. Run, chain and run.
Ja, die Allgäu kommen jetzt aus, was war das, Nikola? 2019, 2018?
Irgendwo da.
Die panten nicht. Circus is coming to town. Defense könnte insofern interessant werden, weil es könnte tatsächlich improvement sein, dass der DC jetzt der Head Coach in Arizona ist und nicht mehr da, weil Gandalf sehr, sehr abwartend gespielt hat. Günther hat das angesprochen. Die Line so. Cox, Jordan Davis, Jalen Carter wird der Masse irgendwann relativ schnell zeigen, was er kann. Pass Rush ist da. Das wird hässlich für einige der schlechteren Offensive Lines. Das ist jetzt schon klar. Größte Konkurrenz Dallas. Arguably die beste Defense der National Football League, zusammen mit den Patriots für mich. Brutal komplette Mannschaft. Prescott, ich weiß gar nicht, wie Günther den sieht. Ich mag den halt eigentlich sehr gerne, weil der insgesamt sehr, sehr wenig Fehler macht. Für mich ist das ein Team. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn die 12 oder 13 Spiele gewinnen, weil für mich eine der kompletteren Mannschaften. O-Line ist gut. Wide Receiver, man hört, dass Jalen Tolbert den nächsten Schritt macht. Sie brauchen dringend noch ein bisschen Geschwindigkeit, die sie sich auch mit Cooks eingekauft haben. Also, wenn Dallas die Division gewinnt und weit kommt, wäre das für mich nicht überraschend. Für mich, ein Satz noch zum Rest der NFC East, die Giants sind ein bisschen hinten dran, auch wenn ich deren Coaching vertraue, der Spielplan ist deutlich härter. Washington ist für mich im Rebuild.
Günther, dieser Optimismus zu Dallas. wir wissen, Mike McCarthy hat die Offense, das Playcalling jetzt wieder zur Chefsache gemacht. Wie groß ist dein Optimismus, was Mike McCarthy und Dak Prescott betrifft, und wann sehen wir Trey Lance?
Relativ früh sehen wir Trey Lance. Die werden schon, also so ein Titel machst du ja nicht umsonst. Die haben Gedanken, die werden ihn testen wollen, also wird es ein paar Packages geben mit Trey Lance. Davon gehe ich jetzt mal aus, im Lauf der Saison. Bestimmt noch nicht zu früh. Insgesamt, McCarthy, ob das ein Upgrade ist, warten wir ab, schauen wir mal. Dak Prescott ist so eine Personalie, das, ich meine, ich bin natürlich Skeptiker, das wisst ihr, was die Cowboys angeht, und meine Aussage werde ich auch dieses Jahr wiederholen, solange Jerry Jones da tatkräftig mitmischt in den Entscheidungen, werden die kein Super Bowl gewinnen. Dazu machen sie halt auch wirtschaftlich zu viele Fehler, meiner Ansicht nach, aber wer bin schon ich. Dak Prescott, jedes Jahr kommt er wieder und sagt die beste Form seines Lebens und dann so solche Aussagen, ich werde keine 10 Interceptions werfen, und dann spielt er dreimal Preseason oder was man aus dem Training die Bilder gesehen hat und wirft wieder wild in der Gegend herum. Er ist für mich nicht zu fassen. Er ist natürlich, er hat die Spiele, Christian hat es ja angesprochen, da sagt jeder mit Handkuss, den Quarterback nehme ich. Das ist ja unglaublich, was der alles kann. Dann hat er halt wieder so Aussetzer drin, und davon darfst du dir nicht viele erlauben. Also ich bin halt leider nach wie vor, ähnlich wie bei Josh Allen, bei Buffalo, nicht überzeugt, dass er, wenn es wirklich drauf ankommt, ob ich ihm vertrauen kann. Von daher, wie jedes Jahr, Dallas wird hoch gehandelt. Christian hat es auch gesagt, es wird niemanden wundern, wenn die weit kommen, wenn die sehr weit kommen, sogar bis in Super Bowl, wird jetzt keiner sagen, oh, das ist eine Sensation, sondern ja, hat sich so entwickelt, aber ich traue ihnen halt nicht so ganz. Aber wenn sie die Division gewinnen, sprich Philly hinter sich lassen, was durchaus möglich ist, das wäre schon mal ein richtig, richtig großer Schritt. Und ich zähle die Interceptions von Herrn Prescott ganz genau mit.
Ja, bis 10 sollte selbst Christian schaffen, denke ich mal. Von daher, wir lassen uns überraschen. Das also die Eagles und die Cowboys. Günther hat ja 108 Jahre auf den Titel der Cubs gewartet. Bei den Cowboys sind sie ja erst, wie viel? 28? Da geht noch was. Größte Konkurrenz der Eagles, Christian, die Niners oder wer?
Ja, also 49ers sind ja mit Sicherheit ganz, ganz, ganz vorne zu nennen. Auch ehrlicherweise, ich will jetzt nicht zu bösartig sein, in der NFC so ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Gibt viele Mannschaften, die im Umbruch sind, die lange Zeit irgendwie Player waren, wie die Saints und die Packers, wo man sich das erst zeigen lassen muss. Für mich tatsächlich die 49ers, jetzt hat man auch endlich dieses Bosa-Thema vom Tisch, nachdem der jetzt, ich glaube, für 34 Millionen pro Jahr unterschrieben hat. Ansonsten sehe ich da in der NFC echt viele, viele Fragezeichen rumlaufen. Also Seattle hatte irgendwie die erste Saisonhälfte letztes Jahr eine brutal spannende Offense. Ich erinnere mich an dieses Shootout gegen New Orleans. Green Bay, so Defense is good, where is the love? Wir werden es auf jeden Fall rausfinden diese Saison. Spielt sich Minnesota aus den Schuhen. Für mich ist das Ganze ein Fragezeichen. Und das Ding ist ja, Nikola, die Frage gebe ich jetzt einfach mal spontan an dich weiter. Ist das dritt- oder viertgefährlichste Team in der NFC die Detroit Lions?
Ich werde sie mir in Woche 2 im Stadion anschauen. Dann kann ich dir wahrscheinlich tatsächlich eine Antwort geben. Nee, ich weiß nicht bei den Lions. Es sah ja ganz vernünftig aus die letzten Jahre. Ich habe immer noch Fragezeichen bei diesem Headcoach, wie der mit Erfolg umgeht. Aber das ist dann ein anderes Thema. Deswegen, wenn ich mir die restliche Division anschaue, das ist wahrscheinlich für die Lions die beste Chance seit langem. Da was zu reißen. Also die Packers, ich bin gespannt auf Love. Die Bears, mal gucken, ob der Quarterback aufrecht stehen bleibt. Ja, also da, wenn ich jetzt, wann dann für die Lions? Aber auf der anderen Seite, Günther, wir haben schon so viele hochgehypte Teams gesehen, die dann krachend eben an diesen Erwartungen gescheitert sind, weil es eben die NFL ist und weil es da eben so eng ist. Da bin ich, also wie gesagt, die Lions, bei mir ist die große Fragezeichen der Coach. Sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg, was da passiert.
Da spricht die große Erfahrung aus dir natürlich. Ich bin, um Christians Frage zu beantworten, auch eher Detroit Top 4 in der NFC. Aber Nikola hat mahnend den Finger gehoben, übertragen, völlig zu Recht. Wenn du dich immer weiterentwickelst, irgendwann kommt ein Bruch, muss ja kommen. Wie gehst du damit um? Also ganz entscheidend, glaube ich, richtungsweisend wird das Spiel heute Nacht. Das Eröffnungsspiel wird ja nicht umsonst, wird da Detroit hingesetzt. Also die NFL macht sich ja Gedanken, die wollen schon ein tolles Eröffnungsspiel haben. Das ist eine der Mannschaften, also die Lions, auf die alle schauen. Das ist so ein Everybody's Darling natürlich. Da gibt es jetzt bis auf die NFC North-Vertreter, glaube ich, kaum einen, der was gegen die Lions hat. Und wenn die weit kommen, dann wird es auch weiterhin eher hingenommen, unbeobachtet. Da tust du jetzt erstmal nichts dagegen. Sie haben alles, was man braucht. Vielleicht ein bisschen schwach im Pass Rush, okay, aber auch da werden sie arbeiten. Campbell, klar, das ist so ein Fragezeichen, aber ich traue ihm zu, dass er sein Team weit bringt. Sie müssen halt irgendwie ihre Startschwäche überwinden. Und deshalb ist das Spiel heute, finde ich, schon richtungsweisend. Sie müssen nicht unbedingt gewinnen. Also du musst jetzt nicht nach Kansas City fahren zum Titelverteidiger im Arrowhead bei 140 Dezibel. Das Ding gewinnen, um mich zu überzeugen. Sie müssen mithalten, sie müssen eine gute Leistung abliefern und zeigen, dass sie heiß sind auf die Saison. Dann bin ich zufrieden. Allerdings eine bessere Chance als jetzt gegen Kansas City ohne ihre Top-Spieler, Defense Line schwach besetzt durch Verletzung und durch Sperre und Chris Jones Holdout, dann das Fragezeichen bei Kelsey. Also es wäre für mich keine Riesenüberraschung, wenn Detroit das Ding heute Nacht gewinnt. Zum anderen Thema, San Francisco für mich ganz klar Nummer 1 in der NFC. Also da passt alles zusammen.
Wenn sie gesund bleiben.
Lass mich ausreden, genau das ist der Punkt. Also Roster, Coaching, ist alles da. Quarterback hat in den wenigen Spielen gezeigt, was er kann. muss er natürlich auch erst fortsetzen, das wissen wir alle, von der Verletzung zurückgekehrt. Werden wir aber auch relativ schnell sehen, gleich mal mit Pittsburgh zum Auftakt. Ist ja auch nicht so einfach, gegen die Defense zu spielen. Also da passt alles, aber die Vergangenheit, leider Gottes natürlich, was die an Verletzungen hinnehmen mussten, gerade auf Schlüsselpositionen, Quarterback, Running Back, das ist schon nicht mehr normal. Von daher San Francisco auch da gefragt. Aber Nick Bosa-Deal, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen motivierter als sonst schon in die Spiele gehen, die Kollegen mitreißen. Gegen die Defense willst du auch nicht antreten.
Nein, der Nick Bosa-Deal, 5 Jahre, 170 Millionen, also die Geschichte ist jetzt auch vom Tisch. 122,5 Millionen garantiert. Wir gratulieren Familie Bosa, bis ans Lebensende sollte es da warmes Essen auf den Tisch geben. Ja, und dann schauen wir in den, apropos warm, dann gehen wir in die NFC North, da soll ja die Stimmung manchmal heiß sein, die Luft manchmal kühl, Christian. In dieser NFC North, wir haben eben Detroit angesprochen, Minnesota, Green Bay, Chicago. In Chicago scheint der Hype groß zu sein, wenn ich mir die Ticketpreise fürs erste Spiel gegen Green Bay anschaue. Aber ansonsten, also für die, die nicht ins Stadion gehen wie dich, Christian, holt dich irgendein Hype in der NFC North ab?
Wie gesagt, ich glaube, dass wir drei da nicht so unterschiedlich ticken. Ich will es halt erstmal sehen. So. Das Ding ist halt, dass sie im letzten Jahr überhaupt kein Passspiel hatten. Das war bei Passspielen, also so moralische Siege sind ja was Schönes, wenn dein Team gut aussieht und so, aber du musst halt irgendwann so. Das Ding ist halt, wenn sie dieses Jahr nicht gewinnen, wird es halt ein riesen Aderlass quasi unter Coaches und dem Front Office Staff geben. Das ist halt jetzt schon klar. Ich traue der Offensive Line nicht. Daniel Wright, der Right Tackle. Nicola, du erinnerst dich vielleicht noch dunkel an die Draft-Einschätzung gewisser Experten zu ihm, die möglicherweise falsch liegen. Dazu kommt, dass er nicht viel trainiert hat. Fragezeichen, immerhin, man hat jetzt ein fähiges Wide Receiver Core. DJ Moore, Chase Claypool, Daniel Mooney, EQ ist noch mit drin, Tyler Scott für mich jemand für eine potenzielle Überraschung. Das kann gehen. Aber die Frage ist halt, wie sehr entwickelt sich Justin Fields als Passer? Und wenn er sich dieses Jahr nicht entwickelt, dann werden sie mit der ganzen Masse an Draftpicks, die sie haben, vermutlich eine Möglichkeit haben, mal nach Kalifornien oder Richtung North Carolina nächstes Jahr zu schauen. Richtung Drake May beispielsweise. Ich glaube, das ist ein Make-or-Break hier ist für Chicago. Weil sonst bist du vermutlich schon wieder im Rebuild. Weil der Quarterback da nicht das gezeigt hat, was er macht. Ich will jetzt nicht sagen, die Defense ist egal. Die Defense wird solide, wird gut sein, hat ein paar interessante Leute. Da wird es auch darauf ankommen, dass insbesondere die beiden Rookies am zweiten Tag, Dexter und Pickens, ihren Job machen. Insbesondere Dexter hat für mich überraschend relativ gestruggelt. Den fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Die wird aber ihren Teil machen. Da mache ich mir keine Sorgen. Nochmal, es geht wirklich darum, du musst wissen, wie gehst du mit Justin Fields weiter? Wie sehr entwickelt sich das Passing-Game, insbesondere in der Offense? Dann sind die gefährlich. Gerade weil die NFC North jetzt keinen hat, der so überragend ist.
Bears, Packers, Vikings, Günther oder alles vergessen oder ja?
Nee, also um es vorneweg zu sagen, auf den Hype-Train Chicago springe ich nicht mit auf. Das will ich, wie Christian ganz zu Anfang gesagt hat, erstmal sehen. Minnesota, darfst du halt einfach nicht vergessen. Die spielen Jahr für Jahr soliden, ordentlichen, guten Football. Kirk Cousins ist ein wunderbarer Quarterback für eine Regular Season. Also die sind durchaus schon in der Lage, da Detroit Probleme zu machen. Sonst Green Bay, das will ich auch erst sehen. Zu viel Umbau, Love für Love, aber erstmal abliefern auf dem Platz. Von daher sehe ich nur Minnesota eigentlich als Konkurrenz für Detroit. Moment. Würde mich überraschen, wenn es anders kommt, aber die aus dem Norden kommt, glaube ich, eh nicht die ganz große Gefahr.
Das war jetzt ein sehr subtiler, sensationeller Diss. Kirk Cousins, ein wunderbarer Quarterback, Pause in der Regular Season. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ich glaube, jeder versteht, was ich meine.
Ich habe Kirk Cousins, war das Kirk Cousins? Ja, in New Orleans siegen sehen im Playoff. Also.
Ja, aber da sprechen auch alle von Miracle und müssen wir nicht viel sagen, glaube ich, dazu. Wie ist die Bilanz in den Primetime-Spielen? 1:1 Million gefühlt. Und er ist ein sehr guter Geschäftsmann, das hat er bewiesen. Aber ich würde ähnlich wie bei Dak Prescott, wenn ich jetzt in einem Super Bowl oder in einem Championship-Game-Spiel stehe und die letzten 2 Minuten, ich liege hinten, würde ich mir einen anderen Quarterback wünschen.
Aber du stehst dann wenigstens im Super Bowl. Also ich meine, das wäre ja schon mal was. Ja,
ja, eben. Aber da willst du auch gewinnen.
Okay, dann der Süden. New Orleans, Atlanta, Carolina und die Bucks. Wem trauen wir eine positive Bilanz zu, Günther?
Keinem. Ja, das ist wirklich die schwächste Division. Ja, wenn du so fragst, was soll ich sagen? Ich meine, die müssen ja gegen die anderen NFC-Teams auch spielen, gegen ein paar aus der AFC. Irgendeiner wird sich durchsetzen, aber es ist ja durchaus auch möglich mit einer negativen oder ausgeglichenen Bilanz, auch wenn das dort die 17 Spiele
sind.
Ja, es geht schon und wir haben ja nur noch 10 Minuten Verlängerung, also es wird sicher wieder ein paar mehr Unentschieden geben, als wir das gewohnt waren.
So ein schönes 3-3 zwischen Tampa und Carolina nach einer Overtime.
Ja, also am ehesten, glaube ich, aufgrund der Entwicklung und der bisherigen Vorstellung Atlanta, würde ich vielleicht vor Carolina, die reden immer davon, dass alles so toll wird, glaube ich ihnen aber nicht. New Orleans, schwierig einzuschätzen. Derek Carr, auch so eine Personalie, da weißt du nie, was du kriegst. Also könnte natürlich funktionieren, aber insgesamt die Kadertiefe doch sehr, sehr dünn. Und irgendwann müssen sie ja den Preis dafür bezahlen, dass sie wahnsinnig viel Geld ausgeben. Bin auch sehr gespannt, was San Francisco dann so in den nächsten Jahren anstellt. Aber wenn sie heuer das Ding gewinnen, fragt da kein Mensch mehr danach. Von daher kann man es auch nachvollziehen. Aber also leichter Vorteil würde ich im Moment geben für die Atlanta Falcons. Aber würde mich nicht wundern, wenn sie mit 9-8, um wenigstens ein Team positiv zu sehen, die Division gewinnen.
Christian, wen möchtest du da picken?
Mein Problem in New Orleans ist tatsächlich, dass ich dem Headcoach nicht zu 100% vertraue und Skillcore außerhalb von Olave und Kamara. Deswegen bin ich da bei Günther. Buccaneers Übergangsjahr. Tatsächlich die mit Abstand größte Upside haben die Falcons. Mit Abstand. Weil für mich war das eines der drei klügsten, und ich weiß, Nicola, das passt nicht zu den Falcons, aber ich werde es jetzt trotzdem sagen, die Moves in der Defense waren für mich eine der drei, vier klügsten in der Free Agency dieses Jahr. Sie haben dann nicht überbezahlt, aber sie haben ein paar sehr, sehr interessante Leute geholt. Die Mannschaft war sehr, sehr jung. Der offensive Skillcore, wenn wir jetzt mal nicht Dive, ISO und Power spielen, hat eine Menge Möglichkeiten. Ich habe es noch nicht verstanden, warum man nach dem, was Tyler Algier letztes Jahr gespielt hat, zwingend noch einen Running Back in der ersten Runde und so hoch draften muss. Mit Bijan Robinson, der zugegebenermaßen ein toller Footballspieler ist. Aber du hast Drake London, du hast Mac Collins, du hast ein sehr interessantes Receiver-Core. Free Kyle Pitts kann ich nur sagen, ja, gib dem Jungen mal ein paar Targets. Wie gesagt, die haben eine sehr, sehr interessante Mannschaft, auch da natürlich, ne? Desmond Ridder, zweiter Schritt, ist klar. Also wenn die ein Quarterback auf Cousins Niveau hätten, wäre ich sehr, sehr viel komfortabler mit den Falcons. Aber Ridder ist jung, wir werden es beobachten müssen. Carolina Offensive Line, ich hoffe einfach nur, dass Bryce Young das Jahr überlebt. Weil das, was man in der Preseason gesehen hat, war richtig übel. Super, super spannend, was da auf Wide Receiver abgeht. Eine Menge Namen. Die Frage ist da wirklich ein Unterschiedsspieler dabei? Defensiv waren die letztes Jahr schon gut. Und ich habe halt relativ viel Vertrauen in Frank Reich tatsächlich. Das könnte so ein bisschen die Jacksonville-Geschichte sein. So, du hast kompetentes Coaching an der Seitenlinie und schon wirkt die ganze Mannschaft sounder und besser. Und Reich hat das unter Beweis gestellt. Und der war für mich auch in Indianapolis nicht das Problem. Wir werden es beobachten, aber also größte Upside für mich die Falcons, wenn Ridder den nächsten Schritt macht und der Skillcore, das ist, was wir alle glauben, was das ist.
Yeah. Matt Rhule hat ja zur Begeisterung von einem unserer Mitstreiter sein erstes Spiel bei Nebraska erfolgreich verloren.
Aber auch schon wieder im typischen Nebraska-Style, ne?
Also, ja. Das Ganze in den College-Football-Quarterbacks, die diese Woche noch kommen. Da freuen wir uns schon auf die Aufnahme, Christian. Ja, ich weiß nicht, bei Atlanta, aber die Division ist schwach, B, also Ridder hat mich im College dafür, ne, Cincinnati kam so ein bisschen aus dem Nichts, das war auch mit Ridder. Ich wünsche ihm natürlich, dass er in Atlanta Erfolg hat, aber schwierig. Also ich habe kein Gefühl dafür. Zumal Atlanta jetzt die letzten Jahre jetzt in Sachen Roster ja auch eher auf der Sparflamme war. Gut, hat auch mit den vorigen Jahren zu tun. Ich bin gespannt, ob der sich durchsetzen kann. Aber ich meine, es würde mich natürlich freuen, wenn man dann irgendwie nach Atlanta oder Carolina oder irgendwo in diese Division schaut und man nicht das Gefühl hat, irgendwie, man ist so gerade der Bodensatz der Liga. Aber ja, Ich lasse mich überraschen. Günther, NFC Championship Game Prognose, wer steht drin?
Ja, das sind immer die Geschichten so vor der Saison. Aber wenn du jetzt fragst, San Francisco, Philadelphia?
In San Francisco.
In San Francisco.
Christian.
Dann muss ich ja ein bisschen abweichen und sag dann 49ers gegen Cowboys.
In Dallas natürlich. Wobei auswärts ja. Haben sie eine bessere Bilanz.
Und diesmal, Günther, zieht Jerry Jones persönlich alle Vorhänge zu, dass auch kein Wide Receiver geblendet wird.
Ja, planen Sie das Ding auch so, dass um 20, dass jedes Mal, dass Sie nur um 22 Uhr Kick, also um 15 Uhr Ortszeit Kickoff haben, wenn man weiß ja, wo die Sonne steht, verdammt.
Sollte man wissen, nach dieser Zeit. So lange steht das Ding jetzt schon. Das stimmt.
Das wusste man, ich stand da auch schon, bevor man es gebaut hat. Man glaubt's nicht. Aber ja. Fantastisch. Ja, gut. Ich sag dann mal San Francisco gegen Detroit. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Aber wir haben San Francisco alle weit oben, liebe Niners-Fans. Ich fürchte, das war's Schön. Dann. Ja. Dann AFC Championship Game, Christian.
Boring. Chiefs zu Hause gegen die Bills.
Das ist in der Tat bisschen boring. Also Chiefs, ja, gehe ich mit. Die spielen zu Hause, aber ja, die müssen sich nochmal gegen Cincinnati durchsetzen.
Okay, dann gehe ich mal komplett abstruse Wege und sage Cincinnati gegen Miami in Cincinnati.
Cool, gefällt mir.
Aber wir sind uns einig, dass wir irgendwie, dass wir die Optionen in der AFC ein bisschen breiter gestreut sind, was die Spitze betrifft, als in der NFC,
ja, ja.
Ne?
Baltimore also. Kannst du ja auch mit reinnehmen, aber ja. Irgendwie trauen wir denen alle nicht.
Ja, wir müssen es erst sehen.
Genau, wir müssen es erst sehen. Sehen tun wir, nicht hören tun wir Günther dann heute Nacht, wenn ich es richtig verstanden habe?
Das ist korrekt, jawohl, mit Arik.
Mit Arik Brindig dann aus, dann für das Eröffnungsspiel. Und Christian, die Endzone geht weiter und Christian wird weiterhin die verschiedenen Möglichkeiten erkunden, wie man vom Westerwald nach München kommt.
Genau, Doubleheader für mich dieses Wochenende, einmal im Stadion in der GFL mit München gegen Ravensburg, ein absoluter Abstiegskampf mit einem sehr, sehr kompetenten Play-by-Play-Menschen an meiner Seite, Nikola, das freut mich sehr. Und Endzone. Darf ich betreuen, Panthers gegen Falcons, für mich tatsächlich eines der spannendsten Spiele an diesem ersten Spieltag, weil beides junge Mannschaften, junge Quarterbacks im Rahmen der NFL-Endzone. Wird bestimmt cool.
Ich mache Sonntag Marburg gegen Straubing, wollen wir tauschen?
Ich sag mal so, es könnte ein Duo-3-Spiel für Marburg sein, allerdings hoffen vor allen Dingen die Münchner, dass das nicht der Fall ist, denn sollten die Cowboys gewinnen, dann ist Ravensburg abgestiegen.
Nein, in der Relegation. Also,
Relegation gegen Kirchdorf, ja. Und genau, mal gucken, ob es für Marburg dann noch um was geht. Aber das wird sich dann rausstellen. Aber das ist dann der Samstag für uns beide.
Ja, und Günther, was steht sonst noch auf dem Plan?
Ich mache Sonntag. Es gibt ja jetzt seit dieser Saison immer zwei exklusive Einzelspiele noch zusätzlich bei der Zone. Und ich mache das 19-Uhr-Spiel, das Spiel der alten Herren, Old Man Group, zusammen mit Flo Bernberg. San Francisco gegen Pittsburgh. Also eine auch, glaube ich, sehr, sehr interessante Partie an diesem Wochenende. Und da freue ich mich drauf. Und dann die Woche drauf werde ich hoffentlich den erfolgreichen Head Coach der Munich Cowboys an meiner Seite begrüßen. Mache ich das erste Spiel von Nadine Nurasid bei der Zone mit ihr zusammen. Also das schon mal ein kleiner Vorblick auf das zweite Wochenende. Sunday Night, glaube ich, machen wir dann, ja.
Cool. Christian und ich können direkt sagen, wir drücken ihr alle Daumen, dass sie Spaß hat. Ja, weil wir haben dieses Jahr extensiven Kontakt mit Nadine gehabt, weil wir alle Münchner Spiele machen. Also da drücken wir hier alle Daumen und gratulieren auch nochmal Florian Bernberg ganz herzlich. Fleck Europameister geworden als Coach.
Stimmt.
Ja.
Werde ich Sonntag natürlich nochmal erwähnen.
Ganz, ganz toll. Und wie gesagt, also das gibt viel, auf was man sich freuen kann. Es ist Football und es ist viel NFL und man kann eine Menge sehen, das Angebot ist wieder breit gefächert. Ja.
Genau, es gibt viel Football, aber es gibt ab diesem Wochenende auch die Rugby-WM und über die wollen wir nach einer kurzen Pause sprechen, wird auch Christian interessieren. Big Show 626 bei Sportrad 360, kurze Pause, dann Rugby.
Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
B Big Show 626 von Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Rugby, denn es ist wieder die Zeit, der Herbst, die ungeraden Jahre 2023, die Rugby-WM steht an, morgen Abend geht sie los und sie dauert nicht so ganz so lang wie die NFL-Saison, aber es ist ein Marathon und über diesen Marathon wollen wir sprechen. Zum einen mit Jan Lüdecke. Hallo Jan.
Hi, servus.
Und Simon Jung ist auch am Start.
Bonjour.
Ich sag's ja, 48 Spiele, Jan, morgen geht's los und das Finale ist am 28. Oktober. Wir haben was vor.
Ja, das ist das Schöne an so einer Rugby-WM, dass die so lang dauert. 7 Wochen insgesamt, also 7 Wochenenden sind's, ja.
Und sie geht los mit einem Kracher, Simon, nämlich zwischen Frankreich und Neuseeland. Jeder weiß, für wen mein Herz schlägt. Ich kann euch sagen, das ist im Rest des Hexagons nicht anders. Das Eröffnungsspiel wünschen sich alle wieder als Finale. Wie realistisch ist das?
Sehr realistisch. Ich glaube, das hatten wir auch schon 2011, als die beiden Mannschaften in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind. Das war zwar nicht das Eröffnungsspiel, aber war in der gleichen Gruppe. Neuseeland deutlich gewonnen in der Gruppe. Und im Finale hätte Frankreich eigentlich gewinnen sollen. Das war ein ganz enges Spiel. Das
sind Joubert ist der Name, der da...
der Craig Joubert, ja.
Der klingt französisch, ist aber Südafrikaner, war der Schiedsrichter.
Genau. Nee, also zwischen den beiden Mannschaften, das sind immer heiße Spiele bei Weltmeisterschaften. Da gibt's viel Geschichte. Ich freue mich auf dieses Spiel seit der Auslosung vor 3 Jahren, wie, glaube ich, die meisten Rugby-Fans auch. Und das... Frankreich als Host-Nation sich das Eröffnungsspiel aussuchen darf, spricht auch nochmal für sich, dass sie sich dann Neuseeland, den schwersten Gegner in der Gruppe, für das Auftaktspiel gleich gewünscht haben.
Wer sich jetzt wundert, wieso sind 2 Top-Favoriten in der gleichen Gruppe, Jan, das hat damit zu tun, dass die Auslosung eben vor 3 Jahren war und die Bilanz der Franzosen in den Jahren davor überschaubar gut war und dementsprechend man eben nicht im gleichen Topf wie Neuseeland war.
Ja, und die Auslosung hat es natürlich extrem in sich, weil du hast Neuseeland, Frankreich in dieser Gruppe A und du hast dann Irland und Südafrika in Gruppe B, sogar noch mit Schottland. Das heißt, die 4 ganz großen Top-Favoriten sind in Gruppe A und Gruppe B. Das heißt, sie werden überkreuz im Viertelfinale alle aufeinandertreffen. Und die andere Seite dann mit Gruppe C und Gruppe D ist deutlich, deutlich schwächer besetzt, was aber dafür spricht, dass es eine extrem spannende WM mit doch durchaus Überraschungspotenzial ist.
Also A und B, die Favoriten, C und D, ein paar Krisenkinder, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Gruppe A, Neuseeland, Frankreich, Italien, Uruguay, Namibia. Jetzt mal ganz ehrlich, Simon, also wenn es nicht Neuseeland und Frankreich werden, in welcher Reihenfolge auch immer, dann fresse ich einen Besen.
Ja, aber du darfst die Italiener auch nicht unterschätzen. Wir haben das bei den Six Nations gesehen und auch besprochen Anfang des Jahres, als Frankreich im Auftaktspiel auch zu Hause nicht volle Kapelle gegen Italien gespielt hat.
Das war auswärts, das war in Rom, ich war da.
Das war auswärts, okay. Trotzdem nicht mit voller Kapelle und das war ein ganz, ganz enges Spiel. Und du kannst als Neuseeland oder Frankreich nicht mit einer B-Mannschaft gegen Italien spielen. Du darfst sie nicht unterschätzen, weil die mittlerweile einfach auch richtig gutes Rugby spielen, einen starken Kader haben, sich noch neue Leute dazugeholt, sich verstärkt haben im Vergleich zu den Six Nations, Mitspielern unter anderem aus der englischen Premiership. Also Italien ist die einzige Mannschaft in der Gruppe, die den beiden Favoriten gefährlich werden könnte. Allerdings, wenn Neuseeland und Frankreich da voll spielen, dann haben die auch keine Chance. Deswegen bin ich eigentlich bei dir. Es sollte bei Neuseeland Frankreich bleiben. Der Gewinner des Auftaktspiels wird erster in der Gruppe.
Jan, Frankreich ohne Entamac, der sich in einem Vorbereitungsspiel verletzt hat. Wie sehr wirft ihr das zurück?
Ich glaube, dass das Frankreich sehr zurückwirft. Also vielleicht diese eine Verletzung hätten sie vielleicht noch ganz gut kompensieren können, auch wenn er das irgendwie mit Dupont so das gewachsene Herz dieser Mannschaft war. Aber jetzt sind ja noch andere Spieler verletzt. Beil ist erstmal raus auf der ersten Reihe. Danty fällt für die Eröffnung aus. Und Paul Belemse ist auch raus fürs ganze Turnier. Und ich glaube, dass das schon heftig ist, wenn du 4 Schlüsselspieler ersetzen musst. Deswegen, Simon und ich haben da auch schon heiß diskutiert, eben sehe ich tatsächlich Neuseeland favorisiert im Eröffnungsspiel, auch wenn es da auch Verletzungsprobleme gibt. Aber ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, was Frankreich angeht. Also die Frage, ob sie vielleicht ein Jahr zu früh gepiekt haben, 2022 kein Spiel verloren, jetzt diese ganzen Verletzungen dazu. Auf der anderen Seite hast du natürlich Euphorie, Heim-WM. Es ist alles möglich. Also die Gruppe werden sie easy überstehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann im Viertelfinale schon Schluss ist. Ich kann mir alles vorstellen. Viertelfinale Schluss, Weltmeister, alles drin.
Du hast ja theoretisch diese, sie sind ja mehrfach U20 Weltmeister geworden, die kannst du auch alle nachziehen, mal schauen, wie das funktioniert. Das ist halt dann die ganz große Bühne. Mal gucken. Die Neuseeländer, Simon, wir erinnern uns alle an dieses Halbfinale gegen England 2019, wo sie gar nicht gut aussahen. Die Neuseeländer in der Weltrangliste im Augenblick auf Platz 4, was wahrscheinlich nicht den Ansprüchen in Neuseeland entspricht. Die hatten auch ein Ups and Downs, sage ich mal, die letzten Jahre. Wo stehen sie jetzt?
Also die Weltrangliste, muss man sagen, kann man nicht 1:1 übertragen, auf wo die Mannschaften stehen. Wir haben wieder die Vorbereitungsspiele hinter uns, die da auch mit reinspielen. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr haben sich Wales, oder letztes Mal 2019 haben sich Wales und Irland um den ersten Platz gestritten und Wales ist im Halbfinale raus und Irland schon im Viertelfinale. Neuseeland hat es am letzten Vorbereitungsspieltag gegen Südafrika richtig auf den Deckel bekommen. Das hat sie dann nochmal zurückgeworfen. Aber sie haben einen super Rugby Championship gespielt, haben den gewonnen gegen die anderen Mannschaften aus der Südhemisphäre, haben komplett weiße Weste aus den Spielen gegen Südafrika, Argentinien und Australien, zweimal gegen Australien, den Bledisloe wieder zurückgeholt. Also da muss man sagen, Neuseeland ist besser, als sie es zwischen 2019 und jetzt waren. 2019 habe ich sie nicht ganz so schwach gesehen, ehrlich gesagt. Sie haben in der Gruppenphase gegen Südafrika gewonnen. Sie haben im Viertelfinale Irland platt gemacht und haben dann gegen eine sehr, sehr gute englische Mannschaft verloren. Aber auch in diesem Spiel hattest du zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Neuseeland da nicht zurück reinfinden könnte. Neuseeland ist eine Mannschaft, die kann in einem Spiel wenig Zugriff haben. Die brauchen nur eine Chance und dann drehen sie das sofort um. Also Neuseeland kannst du nie abschreiben. Die werden nur, also sowohl Frankreich als auch Neuseeland, das ist, um nochmal vorhin auf deine Frage zurückzukommen, dass die beide im Finale wieder aufeinander treffen, halte ich für so unwahrscheinlich wegen diesen Überkreuzspielen mit der Gruppe B, weil da sind halt einfach die anderen drei aus den Top 5 und da wird es echt heiß hergehen.
Okay, dann gehen wir in diese Gruppe B. Der amtierende Weltmeister ist dabei, Südafrika. Das Team, das wir, wo wir uns gut vorstellen könnten, Jan, dass die irgendwann mal Weltmeister werden, wenn sie es mal in der WM über halt diese lange Zeit auf den Platz bekommen, plus die Schotten. Aber trotzdem Südafrika und Irland favorisiert, oder?
Ja, favorisiert sind beide, aber das ist natürlich schon heftig, dass du auch noch an Schottland oder auch noch Schottland hinter dir lassen musst. Die Schotten sind so gut, die haben das Zeug, beide zu schlagen. Die können Südafrika schlagen, die können Irland schlagen. Würde aber sagen, dass sie dafür wirklich einen herausragenden Tag brauchen und der Gegner da vielleicht nicht den allerbesten Tag erwischen oder muss eine rote Karte kassieren oder wie auch immer. Schotten sind unfassbar stark. Südafrika und Irland müssen sich strecken, um die zu schlagen. Ich glaube, dass Südafrika und Irland durch die Gruppe kommen, wäre aber auch nicht überrascht, wenn doch Schottland am Ende unter den ersten zwei landen würde.
Wie sehr ändert es was, Simon, dass wir eben nicht in Schottland oder in Irland spielen, sondern auf neutralem Platz, also gerade für die Schotten, die vielleicht ein bisschen unterlegen sind, verglichen mit den anderen, nur vielleicht, ja?
Oh, also das, ich finde, in der Gruppe betrifft es alle gleich, macht jetzt unter den Mannschaften nicht viel aus. Ich glaube, vielleicht ist Südafrika sogar am besten dafür geeignet, weil die Spieler in ganz Europa verteilt haben, aber auch Irland und Schottland, die Spieler, die sind es gewohnt, ob es jetzt im European Champions Cup ist, ob es bei den Six Nations ist, auf dem europäischen Festland zu spielen. Klar, bei ein paar Spielen da im Süden wird es schon echt heiß. Ich glaube, 35 Grad ist teilweise angesagt, jetzt am Wochenende. Und wenn dann, glaube ich, immer Marseille spielt, Südafrika gegen Schottland, das wird schon brutal, aber Finn Russell, der Spielmacher von Schottland, der hat selbst ein paar Jahre in Frankreich gespielt und ziemlich gut dort. Ich glaube, der freut sich auf diese Partie. Auch wenn wir uns erinnern an 2021 zurück, an die Lions-Tour in Südafrika, wo Finn Russell die Chance erst im dritten Test von der Bank bekam und dann dieses Spiel fast noch gedreht hätte, allein durch seine Art zu spielen. Er spielt nochmal anders, der sieht das Spiel anders als andere. Der ist ein richtiger Maverick, wird er oft genannt. Der kann einen aus dem Hut zaubern und auch die Schotten, auch die Südafrikaner überraschen. Deswegen, Schottland kannst du nicht unterschätzen, Finn Russell kannst du nicht unterschätzen. Aber wie Jan sagt, Schottland braucht einen Bombentag, um Südafrika oder Irland bezwingen zu können. Das sind die beiden Favoriten in der Gruppe.
Schottland, die Gruppenphase 2019 nicht überstanden haben, damals in einer Gruppe mit Irland und Japan. jetzt natürlich Irland und Südafrika nochmal eine Ecke heftiger. Das also Gruppe B. Wir haben gesagt, die spielen über Kreuz, dann Neuseeland, Frankreich im Viertelfinale höchstwahrscheinlich. Gruppe C. Wales, Australien, Fidschi, Georgien, Portugal. Wales war die letzten 12 Monate ja in der Krise. Man hat den Coach gewechselt, Jan. Bei Australien haben wir jetzt Herrn Jones wieder, der eigentlich dachte, er macht diese WM vielleicht mit England. Was erwarten wir da?
Ja, eine Gruppe, die ganz, ganz schwer vorhersehbar ist, weil du auch nicht so wirklich weißt, wie die Mannschaften so richtig einzuschätzen sind. Also Wales hat einen riesen Umbruch hinter sich, da hat gefühlt die halbe Mannschaft aufgehört, ist noch kurz vor der WM. Aber die Eindrücke aus der Vorbereitung waren dann viel, viel besser als gedacht eigentlich. Also die haben da eigentlich positiv überraschen können. Australien, Simon und ich haben eben gesprochen und gesagt, ich glaube, wir haben da noch nicht alles gesehen. Oder das glauben wir beide. Und sie haben halt Eddie Jones, Wundertüte. Fiji ist für mich tatsächlich die Mannschaft, die diese Gruppe gewinnen wird, weil der Kader wahnsinnig stark ist. Aber die Frage ist, wie kann Fiji gegen wirklich, wie schlägt sich Fiji in so Taktikspielen? Und das werden Taktikspiele. Du hast Warren Gatland mit Wales, du hast Eddie Jones mit Australien. Die werden wahrscheinlich ganz eklige Oldschool-Taktiken gegen Fiji fahren und damit hatten sie in der Vergangenheit Probleme. Müssen sie jetzt zeigen, dass sie das diszipliniert irgendwie hinkriegen können zu gewinnen, dann denke ich, dass sie auch die Gruppe gewinnen. Und dann darfst du halt Georgien wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, dass Georgien auch alle Gegner in der Gruppe schlagen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass sie wirklich über die ganze Gruppenphase jeden schlagen werden, aber sie können theoretisch einen dieser drei Großen können sie auf jeden Fall schlagen. Vielleicht sogar auch zwei. Und ich bin noch gespannt auf Portugal. Manu Wilhelm sagt, Portugal sieht eher so ein bisschen als, ja, Überraschung ist vielleicht zu viel gesagt, aber er sagt, die haben eine wahnsinnig hohe Qualität, die wird vielleicht nicht reichen, um ein Spiel zu gewinnen, aber ganz so im Vorbeilaufen machst du Portugal halt auch nicht platt. Und dementsprechend die Gruppe, ich kann mir vorstellen, dass da am Ende 4 Mannschaften stehen, die jeweils 2 Spiele gewonnen haben. Also weiß ich gar nicht, was ich richtig zu sagen soll.
Aber Fidschi Gruppensieger wäre schon, also das wäre schon eine Revolution.
Ja, also, aber ich fände es auch geil, ne? Also solche Geschichten brauchen wir immer wieder. Aber also alle Pazifik-Inselstaaten haben unfassbar gute Kader, auch Samoa und Tonga, die sind natürlich in eher nicht machbaren Gruppen, sage ich mal. Fidschi ist in einer machbaren Gruppe. Und ja, wäre geil. Also wir wissen alle, wie groß die Rugby Euphorie da drüben ist. Als die Olympiasieger geworden sind im 7er Rugby, ist der Tag zum Feiertag gemacht worden. Sie sind seitdem die erste Nation, die eine 7-Dollar-Marke hat, einen 7-Dollar-Schein. Es ist, glaube ich, 1995 erst das Fernsehen auf Fiji eingeführt worden, weil die Leute die Rugby-WM sehen wollten. Und wenn so eine Nation es dann wirklich schafft, bei einer WM mal in die K.O.-Phase zu kommen und da dann sogar auch die Chance zu haben, weiterzukommen, weil sie eben doch auf der leichteren Überkreuzseite jetzt, sage ich mal, sind, kann für mich so das Märchen, die Geschichte dieser WM werden.
Nur zur Vollständigkeit, Gruppe A neben Neuseeland, Frankreich, Italien mit Uruguay und Namibia, Gruppe B mit Tonga und Rumänien und jetzt also Gruppe C zusätzlich zu Wales, Australien und Fiji, also Georgien und Portugal. Es geht los mit Australien, Georgien am Samstag im Stade de France und am Sonntag Wales gegen Fiji in Bordeaux. Und da werden wir gleich sehen, was in Fiji drin ist und ob sie direkt den Überraschungssieg landen können gegen Wales und die dann wahrscheinlich wieder in eine Krise stürzen. Apropos Krise, Gruppe D. England, Japan, Argentinien, Samoa, Chile. Argentinien, Jan, ist immer unangenehm. Japan, haben wir die letzten WMs gesehen, ist ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Jetzt ist halt die Frage, wie es jetzt 4 Jahre nach der Heim-WM ist. And there is England. War, also, ja. Wo geht da die Reise hin? Wen sehen wir da vorne?
Also ich sehe ganz klar Argentinien vorne. Ich habe eben schon zu Simon gesagt, wenn man mich fragen würde, welche Nation ganz, ganz sicher ins Halbfinale kommt bei dieser WM, dann ist für mich Argentinien die erste Antwort. Einfach deswegen, weil die 4 Top-Favoriten auf der anderen Seite Viertelfinale über Kreuz spielen. Also es wird da 2 erwischen aus Frankreich, Neuseeland, Südafrika, Irland. Argentinien ist für mich auf der anderen Seite die mit Abstand beste Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass sie die Gruppe gewinnen, dass sie dann eben auch das etwas leichtere Los im Viertelfinale haben. dass sie auch überstehen werden. Ich habe in meinem Tipp auf totalrugby.de gesagt, Argentinien macht das Finale, weil ich glaube, dass sie einige Körner auch noch aufbewahren können Richtung Halbfinale, wo sie auf einen richtig dicken Brocken treffen werden. Aber auch da, also Simon und ich haben eben über England diskutiert. So, die machen so einen schlechten Eindruck. Also man hat das Gefühl, die müssen schauen, dass sie irgendwie diese Gruppenphase überstehen und viel weiter kann es dann auch fast nicht gehen. Aber es ist England. Es ist auf dem Papier eine unfassbar gute Mannschaft. Das ist eine stolze Rugby-Nation. Und wir glauben, dass wir ein ganz anderes Gesicht jetzt im Turnier bei der WM sehen werden. Und da ist dann die Frage, wie gut ist die Mannschaft? Wie sehr kann sie sich da auch reinsteigern? So, vielleicht schlagen sie auch Argentinien. Das ist ja dann auch direkt Duell. Super, super spannend. Kann aber auch passieren, dass England in der Gruppenphase rausfliegt. Weil Japan ist auch eine Wundertüte. Michael Leach hat sich jetzt hingestellt. Der Kapitän hat gesagt, wir sind besser als vor 4 Jahren. Wir wollen den Titel gewinnen. Da kann ich nur schmunzeln, aber...
Japan.
Ja, schauen wir mal, wie gut Japan ist. Who knows? Who knows? Also, die haben nicht erst einmal überrascht. Die waren vor 4 Jahren super stark daheim. Die haben vor 8 Jahren dieses Wunder geschafft, als sie Südafrika geschlagen haben. Gerade schätze ich sie nicht stark ein, aber das heißt bei Japan nichts.
England gegen Argentinien, Stade Vélodrome in Marseille am Samstag. Simon, wir wissen, dein Herz hängt so ein bisschen an den Engländern. Ist das Vorfreude? Ist das positive Anspannung? Ist das Nervosität? Wo bist du gerade?
Nur bei Vorfreude. Also, dass das Turnier endlich stattfindet. Ich glaube, England könnte in einer besseren Position sein, aber sind sie nicht. Da ist im letzten Jahr viel passiert. Und aber jetzt geht's endlich los. Die Vorbereitungsspiele sind egal. Die letzten Six Nations sind egal. Wie Jan gesagt hat, die Mannschaft, die sie aufs Feld bringen können, ist klasse. 1 bis 15, beziehungsweise 1 bis 23. Und deswegen, wenn es auf dem Platz klappt und du brauchst eigentlich, wir wissen, wie es ist, wenn du mal Momentum aufnimmst, wenn du vielleicht in diesem Auftaktspiel gegen Argentinien gewinnst und anfängst an dich zu glauben und die Mannschaft zusammenfindet über die Gruppenphase bis hinein in die Playoffs, dann ist alles möglich. So oder so, selbst wenn sie früh ausscheiden, bedeutet das, dass in England ein Umbruch stattfinden muss. Auch das würde mich freuen. Ich freue mich jetzt zu sehen, wie gut England wirklich ist, weil wir haben viele Versprechen bekommen. Erst von Eddie Jones, dann von Steve Borthwick. Es hieß immer, wir bauen auf, ihr werdet erst zur WM das volle Ausmaß sehen. Und jetzt gibt's dann keine Ausreden mehr. Jetzt kommt die WM. Jetzt reicht es nicht mehr, auf irgendwas in der Zukunft hinzudeuten. Jetzt müssen sie abliefern. Und darauf freue ich mich.
Aber heißt das dann nicht, dass denen dann die Presse schon nach dem Spiel gegen Argentinien direkt im Nacken hängen könnte? Also wenn die Erwartungshaltung so hoch ist, dass ihr werdet es bei der WM sehen. So, jetzt hast du das Topspiel direkt am ersten Wochenende.
Das kann gut sein, aber das haben sie sich dann selbst zuzuschreiben. Also das ist doch schön zu wissen, jetzt kommt das Spiel, bei dem wir es sehen werden. Und das kann so schnell gehen, wie das in der letzten WM. England gegen Argentinien. Da gab es eine rote Karte gegen Argentinien. England hat das Spiel haben locker gewonnen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Bei allem, was wir hier besprechen, es kommen immer wieder diese Kleinigkeiten rein. Kopfverletzungen, Spieler, die deswegen vom Platz müssen oder generell Verletzungen. Rote Karten, die Spiele entscheiden. Das wird passieren bei dieser WM. Mindestens 1-2 große, wichtige Spiele werden wegen einer Schiedsrichterentscheidung entschieden werden können oder wegen eines mistimten Tackles. Und deswegen, es gibt so viel Unvorhersehbares, worauf man sich auch freuen kann. Ich würde jedem aktuellen Zuhörer, jeder Zuhörerin, die vielleicht noch nie Rugby geschaut haben, wirklich empfehlen, sich mal so ein paar Spiele anzuschauen. Vor allem, wie Jan gesagt hat, vielleicht mit Fiji, weil die spielen wirklich ein Rugby, das macht Spaß, da versteht man, was dieser Sport sein soll. Die geben sich nicht ab mit irgendwelchen langweiligen taktischen Dingen, sondern die wollen einfach nur zocken und es macht Bock, den Jungs zuzuschauen.
Die kicken nicht die ganze Zeit den Ball hin und her. Ja, also, das so viel also zu der Konstellation in der Gruppenphase. Wie gesagt, die Randdaten sind, es geht Freitag los. Wir haben eine Gruppenphase, die dann andauert bis zum 7., 8. Oktober. Dann am 14. und 15. Oktober die Viertelfinals, am 20. und 21. Oktober die Halbfinals und das Finale am 28. Oktober im Stade de France. Es gibt auch noch ein Spiel um Platz 3. Die Frage ist, wie immer, wo und wie viel kann man sehen, Jan?
Also man kann theoretisch alles sehen. Es sind 48 Spiele. Von diesen laufen 35 live mit deutschem Kommentar bei ProSieben Max im Free TV. Alle 48 gibt's auf RAN.de und auf Join. Das heißt, die 13 Spiele, die wir nicht mit deutschem Kommentar übertragen, die gibt's mit Originalkommentar auch online zu sehen. Also wirklich volle Breitseite Rugby. Und die meisten von diesen 35 Spielen auch wieder groß aus dem Studio, wie wir das jetzt gewohnt sind von vor 4 Jahren.
Also die Rugby-WM im Jahr 2019 und 2015 auch im TV eine Erfolgsgeschichte. Wir hoffen, das wird weitergeschrieben. Finaltipp, Simon.
Oh, Finaltipp, wer im Finale steht.
Oder wer über wen? Vielleicht noch genauer.
Ich glaube, wenn ich einen Tipp abgeben muss, und das ist sau schwer. Ich glaube, am Ende wird Südafrika gewinnen und ich glaube, im Finale werden sie gegen Australien spielen.
Wow.
Hui. Okay.
Ich glaube, Südafrika, Argentinien. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich jetzt nicht so genau mit dem Weg auseinandergesetzt.
Argentinien spielt gegen den Sieger der Gruppe A. Also wenn Argentinien Gruppensieger wird, spielen sie gegen den Sieger der Gruppe A im Halbfinale.
Okay, dann ist natürlich schon schwierig. Ja, doch. Ich glaube, Südafrika, Argentinien wird das Finale. Südafrika, Argentinien. Und Südafrika wird Weltmeister wieder.
Okay. Wir brauchen mal vielleicht irgendwann einen Weltmeister aus dem Norden. Nee?
Ja, also ich würde es den Iren natürlich am meisten gönnen. Frankreich wäre auch eine schöne Geschichte, aber ich sehe es leider nicht.
Gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 7 Wochen Turnier, wo wir sehen können, wo die Prognosen hingehen und ob sich das ein oder andere Krisenkind befreien kann, ob es noch weiter in die Krise stürzt, ob der ein oder andere Favorit stolpern. Wir freuen uns drauf. Wie gesagt, morgen Abend geht's los mit Frankreich gegen Neuseeland, direkten Kracher zu Beginn im Stade de France. Und dann, wie gesagt, das war das 35 von 48 Spielen im TV. Es gibt keine Entschuldigung, das nicht zu schauen. Probiert's erst gar nicht. Es wird Rugby geschaut, bis der Arzt kommt die nächsten Wochen. Gut, jetzt kommt hier nicht der Arzt, jetzt kommt hier der Producer, der macht weiter aus den USA. Ich sag danke Jan, danke Simon. Kurze Pause hier bei Sportrad 360 und geht's weiter mit Motorsport.
Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio 360.
Ja, vielen Dank, Nicola. Jetzt übernehme ich mal hier aus den Außenstudios aus Quark in Long Island und apropos Außenstudios unterwegs zum Sachsenring, möglicherweise schon am Sachsenring, ist Eddie Milke, Run Racing. Grüß dich, Eddie.
Ja, servus, du hast recht. Ich bin tatsächlich schon am Sachsenring angekommen. 30 Grad, wird ein heißes Wochenende. Erste Mal seit 21 Jahren, dass die DTM wieder am Sachsenring fährt.
Ich dachte erst einmal, seit 21 Jahren, dass der DTM bei 30 Grad fährt. Aber bei 30 Grad, da steht Stefan de Voice Heinrich gar nicht auf, denn Stefan, du warst in Italien, wir sprechen dann im Formel-1-Teil darüber, du warst in Monza, wo es gefühlt wahrscheinlich 45 Grad gehabt hat an diesem Ferrari-Wochenende.
Es war auch sehr, sehr warm und sehr heiß, vor allem natürlich aufgrund der Atmosphäre durch die elektrisierten Tifosi nach Pole Position von Carlos Sainz am Samstag und dann einem Rennen mit hochklassiger Verteidigung am Sonntag. Aber diese Plätze 3 und 4 für Ferrari waren eigentlich für die Scuderia ein gefühlter Sieg und genauso laut und euphorisch und emotional war es dann auf den Tribünen unter den etwa 150.000 Zuschauern am Sonntag.
Ja, sprechen wir da mit Stefan Ehlen noch drüber. Jetzt, Eddie, wir beide hatten ja letzte Woche uns auch schon ein bisschen, haben vorgeschaut auf den MotoGP Grand Prix in Barcelona. Und wenn man jetzt auf die Ergebnisliste schaut, sogar bis nach Amerika ist durchgedrungen, dass Pecco Bagnaia A nicht gewonnen hat, B sogar geflogen ist, also dass er gestürzt ist. Was genau ist passiert?
Also aus meiner Sicht hatten wir in der MotoGP am letzten Wochenende wieder richtig, richtig Glück. Das war, ja, im Grunde genommen waren es 2 Stürze in einem. Enea Bastianini, der Teamkollege im offiziellen Ducati-Werksteam, war ein bisschen zu optimistisch in Kurve 1. Das konnte nicht gut gehen, da hat er mehrere Fahrer mit abgeräumt. Ja, und eine Ecke weiter hatte Pecco Bagnaia einen Highsider, den er sich bis heute nicht erklären kann. Nur das Problem war, direkt nach dem Start, direkt im Pulp, dass Brad Binder über ihn drüber gefahren ist. Und das sah fürchterlich aus, aber es geht ihm wohl ganz gut. Er hat nur Prellungen, heißt es. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob er morgen tatsächlich dann schon wieder auf dem Motorrad sitzen wird. Er hat es auf jeden Fall vor und ja, er will seine WM-Führung verteidigen, denn das ist natürlich ein Steinwurf entfernt nur vom Ducati-Werk Misano Adriatico, Heimspiel für die Italiener. Also das, was wir da in der Formel 1 erlebt haben, werden wir am kommenden Wochenende sicherlich auch in Misano erleben. Ja, und mit den beiden Aprilia-Fahrern, das ist ja auch ein italienisches Werk, ist ja auch nicht weit weg von Misano Adriatico. Die Aprilia-Performance in Barcelona, die war überragend von Aleix Espargaró und Maverick Viñales und auch Miguel Oliveira, der ist auch sicher in die Top Ten gefahren, wollen wir auch nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, was er kommendes Wochenende im sicherlich auch heißen Misano an der Adria erleben werden.
Du weißt, wenn Eddie sagt, in der MotoGP haben wir Glück gehabt. Ich kann mich, also es gab ja leider sehr, sehr viele Unfälle, die wir hier besprochen haben, aber das waren mit tödlichem Ausgang. In der MotoGP, diese Glückssträhne oder diese ja Strähne ohne wirklich fatalen Unfall, die hält jetzt eigentlich schon sehr lang an, oder? Wer war denn der Letzte aus dem Kopf heraus, wo man wirklich sagt, oh je, das ist komplett schief gegangen?
Oh, das ist jetzt schon viele Jahre her. In diesem Jahr kommt, glaube ich, ein, neben der Intensität des Wettbewerbs und dem Aufholen unter anderem von KTM und auch Aprilia in Richtung Spitze Ducati ganz sicherlich hinzu, dass man bei Yamaha und dann vor allem bei Honda durch Marc Márquez viele Verzweiflungsaktionen gesehen hat, die tatsächlich dazu geführt haben, dass es halt eine Menge Stürze gab, die aber gerade im Hinblick auf Marc Márquez relativ glimpflich abgegangen sind, toi, toi, toi. Aber Fakt ist, auch jetzt am kommenden Wochenende haben wir, Eddie hat es gerade beschrieben, aufgrund der Knochenbrüche, der Verletzungen von Enea Bastianini wieder nicht alle Stammfahrer dabei. Es ist jetzt das 12. Motorrad-Grand Prix-Wochenende am kommenden Samstag, Sonntag. Und zum 12. Mal haben wir nicht alle Stammfahrer am Start, weil es wieder Verletzte gibt. Also es ist tatsächlich die Frage, die wir zu Saisonbeginn ja schon mal gestellt haben, ist tatsächlich dieses neue Format, das sicherlich enorm Spektakel bietet, aber Rennen, Sprintrennen am Samstag, Hauptrennen am Sonntag, bei jedem Grand Prix, bei jedem 20 Motorrad-WM-Wochenende, ist das tatsächlich richtig. Man hat ein bisschen nachjustiert, das haben wir bei dir ja hier, lieber Jens, bei Sportradio auch schon diskutiert, dass wir jetzt das erste freie Training am Freitag nicht mehr zur Startaufstellung oder zum Qualifying zählt. Richtig, aber ich glaube, die Belastung ist enorm. Und wenn wir uns jetzt anschauen, also es wird ja dann auch bald nach Übersee gehen, auch für die Motorrad Grand Prix, dann haben wir dann 7 Rennen innerhalb von 8 Wochen. Ich glaube tatsächlich, ähnlich wie bei der Formel 1, muss man sagen, das ist ein bisschen des Guten zu viel. Und das erhöht natürlich Einsatzbereitschaft, aber auch Risikobereitschaft und übt, glaube ich, einen Stress auf Mensch und Material aus, was man so nicht braucht. Wie siehst denn du das, Eddie?
Also das MotoGP-Fahrerlager geht wirklich auf dem Zahnfleisch. Das betrifft nicht nur die Fahrer, das betrifft auch die Mechaniker und alle, die da arbeiten. Ja, und Stefan hat es angesprochen, die Überseestrapazen, die da jetzt kommen, mit den wenigen Rennen, 7 Rennen in 8 Wochen, dann eben noch diese Flugreisen. Also mein Eindruck am Sachsenring war schon, das war vor 2 Monaten, dass die alle ganz schön auf dem Zahnfleisch stehen. Und man muss ja nur mal gucken, Alex Rins immer noch verletzt bei LCR Honda, der zukünftige Yamaha-Fahrer. Und da gehen sogar dem großen Honda-Werk langsam aber sicher die Ersatzfahrer aus. Da fährt jetzt ein Japaner aus der Langstrecken-WM am kommenden Wochenende in Misano Adriatico auf dem Motorrad von Alex Rins bei LCR Honda. Da ist auch mit der schwierigen Unterschenkelverletzung von Alex Rins überhaupt nicht abzusehen, wann er wiederkommt. Klar ist, dass Enea Bastianini mit seinen erneuten Knochenbrüchen mindestens mal 3 Grand Prix verpassen wird. Also diese Verletzten-Misere, Stefan hat auch das gesagt, die sollte eigentlich allen Beteiligten zu denken geben.
Ja, ein Wort noch apropos, er ist zwar im Moment nicht verletzt, zumindest nicht gröber verletzt, aber Spanien, Marc Márquez, 13. Platz, The Voice, das klingt ein bisschen nach einem Schritt nach vorne, 2 Schritte zurück.
Ja, aber das ist ja auch der neue Ansatz von Marc Márquez, der das gesagt hat, oder Gust Lauinger hat es auf Servus TV eigentlich ganz gut bei der Übertragung vom Red Bull Ring zusammengefasst. Jahrelang ist es eben gut gegangen, hat prima funktioniert, dass Marc Márquez mit seinem überirdischen Können und seinem Mut die Defizite des Honda-Motorrads überspielen konnte. Jetzt sind wir in einer Situation, wo das nicht mehr geht, denn alle anderen Hersteller haben enorm aufgerüstet. Der Fahrer ist heute sicherlich ein bisschen mehr vom Bike, von der von der Technik abhängig als früher. Die Frage nach wie vor in den Fahrerlagern, die zwar noch keine neue Nahrung bekommen hat im Sinne von Fakten, aber klar ist, dass der natürlich damit überhaupt nicht zufrieden sein kann. Er sagt, ich genieße gar nichts, ich leide nur und ich versuche einfach nur zu überleben und ein paar Daten zu sammeln. Er will, sagt er, ruhig bleiben, aber es macht ihm überhaupt keinen Spaß, was da auch die Körpersprache deutlich macht. Es wird jetzt auf die Misano-Tests drauf ankommen, die ja nach dem Grand Prix dann stattfinden werden. Die sind sicherlich im Hinblick auf die Saison 2024 für die japanischen Hersteller, also auch für Yamaha, von ziemlich entscheidender Bedeutung. Über die Wechselgerüchte, da gab es keinen neuen Schwung, da gab es keine neue Nahrung, aber klar ist, Marc Márquez hat ja noch im nächsten Jahr einen Vertrag und aktuell sieht es nicht danach aus, als würde er wechseln. Die Frage ist nur, ob er tatsächlich sich sowas nochmal ein weiteres Jahr antun möchte, denn klar ist, Honda ist so weit zurück, die werden jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr bis zum Saisonbeginn 2024 den Anschluss wiedergefunden haben, zumal natürlich auch die nach wie vor dominierenden Ducati, die sicherlich ja auch ein Heimspiel jetzt haben werden und zurückschlagen möchten nach dem fantastischen Auftritt von Aprilia und der spanischen Fiesta in Barcelona. Jetzt in Italien wird Ducati ganz sicherlich wieder ordentlich loslegen an der adrianischen Riviera. Und wir wissen, KTM ist inzwischen die zweite Kraft. Aprilia hat sich mit diesem ersten Doppelsieg, der so eindrucksvoll rausgefahren wurde, zurückgemeldet. Drei Maschinen am Ende in den Top 5. Also auch in Noale geht's richtig voran. Und das wird extrem schwer. Eigentlich braucht die MotoGP einen motivierten, einen gesunden Marc Márquez als Weltfigur, als Weltwerbegesicht auch nach dem Rücktritt von Rossi. Aber das werden wir so schnell, glaube ich, nicht sehen. Oder was meinst du, Eddie?
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also die Rückstände von Honda und auch von Yamaha. Man muss ja sagen, dass nicht nur Marc Márquez als mehrfacher Weltmeister einer von den ganz Großen ist, der da hinterher fährt. Auch Fabio Quartararo betrifft das auf der Yamaha ganz genauso. Die sind in einem kompletten Loch, haben komplett den Anschluss verloren. Und da wird man wirklich mal abwarten müssen. Deswegen, Marc Márquez hat es gesagt, ganz, ganz extrem wichtig wird der Test nach dem Misano Adriatico Rennen sein. Deswegen werden wir auch am kommenden Wochenende einen zurückhaltenden Marc Márquez erleben, denn eins will er auf keinen Fall, von diesem ungeheuer wichtigen Test will er sich auf keinen Fall verletzen. Und von daher warten wir mal die Testfahrten ab und dann werden wir langsam Licht ins Transferdunkel bekommen. Ich fand auch sehr bemerkenswert, er war ja neulich auch Studiogast bei den Servus TV-Kollegen, es wurde das erste Mal aus seinem Wort das Wort Rücktritt in irgendeiner Form erwähnt, nämlich insofern, dass viele aus seinem Umfeld, aus seiner Familie, aus seinem Freundeskreis ihm zum Rücktritt geraten haben. Geld hat er genug verdient in seinem Leben, in seiner Karriere. Titel hat er auch genug geholt. Und das ganze Risiko sieht man da nicht mal so ganz so unbedingt ein im Umfeld von Marc Márquez. Und er hat eingeräumt, dass er tatsächlich drüber nachgedacht hat. Und eins ist mal sicher, ewig tut er sich das mit dieser unterlegenen Maschine, mit diesem unterlegenen Material nicht mehr an. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob die da beim Testen was finden in Misano oder ob die Ingenieure in Japan schon was gefunden haben, was Honda und auch Yamaha aus der momentanen Misere rausholt.
So, wir machen den Sprung an den Sachsenring und wer Eddie bei Instagram folgt, ist klar im Vorteil, denn da sind alle relevanten Daten erfasst. Eddie, du hast eh schon gesagt, es ist brüllewarm. Warum jetzt zurück an den Sachsenring und herzliche Gratulation, wenn ich das auch richtig deute, 100. DTM-Rennen bei RAN Racing. Warum hat es so lange gedauert, bis man wieder am Sachsenring ist?
Ja, der Sachsenring ist ja eigentlich früher war der Sachsenring ja ein Straßenkurs. 1927 fanden hier die ersten Rennen statt. Das war dann irgendwann zu gefährlich, über die öffentlichen Straßen zu fahren. Und da hat man sich dann halt Mitte der 90er dazu entschlossen, hier aus einem eigentlich geplanten Verkehrssicherheitszentrum eine Rennstrecke zu bauen. Hat dann die MotoGP bekommen, auch weil die MotoGP eben am Nürburgring nicht mehr funktionierte, was die Zuschauerzahlen angeht. Das ist eine Motorsport-verrückte Gegend hier. So, und jetzt die Frage, warum hat es 21 Jahre gedauert,
dass die DTM hier wieder auftritt. Das Problem bei dieser ursprünglichen Konzeption war, dass es eben keine permanente Rennstrecke war, sondern man immer auch die Tribünen neu wieder aufbauen musste. Das heißt, das hat sich einfach nicht gerechnet, jedes Mal dann die Tribünen aufzubauen, weil eins ist auch klar, es kommen ja nicht diese 235.000 Zuschauer wie bei der MotoGP und dann extra dafür Tribünen auf- und abzubauen, das hat sich einfach nicht gerechnet. Ja, und jetzt haben wir halt einen neuen Promoter, nämlich dem ADAC, der ADAC Sachsen, der ja auch hier direkt am Sachsenring sitzt, mit Dr. Oeser und Co., die waren da auch hinterher und so kommt es jetzt dazu, dass wir wirklich 21 Jahre lang warten mussten und ich bin wirklich mal ganz gespannt, ich war schon sehr, sehr, sehr oft am Sachsenring, aber das ist mein allererstes Autorennen am Sachsenring, was ich sehen werde. Ich bin wirklich mal gespannt, was das mit den GT3-Autos hier an diesem Wochenende alles so mit sich bringt. Ich glaube, es wird extrem spannend. Mirko Bortolotti ja nur ganz, ganz knapp vor Thomas Preining in Führung. Ricardo Feller, den müssen wir auch noch mit dazu nehmen, den Schweizer, der ist auch Platz 3. Also der Spannungsbogen ist angerichtet. Ja, und du hast recht, wir werden dann am Sonntag tatsächlich unser 100. Rennen bei Run Racing haben, seitdem wir die TV-Rechte haben. Das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, ich bin aus unserer Run Racing Mannschaft der Einzige, der tatsächlich alle 100 Rennen kommentiert und bestritten hat.
Ja, und da ist er dahin, der Eddie, im Funknetz irgendwo am Sachsenring. Aber der Voice, auch du hast natürlich nachhaltige Erfahrungen, wie ich mir vorstellen kann, weil du ja alle Strecken kennst.
Ja, ich war auch bei den drei DTM-Rennen Jahr 2000, 2001 und 2002 da, als die DTM tatsächlich am Sachsenring noch fuhr. Und Eddie hat es gesagt, es waren also vor allem wirtschaftliche Gründe, wegen dem enormen Aufwand, den man eben hat mit dem Aufbau der Tribünen. Aber man muss ja sagen, auch Oschersleben, Sandfort und der Norrisring in Nürnberg, da gibt's ja auch einen deutlich größeren organisatorischen Aufwand als bei permanenten Rennstrecken wie Hockenheim oder am Nürburgring. Und die haben eben auch die höheren Kosten. Und trotzdem hat es da immer funktioniert. Es war so, wir hatten tatsächlich Anfang der 2000er Jahre bei den DTM-Rennen so knapp 55.000 bis 60.000 Zuschauer. Und das hat sich tatsächlich über 3 Tage nicht gerechnet. Jetzt ist tatsächlich der ADAC Sachsen eben auch als einer der Hauptveranstalter dieser Rennstrecke des Sachsenrings mit dabei. Und die ADAC-Truppe hat ja die GT Masters auch mit GT3-Fahrzeugen über viele Jahre organisiert und ist immer zu dem Berg- und Talkurs in der Nähe von Chemnitz gegangen. Insofern ist klar, also ADAC jetzt als neuer Besitzer der Rechte der DTM, da war klar, die wollen unbedingt zum Sachsenring zurück. Das Rennen wird hervorragend funktionieren. Wir haben es beim Masters gesehen, die Rennen in den letzten Jahren waren immer großartig. Es war eine große Begeisterung, aber eben auch der Sport war toll. Und es war ja immer ein Irrweg schon mit der ITR und dann etwas später in den Jahren auch unter Gerhard Berger mit der GT3 DTM, dass man lieber im Ausland gefahren ist, in Italien, Spanien, Portugal vor leeren Tribünen, anstatt tatsächlich Versuche zu machen, irgendwie sich zu einigen mit den Sachsenring-Veranstaltern und vor deutschen Fans zu fahren. Das haben auch viele Fans einfach nicht kapiert. Wir, ehrlich gesagt, wir Insider oft auch nicht und jetzt hat man zusammengefunden, das ist toll, es wird ein super Wochenende. Wobei wir bei Mirko Bortolotti, dem Tabellenführer, nicht ganz wissen, der hatte gerade vor ein paar Tagen einen sehr schweren Unfall mit dem LMH, dem Le Mans Prototyp von Lamborghini, die ja gerade bei den Vortests, den ersten Tests sind, um im nächsten Jahr dann in die WM einzusteigen und in Le Mans anzutreten. Er ist da wohl wild abgeflogen. Es sind keine offensichtlichen Verletzungen, aber ich glaube, er wird eine Menge Prellungen haben. Und ob das auf der Berg- und Talbahn mit engen Kurven und schnellen Passagen am Sachsenring ihn nicht doch ein bisschen hindern wird, bleibt abzuwarten. Spannend ist, dass Thomas Preining, der Österreicher, der ja lange die DTM-Wertung angeführt hat, jetzt aber ein bisschen mehr PS bekommt. Porsche hat einen größeren Restrictor bekommen durch die BOP. Das dürfte die ein bisschen beflügeln. Und wir müssen noch sagen, Sheldon van der Linde, der Meister des vergangenen Jahres, war jetzt bei den letzten 2, 3 Rennen im BMW, sah auch farblos aus und hatte, glaube ich, auch eben mit dem Auto Probleme. Auch dort hat man jetzt reagiert und diesen technischen Nachteil ein bisschen aufgefangen. Der darf Kilos abbauen, also das Auto etwas leichter werden. Insofern ist neben Bortolotti, Preining und Feller, die Eddie gerade genannt hat, sicherlich auch mit Sheldon zu rechnen. Sheldon auf Platz 4. Der muss aber an diesem Wochenende jetzt loslegen. Der braucht jetzt viele Punkte, will er im Kampf dabei sein. Das gilt im Übrigen auch, Jens, für deinen zweiten Landsmann.
Ja,
für Lukas. In den Top 5 für Lukas Auer.
Ja, Platz 5. Also Samstag und Sonntag 12:55 die Rennen jeweils bei ProSieben ist es, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher.
So ist es.
Ja, so, kurze Pause und dann geht's weiter mit The Voice und mit Stefan Ehlen zur Formel 1.
Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 360. No, that's wrong.
Es geht weiter in der Big Show 626 mit dem Motorsport, mit der Formel 1 dazugekommen. Von Formel1.de, motorsport-total.com ist Stefan Ehlen. Servus nach Landshut.
Ja, servus zurück.
Stefan Ehlen, der übrigens heuer schon mehrere Hunderter gefahren ist mit dem Fahrrad, macht mich ein bisschen neidisch, weil ich fauler Sack noch keinen Hunderter hinbekommen habe. Ja, wir müssen dennoch natürlich, Stefan, ich glaube es auch in deinem Sinne, mit The Voice beginnen, müssen uns ein kleines bisschen berieseln lassen, weil eine große Gabe von Stefan The Voice Heinrich ist natürlich auch sein ironischer Ansatz und er schreibt also eine Mail in die Gruppe. Wie verzweifelt muss Ferrari sein, dass sie mich eingeladen haben, dass ich nach Monza komme? The Voice, wie ist es zustande gekommen? Wie war das Wochenende?
Das Wochenende war fantastisch, aber man muss sagen, ich glaube, es ist eine dieser Kultrennstrecken, die eigentlich zwar vom Mythos profitieren, aber auch in der aktuellen Form eben hervorragende Basis sind für eine Bühne der Formel 1. Und es hängt natürlich vor allem mit der Begeisterung der Tifosi zusammen, ist ja klar. Das ist eine jahrzehntealte Geschichte, die aber in diesem Jahr, muss ich sagen, noch mal mehr, glaube ich, über die Rennstrecke schwappte. Das hängt mit der Bestzeit am Freitag schon mal von Carlos Sainz zusammen. Sicherlich hat Ferrari alles reingeworfen für das Heimspiel, hat nochmal ein paar mehr PS mit brandneuen Motoren und Einheiten rausgekitzelt, weil sie wussten, also wenn wir da jetzt nicht uns wieder zurückmelden, wo denn dann? In den ersten Rennen diesem Jahr, in der ersten Saisonhälfte, haben sie auch von der italienischen Presse ordentlich Prügel bezogen. Und das war jetzt ein wunderbarer Auftritt, der dazu geführt hat, dass natürlich überall Gänsehautatmosphäre war. Und formidable Atmosphäre vom Betreten des königlichen Parks zu Monza bis dann auch von der Abreise am Sonntag. Und eingeladen, ich habe letztes Jahr die Ferrari Racing Days in Hockenheim moderiert für Ferrari und dann hatten die damals schon gesagt, also wir müssen dir noch irgendwie ein Dankeschön zukommen lassen. Hättest du mal Lust zum Monza Grand Prix zu kommen, zu dem ich ja schon öfter hingepilgert bin, wie viele andere der Italiener, obwohl ich nicht rot gewandet war, aber ich habe mich ziemlich anstecken lassen, muss ich sagen. Das war schon ein richtig tolles Wochenende im Bad der Zehntausenden der Fans.
Ja, so diese extra PS, Stefan Ehlen, das klingt ja dann wirklich so, als ob jeder Rennstall zu Hause noch 3-4 PS herumliegen hätte und wenn es dann gerade gebraucht wird. Williams hat die irgendwann gefunden vor ein paar Wochen mit einem Update und Ferrari hat jetzt alles reingebuttert. Wie funktioniert sowas wirklich? Weil man wird sich ja denken, naja, okay, warum nicht mit viel Selbstvertrauen nach Monza kommen und diese PS schon in Sandford einsetzen?
Naja, ganz grundsätzlich ist es so, dass diese PS im Motor drinstecken, ja, aber die Motoren werden ja runtergefahren, damit sie längere Rennen aushalten, also damit eine größere Distanz möglich ist. Und was Ferrari gemacht hat, die haben halt gesagt, naja, uns reicht es nicht, die normale PS-Leistung, sondern wir setzen dann neue Antriebe rein. Also man hat da diverse Komponenten ausgetauscht, unter anderem den Verbrennungsmotor, also das Herz quasi, und die Elektromotoren, die dazukommen in der Formel 1 auch, um dann einfach diese Frische zu haben, die ein neuer Antrieb halt hat. Und das ist der große Unterschied. Ein neuer Motor, ein neuer Antrieb, der hat halt einfach ein bisschen mehr Husten als die dann schon ein paar Rennen auf dem Buckel haben. Und das hat man halt ausgenutzt. Und Ferrari hat im Prinzip alles wirklich darauf angelegt, dass man in Monza technisch weit vorne mitfahren kann. Also es gibt da auch zum Beispiel ja die Möglichkeit, dass man spezielle Flügel entwirft. Das hat Ferrari auch gemacht. Andere haben dann ihre Flügel, die sie da bisher hatten, halt nur leicht modifiziert, haben da vielleicht nur den obersten Flap, also nur das oberste Teil ausgetauscht. Aber Ferrari hat halt gesagt, nee, wir machen komplett was Neues. Und das ist in Zeiten der Budgetobergrenze schon bemerkenswert. Die haben sich also voll technisch auf dieses eine Rennen eingelassen. Und Stefan hat es gerade gesagt, Monza ist so ein bisschen ein Dinosaurier, der einzige Hochgeschwindigkeitskurs, den es in dieser Form noch gibt. Also Sonderstellung im Kalender. Und nur für dieses eine Rennen so viel Geld und Aufwand betreiben, das zeigt also schon, Monza ist mehr als einfach nur ein Rennen für Ferrari, sondern für Ferrari ist Monza einfach das Rennen. Und meiner Meinung nach haben sie es echt gut gemacht und haben sich mal wieder gezeigt. Und ich glaube, das war auch bitter nötig, dass Ferrari mal ein rundes Wochenende hinkriegt, ein sauberes Wochenende ohne Fehler mit einer super guten Leistung. Ich glaube, da kann man tatsächlich viel Motivation und Schwung draus ziehen.
So, und jetzt habe ich irgendwo gelesen, der etwas farblose Spanier Carlos Sainz. Aber Sainz, The Voice, fährt Pole Position und Leclerc ist im Rennen natürlich nur einen Hauch hinter ihm. Wie bewertest du denn im Moment die Dynamik im Ferrari-Team? Weil Leclerc gilt ja, glaube ich, schon unter 99 von 100 Experten als der bessere Fahrer.
Naja, ist eigentlich de facto die Nummer eins, das ist schon richtig. Sainz hat ordentliche Schwankungen in seinen Leistungen. An dem Wochenende fabelhaft, überhaupt keine Frage. Auch die defensive Haltung und der Defensivkampf tatsächlich gegen die beiden Red Bull war, ich glaube, besser hätte man es nicht machen können. Er hat alles ausgepackt, es war knapp seine Abwehrarbeit an der Grenze des Erlaubten, aber es war immer noch auf der guten, auf der richtigen Seite. Da hat er wirklich mal abgeliefert. Das Problem ist, du musst im Grunde als Topfahrer in einem guten Team, in einem Top-Team, diese Leistung jedes Wochenende abrufen. Und das passiert bei ihm einfach nicht. Der Leclerc ist einfach konstanter und hat sich deswegen auch den quasi Nummer 1 Status bei Ferrari erarbeitet, ist allerdings auch länger mit dabei, keine Frage. Aber jetzt sind sie wieder da, das war klasse und völlig egal tatsächlich, was jetzt bei den nächsten Rennen ist. Forza Ferrari gilt wieder. Es ist eine Initialzündung wieder gewesen, die Begeisterung bei Millionen von Italienern tatsächlich ausgelöst hat. Und ich erinnere mich noch da, als plötzlich dieser spannende Kampf Pole Position zwischen Max Verstappen und den beiden Ferrari am Samstag war. Da hast du am Ende in der Ekstase, als in der allerletzten Sekunde Sainz die Pole Position holte, da hast du einen Schrei rund um das Autodromo, die Monza gehört. Es war unglaublich, du hast die Motoren nicht mehr gehört. Die haben dermaßen gebrüllt, markerschütterndes Jubeln und das war einfach fantastisch. Das war großartig. Ich habe Ähnliches tatsächlich so eine emotionale, ein Ausbruch nur erlebt tatsächlich immer wieder beim Indy 500. Wenn diese legendären Worte kurz vor dem Rennstart über die Lautsprecher kommen, Gentlemen, start your engine, und dann brüllen da auch fast 400.000 so laut, dass du die anlassenden Motoren für etwa 3, 4, 5 Sekunden gar nicht hören kannst, weil also dieser 10.000, 100.000-fache menschliche Chor alles überlagert. Das war in Monza ähnlich. Also richtig geil. Sainz war, das hat ein Journalist hinterher in der Pressekonferenz augenzwinkernd gesagt, sie hat sich qualifiziert als Verteidigungsminister Italiens und da hat der spanische Formel-1-Pilot etwas verlegen gelächelt. Der Abschluss des Wochenendes war, glaube ich, Stefan, nicht ganz so schön. Da ist ihm die Uhr verloren gegangen, gab einen Überfall noch am Sonntagabend, aber sportlich hat er sich wieder zurückgemeldet. Das war eindrucksvoll, fand ich.
Ja, ich finde auch, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Sainz ja oft ein bisschen, ja, fast schon belächelt wird. Ich persönlich muss gestehen, ich finde auch, dass der Leclerc unterm Strich den besseren Job macht, weil er ein bisschen der spektakulärere Fahrer ist und halt mehr dieser Magic Moments hat. Und deswegen war es, glaube ich, für Carlos Sainz mal wichtig, dass er so einen Moment hat, ne? Im Qualifying einfach mal Verstappen schlagen, noch dazu in Monza. Er hat wenige dieser außergewöhnlichen Momente. Die sind meistens halt dem Leclerc anzurechnen. Und deswegen war das für ihn einwandfrei. Also ich wüsste nicht, was man da kritisieren kann. Im Gegenteil, er hat sogar noch den Schulterklopfer gekriegt, dass der Leclerc am Samstag sein Setup übernommen hat. Und das ist ja schon auch immer ein Zeichen, hey, ich habe mich hier verrannt, aber mein Teamkollege, der hat es eigentlich ganz gut rausgepickt. Und insofern war das auch ein bisschen Anerkennung von Leclerc in Richtung Sainz, dass da offensichtlich viel richtig gelaufen ist in Monza.
Ja, Stefan Ehl, um gleich bei dir zu bleiben, wenn The Voice jetzt hier diesen Lärm anspricht aus vielen hunderttausend Kehlen, da muss man natürlich sagen, Max Verstappen war dann schon wieder die Ruhe selbst, oder? Weil der gewusst hat, und ich glaube, er hat sogar gesagt, in der Rennpace, wenn nichts schief geht, wenn nicht irgendjemand jemand anderen abschießt, weil ich mich erinnere, dass Verstappen ja selbst mal den Hamilton hier in der ersten Kurve schon abgeschossen hat. Also, aber Verstappen hat schon auch eine überragende Coolness dieser Tage, isn't it?
Ja, der hat eine überragende Coolness, das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wobei der Helmut Marko gesagt hat, er sei ein bisschen nervös gewesen, als es um die 10 ging, also um den 10. Sieg in Folge im Grand Prix. Und ansonsten hat man dem Max Verstappen aber natürlich wie immer nichts angemerkt. Er war natürlich angefressen, nicht auf Pole zu stehen, aber das war tatsächlich Business as usual für ihn. Also er hat tatsächlich auch gewusst und geahnt, dass Ferrari im Rennen möglicherweise einbricht. Und ich glaube, schon nach 4 oder 5 Runden kamen dann die Funksprüche, naja, der Sainz, der hat Probleme mit den Hinterrädern. Und ich glaube, in dem Fall, das war nicht Psychologie, sondern das war halt wirklich so. Und spätestens dann hat der Verstappen im Prinzip gewusst, okay, ich muss jetzt hier gar nichts Verrücktes anstellen, sondern warten, bis das Rennen auf mich zukommt, sozusagen. Und so war es dann auch. Er hat den Druck hochgehalten, hat einmal, zweimal herzhaft oder weniger herzhaft, probiert, sich daneben zu setzen, hat es dann aber rein risikotechnisch sein lassen, da was zu probieren. Und hat dann darauf gewartet, dass der Sainz den Fehler macht, und der Fehler kam halt. Und dann war es im Prinzip ja a walk in the park, im schönen Park in Monza, weil dann war wieder alles business as usual und er hat es halt einfach heimfahren können. Aber ja, der weiß, was er für ein Auto hat, der weiß, was die Möglichkeiten sind, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Das ist historisch, was Max Verstappen und Red Bull hier an Möglichkeiten haben dieses Jahr, dass sie vielleicht sogar alle Rennen gewinnen als Team. Und ich glaube aber trotzdem, auch wenn die Fahrer immer sagen, ach komm, die ganzen Zahlen, Daten und Fakten oder so, das interessiert sie alles nicht. Insgeheim schaut jeder drauf, was ist denn aktuell meine Statistik, wie sind denn die Zahlen, Durchschnittswerte und was auch immer. Und so ging es offensichtlich auch Max Verstappen, dem der Zehner nicht ganz so leicht gefallen ist, weil es halt eben ein besonderer Rekord war. Und dieser Rekord, den er jetzt Sebastian Vettel und Alberto Ascari weggenommen hat, auch wenn er es vielleicht nicht so ausdrücken kann oder will, das bedeutet ihm schon eine Menge.
Ja, der nächste Grand Prix dann in Singapur, nicht an diesem Wochenende, sondern am nächsten Wochenende. The Voice, ich habe mit Stefan Ehlen letzte Woche auch schon ein kleines bisschen darüber gesprochen, aber diese kleine Renaissance, die Williams jetzt erfährt, wie weit kann die, und da ist Alex Albon natürlich schon der bessere Fahrer, aber wie weit denkst du, kann diese Renaissance reichen? Ist da ab und bei günstigem Rennverlauf, wie wir ja bei Pierre Gasly gesehen haben, auch in Sandford, ist bei günstigem Rennverlauf für Albon auch mal ein Podium vielleicht sogar drinnen?
Das glaube ich eher nicht, aber ich muss sagen, was die mit geringen Möglichkeiten und geringem Budget aktuell machen, das ist ja wieder nach wie vor, auch jetzt unter James Bowsen, Team im Umbruch, die aber im Grunde schon viermal Konkurs waren, erstaunlich genug tatsächlich, dass jetzt ein so guter, erfahrener Mercedes-Mann sich das antut und ganz offenbar hat auch Jost Capito in den letzten Jahren schon ein paar gute Weichen gestellt, der vorher ja Teamchef war bei Williams. Das ist natürlich das Ergebnis jetzt nicht das, was man vor 6 Wochen gemacht hat, sondern da wurde schon sehr viel im letzten Jahr eingefädelt. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach sich konzentrieren auf Topspeed mit dem CW-Wert, auf Highspeed-Passagen, das ist wirklich richtig. Das ist das Einzige, was sie momentan machen können. Sie haben wieder wesentliche Punkte geholt. Und es ist eigentlich nur Alexander Albon, das muss man auch mal ziemlich deutlich sagen. Wobei ich tatsächlich auch glaube, dass der sehr viel besser inzwischen ist. Nach seiner Auszeit aus der Formel 1 höre ich immer wieder, dass er jetzt, seitdem er wieder zurück ist in der Formel 1, das sehr viel mehr wertschätzt zu wissen, einer von 22 Fahrern zu sein. Und sehr viel fokussierter, sehr viel konzentrierter, technisch besser unterwegs ist. Man muss sagen, erfahrisch richtig klasse. Also mit dem Auto das rauszufahren, insofern ist er ganz sicher, und das wolltest du ja, glaube ich, auch sagen, Jens, ganz sicherlich einer der Gewinner dieses Monster-Wochenendes. Im Übrigen genauso wie der sehr interessante Liam Lawson, ja. Zweiter Grand Prix, und zwar der erste, wenn du so willst, tatsächlich, bei dem er von Anfang an am Freitag auch schon fahren konnte. Und der macht es dem Daniel Ricciardo jetzt wirklich schwer, denn das könnte eine Alternative werden für Red Bull, ob nun für Alpha Tauri oder wie das Team im nächsten Jahr auch immer heißen wird, vielleicht Boss, schöne Grüße nach Metzingen, als Hauptsponsor, oder eben sogar tatsächlich dann, wenn Perez-Vertrag Ende 2024 ausläuft. Der macht das wirklich klasse, der Neuseeländer, und führt im Übrigen ja parallel dazu auch in der Formel Formel Asia, also es ist die ehemalige Formel Nippon, das sind Autos, die stärker sind als Formel-2-Fahrzeuge. Es gibt da einen Motoren- und einen Reifenkrieg in Japan. Man hört hier sehr wenig drüber. Es ist diese Formula Nippon, eine Rennserie, die unter ferner Liefen ist, die eigentlich nirgendwo groß auftaucht. Aber es sind sehr, sehr ausgeglichene Rennen. Er ist momentan in seiner Debütsaison, der Liam Lawson, drüben Tabellenzweiter, hat schon mehrere Rennen gewonnen. Also der ist schon gut, und das scheint ein neues heißes Eisen zu sein für Dr. Helmut Marko und für Red Bull in der Zukunft.
So, Stefan Ehlens hat der Voice von nebenbei so eine kleine Bombe fallen gelassen. Aber was ist da? Gibt's Benetton 2.0? Nur, dass es diesmal halt Boss aus Deutschland ist. Ich weiß, die sponsoren Tennis, aber das wird sie nicht mal Hundertstel davon kosten, als wenn sie dann plötzlich den AlphaTauri-Rennstall übernehmen.
Ja, ist tatsächlich im Gespräch. Also das wurde mal so platziert, dass das ein Thema sein könnte. Und Boss ist ja auch kein unbekanntes Unternehmen in der Formel 1. Die haben ja schon an diversen Teams mal die Logos platziert gehabt. Aber so ein Namenssponsoring, das fehlt natürlich dann. Und man sieht es recht gut an der jüngeren Formel 1-Historie, dass so ein Namenssponsoring doch sehr viel Sichtbarkeit mit sich bringt. Ne? Weil der Name taucht halt überall auf in den Ergebnislisten. Meist geht es damit einher, dass dann auch das Logo recht prominent platziert wird auf dem Auto. Also das ist schon eine sinnvolle Geschichte, wenn jemand sagt, er hat ein paar Millionen Marketingbudget übrig und möchte da gerne ein bisschen was für seinen Namen tun, dann ist er in der Formel 1 sehr wahrscheinlich recht gut dabei. Und ja, aber auch Details dazu gibt's, glaube ich, noch nicht. Man verhandelt, so war der Stand der letzten Rennen, man verhandelt mit potenziellen Partnern. Und was das dann bedeuten könnte, das erfahren wir dann zu dem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich erst nach der Saison, könnte ich mir vorstellen. Und es ist aber kein Geheimnis, Red Bull will da was anderes machen mit dem zweiten Team. Es ist ja auch ein großer Umbruch, neuer Teamchef, neuer Geschäftsführer mit Peter Bayer. Also da will man im Prinzip das ganze Thema auf links krempeln und da wäre natürlich ein neues Image mit neuen Namen, mit neuer Farbgebung und so sicherlich passend.
Also der Voice, das heißt dann aber, das Team gehört nach wie vor Red Bull und wäre dann wirklich nur halt anstelle von Alpha Tauri, würde es dann halt Boss heißen, wenn es soweit käme.
Es gibt verschiedene Modelle, die diskutiert werden. Es gibt auch offenbar Verhandlungen über eine mögliche Übernahme, aber klar ist, diese Kooperation wird weiter bleiben. Das ist ja das, was man auch angedacht hat, was in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde von Alpha Tauri. Also die Zusammenarbeit soweit erlaubt zwischen Red Bull und Alpha Tauri oder wie es dann später heißen wird. Das Interessante wäre ja, dass Boss eine weitere Modemarke wäre. Und Stefan hat völlig recht, wir erinnern uns, Gerhard Berger, Senna bei McLaren, die hatten groß Boss überall drauf. Also seit Jahrzehnten ist Boss dabei, aber eben immer nur als persönlicher Sponsor oder als kleiner Sponsor auf den Autos. Sie haben offenbar jetzt unter einem neuen Geschäftsführer vor, sich werbemäßig komplett neu aufzustellen. Ob es tatsächlich eine Mehrheitsbeteiligung ist bei Alpha Tauri oder nicht. Man muss ja sagen, Alpha Tauri selbst, diese Modemarke, die Läden, habe ich gehört, auch in Österreich werden mehr und mehr geschlossen. Das scheint tatsächlich nicht so zu funktionieren, wie man sich es vorgestellt hat. Und man sucht ganz einfach natürlich nach dem Tod von Matoschitz jetzt auch frisches Kapital und neues Geld. Denn bisher hat in der letzten Zeit, glaube ich, Alpha Tauri mehr gekostet, als es gebracht hat.
Tja, nicht so wie die Big Show bei Sportradar 360. Die bringt überhaupt nichts, kostet aber auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, so, das war's für diese Woche mit dem Motorsport, aber wir müssen natürlich jetzt schon noch fragen, Neid erblassen, möchte ich sagen, hier in New York, es ist viel zu warm, um zu spülen, um nach, würde ich sagen, 7 Uhr früh Sport zu treiben. Wie viele 100 Kilometer plant Stefan Ehlen an diesem Wochenende zu radeln?
An diesem Wochenende, glaube ich, wäre es der Wunsch, dass ich tatsächlich noch ein bisschen aufs Fahrrad komme, aber nein. Ich muss tatsächlich an beiden Tagen arbeiten und am Sonntag auch noch kommentieren. Also
Erzähl uns.
Ich fahre ins Studio. Ich werde tatsächlich mal wieder NASCAR kommentieren. Nach sehr langer Zeit freue ich mich drauf. Es ist Playoff-Zeit in den USA und da bin ich am Start, gemeinsam mit Pete Fink. Genau, und dann gucken wir einfach mal, wie das Wochenende so ausklingt und was es für kleine Höhen und Tiefen noch gibt im Oval.
The Voice, du wirst nicht am Sachsenring sein, du wirst den Sachsenring beobachten. Ist das Highlight des Wochenende aus Sicht des Motorsports für dich?
Also Sachsenring, wie gesagt, 21 Jahre Pause, DTM wieder da, ist prima. Wir kommen in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Wir haben aktuell ja vorhin im ersten Teil der Sendung auch 5 Kandidaten genannt. Ich glaube, René Rast ist nicht mehr mit dabei, der aber unbedingt im nächsten Jahr DTM weiterfahren wird. Es werden viele Weichen gestellt. Es ist das erste Jahr ja DTM mit dem ADAC, jetzt zurück am Sachsenring. Das sind gute Zeichen, nämlich dass man nicht dauernd ins Ausland geht. Da habe ich mit Stefan Ehlen auch viele Diskussionen in den Fahrerlagern der DTM früher geführt. Warum muss man nach Portugal, warum nach Spanien, wo man weiß, man hat keine Zuschauer. Auch in Imola ist DTM gefahren. Wunderbare Rennstrecke, aber keine Zuschauer. Also was soll das Ganze? Wenn wir in Sachsenring eine Rennstrecke haben mit großer Sportbegeisterung rund um diese Rennstrecke, ob 2, ob 4-Rad, dass man das jetzt den Weg wieder gefunden hat, ist tatsächlich prima, freut mich sehr, ist dringend notwendig. Dazu kommt die Rallye-Weltmeisterschaft, Griechenland-Rallye, das wird sicherlich auch die absoluten Schüttelpisten wird spektakulär. Also es gibt genug zu tun, auch in den nächsten Tagen für uns Motorsportler.
Wir freuen uns drauf. Schaut es euch an. Jetzt gibt's eine Pause in der Big Show 626 Sportradio 360. Danke Stefan. Danke Stefan.
Hier ist Elke Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
Big Show 626, das ist doch verrückt, da sind wir gerade am Sachsenring und schalten jetzt zu André Vogt nach Manila. Dre, es scheint, es dünkt mich, was war es nochmal, es muss ganz viel gute Musik geben in Manila. Good evening nach Manila, wie geht es dir?
Ja, ein bisschen erkältet, glaube ich, hier. Die Kollegen haben irgendwie alles schon früh erwischt mit der Klimaanlagen, Erkältung. Jetzt wie irgendwie heute. Ich hoffe, das ist nur so ein kleiner Schlag war und nicht, dass ich dann morgen wieder flach liege. Das wäre blöder am Wochenende, wenn Deutschland im Halbfinale und vielleicht im Finale spielt. Aber ne, ich glaube, da komme ich ganz gut durch.
Ich habe gestern nach längerer Zeit mal wieder Pardon the Interruption mit Michael Wilbon und Tony Kornheiser gesehen, PTI für alle, die es kennen. Und Michael Wilbon hat dann gesagt, I'm a fan of Luka Doncic, but he's starting to become a disappointment. Würdest du das unterschreiben?
Naja, wenn Michael Wilbon, der absolute Legende ist, das sagt, weil er jetzt großartig andere Erwartungen hatte an die Slowenen, dass jetzt hier so schon Titel mitspielen oder so, da weiß ich nicht, dann war das vielleicht ein bisschen überhöht. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie Doncic sich hier am Turnier so präsentiert hat, dann gibt es ja mal diese zwei Seiten. Gibt es das Basketballerische, ne, wie er halt spielt, wie er agiert, sind ja tolle Zahlen, die er auflegt, obwohl die richtigen Wundertaten, die er letztes zu sehen bisher. Aber alles natürlich sehr, sehr gut. Da kann man ja kaum einen Vorwurf machen. Aber dann gibt es eben diese andere Seite, da sieht man, dass er mit den Schiedsrichtern hadert. Und nicht nur irgendwie hadert, sondern diskutiert. Wirklich, also dem ersten Foul, er denkt ja, dass er dann gefoult wird, vom ersten Drive, den er nimmt zum Korb an, ist dann halt Gerede angesagt und geht da. Gleichzeitig muss man auch sagen, auch zum Beispiel zum Spiel in Kanada, defensiv macht er dann nicht mal Dienst nach Vorschrift. Also da, wenn es von daher kommt, dann könnte ich schon verstehen, wo man sagt, er ist eine Enttäuschung. Wenn es jetzt ums reine Abschneiden der Slowenen geht, da würde ich sagen, da sind sie eigentlich in einem Vakuum ungefähr da gelandet, wo man es erwarten konnte.
Ich glaube, es ist ja, waren es die Olympischen Spiele, wo es auch schon mal so eine Szene gab, wo er dann eben, wie du sagst, also mit den Schiedsrichtern und vielleicht auch sein zweites technisches bekommen hat, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist es, glaube ich, mehr, was Wilbon so ein bisschen aufgestoßen hat. Eben das Verhalten auf dem Court, das nicht in Ordnung ist. Also ich denke, dahin geht's. Und das findest du ja wahrscheinlich auch ganz
prall. Genau, du hast vollkommen recht. Wir haben auch Witze gemacht, in Okinawa oder auf Okinawa, da gab es, glaube ich, im zweiten Spiel eine Szene, wo er einen Foul gepfiffen bekommen, direkt den Arm hebt und sagt, ja, stimmt. Und dann habe ich dann gesagt, oh, das ist das erste Foul, das Luka Doncic seit 2009 begangen hat.
Und was sagt das?
Das kommt ja nicht von ungefähr. Also ja, das ist natürlich auch in der NBA, da bin ich schon immer wieder sehr auffällig gewesen, dass er da einen Beratervertrag abschließt mit den Schiedsrichtern, ohne dass die davon wissen. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne, er hat ja auch noch Okinawa ein technisches Foul bekommen, weil er so einen Ball dann nach aus dem gepfiffen wurde, wegwirft auf einen anderen Korb, so von der anderen Dreierlinie, und kriegt dafür einen T direkt. Das war sicherlich ein bisschen ohne Fingerspitzengefühl. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ne, wenn du dem schließlich dann über 40 Minuten beratend zur Seite stehst und vielleicht auch an mehreren Spieltagen nacheinander, das sind immer die gleichen, da ist dann vielleicht irgendwann die Toleranzschwelle auch ein bisschen gesunken. Ne? Und von daher, ja, da gebe ich Michael Wilbon vollkommen recht. Also das nervt einen. Das nervt, glaube ich, jeden, der diesen tollen Basketballer eigentlich genau das machen sehen will, den tollen Basketball spielen.
Ja, also meine beschränkte Erfahrung mit Beratern im Basketball ist wirklich eigentlich reduziert auf Svetislav Pesic, der seinen Auftrag als Schiedsrichterberater damals als Coach beim FC Bayern München auch sehr, sehr ernst genommen hat. Jetzt ist der Begriff...
Den habe ich heute... Ach was? Den habe ich heute gesehen. Ach was? Ich war heute im Konrad Hotel, heißt das Spielhotel hier, so unfassbare Anlage. Und da habe ich mit dem Boris Köbing, heißt der, das ist der quasi der Fieber Security Advisor, der hier sich um alles kümmert, damit hier nichts passiert. Die haben ich ein Interview gemacht und dann sind wir durch dieses unfassbar, wie gesagt, ein riesiges Hotel gelaufen. Und dann kommen wir um die Ecke auf einmal, das wäre das nach Pelic von mir an. Mich gegrüßt, ich hat irgendwie auch getan, als er mich erkannt hat.
Fake it if you can make it, ja, ist ja gut, ja.
Fand ich auch ganz spannend, dass er ganz alleine dann durch das Hotel lief. Aber ja. Ich mach's hier unterbrochen.
Nee, es ist alles gut. Ich meine, Sveti Pesic, Legende, man kann es nicht anders sagen. Das Wort anscheißen ist eigentlich nicht in meinem Wortschatz, aber wenn es Dennis Schröder in den Mund nimmt, dann ist es schon okay. Und für die Deutschen ist ja das Ergebnis, spricht ja für sich, Halbfinale jetzt gegen die USA, knapper Sieg gegen Litauen. Aber Dre, ich meine, wir sind ja beide schon nicht ganz Jahrgang 2004, sondern schon ein bisschen älter. Ist es nicht völlig normal, dass im Laufe eines Wettkampfes, in einem Mannschaftswettkampf, mal eine Ansage kommt? Also mir wird da, ich weiß nicht, wie viel jetzt wirklich aus dem Disput zwischen Dennis und Daniel Theiss gemacht wurde, aber für mich ist sowas völlig normal. Wie geht's dir da damit?
Ja, ist es. Ich glaube, jeder, der Mannschaftssport betrieben hat, der weiß, dass es solche Szenen halt gibt. Sicherlich nervt irgendwie jedes Mal, wenn man so eine Szene noch mitbekommt. Wenn man selber dabei ist, wenn man danach ein bisschen ruhiger wird, nervt es einen auch. Das waren im Endeffekt natürlich ein Thema, allerdings glaube ich überall da, wo nicht Nationalmannschaft draufsteht. Also nach allem, was man hören konnte und vernehmen konnte aus dem Team, aus dem Umfeld, aus dem Trainerstab, da war diese Nummer einfach relativ schnell wieder vorbei. Aber es ist natürlich viele Leute sich daran abarbeiten. Gut, kann ich auch wieder verstehen, weil ich glaube, gerade wir in Deutschland sind natürlich auch irgendwie intrinsisch so veranlagt, dass wir sagen, ja, also wenn wir jemanden haben, der ein Vorgesetzter ist und der vielleicht ein Trainer ist, ein Lehrer ist und der sagt was, naja, dann hören wir eigentlich dazu, dann machen wir das erstmal, wenn wir nicht den ganzen Prozess stören wollen. Und deshalb ist eben das Zuhören und Machen, das Befehlen, Gehorchen, Anführungszeichen, immer erstmal gut. Man hat den Grund, warum man das vielleicht nicht macht. Der war sicherlich nicht zu erkennen. Aber im Endeffekt ist es halt, wie die Amerikaner so schön sagen, ein riesen Nothing-Burger.
Ja, sehr, sehr schön.
Aber ich glaube, ich bin weg.
Nein, ist alles gut. Ja. Der Nothing-Burger. Schön, dass du den auf Tablet bringst. Bitte nur weiter.
Ja. Ja, und deswegen, also das sind da Sachen, da schreiben Leute drüber, reden drüber, dann machen Leute im Internet da ihre Kommentare, aber im Endeffekt war das, wie gesagt, kein Thema dann, also allein schon in dem Spiel nicht mehr, danach als passiert ist. Also da gibt es, glaube ich, wenn wir jetzt das das Viertelfinale gegen Lettland schauen, sicherlich ganz andere Gründe, um über Dennis Schröder zu reden. Das sind dann sportlich und über die sollte man auch sprechen.
Bitte, take it away. Ich meine, das Team hat ihn, wenn ich die Kommentare richtig lese, diesmal hat das Team ihn aufgefangen, wo Dennis öfter mal vorangegangen ist. Ist nicht gut gelaufen im Viertelfinale, aber ist doch ein gutes Zeichen, dass selbst wenn es beim besten Spieler nicht läuft, dass Deutschland trotzdem weiterkommt.
Ja, klar, das ist natürlich der Spin jetzt, der heute auch dann von Gordon Herbert oder auch von Dennis Schröder selber in den Medienstunden dann die so gebracht wurde, was ja auch vollkommen okay ist, das ist ja auch wichtig. Das stimmt ja auch, dass die Mannschaft das ausgeglichen hat. Das war wirklich ein schreckliches Spiel, das ist ja das schlechteste Spiel seiner Karriere. Würde ich ihm wahrscheinlich auch beipflichten, fällt auch keins ein, auch vor allem auch keins, wo es um was ging, wo er schlechter war. Aber wenn man sich das angeschaut hat, was da passiert ist in der zweiten Halbzeit, noch gerade am Ende der Partie, dann hat man natürlich schon so ein bisschen, so ein bisschen Sorge. Ich meine, Sorgen, bis jetzt im Halbfinale der Basketball-Weltmeisterschaft, das haben bisher erst ein einziges Mal geschafft als deutsche Basketballnation. Von daher ist ja eigentlich alles gut. Wir spielen mit House Money, mit zwei Spielen, bei denen es um was geht. Ne? Wenn es gut läuft, bringen wir eine Medaille mit nach Hause. Aber so ein paar Tendenzen sportlicher Art, die man auch auf Okinawa schon gesehen hat, die haben sich dann auch gegen Lettland manifestiert. Und dazu kam dann eben einfach auch ein rabenschwarzer Tag von Dennis Schröder. Und allein das noch wäre auch jetzt gar nicht so besorgniserregend, weil wir kennen Dennis lang genug, wir wissen, was er kann. Jetzt habe ich alle seine Qualität und dass man jetzt erwartet, dass er zweimal so spielt, weiß ich nicht. Finde ich eher unrealistisch. Also er wird sicherlich einen sehr soliden Job machen gegen die Amerikaner am Freitag. Aber da ist eben diese andere Sache. Und diese Sache, dass es von Anfang an für Dennis Schröder nicht lief in diesem Spiel in Lettland. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber er war ja dann, er muss ja weiter aggressiv sein. Das selber sagt immer, ich bin aggressiv, werde immer aggressiv sein, egal was vorher war, das ist mein Spiel, das kann ich nicht mehr ändern, das will ich nicht mehr ändern. Das ist ja auch alles richtig. Nur, wenn du halt ein Spiel hast, wo dich gar nichts fällt, und wenn du Aufbauspieler bist, dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, wie man ein Spiel beeinflussen kann. Und dann muss man vielleicht nicht jedes Mal dann auch noch diesen nächsten Wurf auch noch nehmen. Auf der anderen Seite haben es die Letten gut gemacht, die haben mir Platz gegeben. Aber da kommen wir an den Punkt, der mich momentan am meisten umtreibt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Denn wenn du sowas siehst, auch als Trainer, ne, dein bester Spieler, vielleicht verrennt sich in die Idee, es funktioniert nicht und er kommt da nicht mehr raus. Das kann passieren. Das ist dem Besten passiert. Das ist Jordan passiert. Das ist sicher auch mal Nowitzki passiert. Aber dafür hast du ja einen Trainerstab, dass man auch den Spieler wieder rausholt. Und wir hatten
ja, die Rückkehr von Franz Wagner zu feiern, der einfach, fand ich, also viel besser zurückkommt, als ich gedacht hätte, der mit seinem Bruder, zusammen mit Isaac Bonga, zusammen mit Maodolo und Johannes Thiemann, diese fünf Mann, haben Anfang des vierten Viertels das Spiel gewonnen, eigentlich. Weil da haben sie einen Vorsprung rausgespielt. Das war dann der Basketball, den wir auch gewohnt waren von dieser Mannschaft aus, von Okinawa. Und am Ende spielen dann die Starter wieder, also fast zumindest, angeführt von Dennis. Und sie spielen aber quasi vorne nichts, was sie so stark gemacht hätte. Also Franz Wagner war dann auch immer drauf, der vorher eben super agiert hatte, der gut zum Korb gekommen ist, was Dennis eben nicht so gelang. Und warum läuft man dann keine Plays auch für Wagner? Warum diversifiziert man das nicht, wenn es denn das ganze Spiel auch nicht funktioniert hat? Das ist eine Frage, die mich wirklich nachts wach liegen lässt, weil das wäre einfach leicht abzustellen gewesen. Und da kann man jetzt trefflich spekulieren, warum das nicht passiert ist. Ob es politische Gründe sind, ob der Spieler nicht zuhört, ob der Trainer die Idee nicht hat, das wissen wir alles nicht. Wir können alle nur hoffen, dass, wenn es jetzt am Freitag gegen die USA geht, dass es das besser läuft. Dass man einfach in solchen Phasen einfach bessere Ideen hat, dass Franz Wagner dann auch seine Qualitäten einbringen kann, dass natürlich Schröder auch in eine bessere Situation gebracht wird. Aber das wird der Schlüssel sein gegen die USA, sonst hat man gegen das Team sicherlich keine Chance.
Ja, aber höre ich da ein bisschen raus, interpretiere jetzt einfach mal so, höre ich da ein bisschen raus, dass du die Autorität von Gordy ein kleines bisschen in Frage ziehst?
Das würde ich gar nicht noch nicht mal sagen wollen. Ich glaube, es ist eher bei ihm so eine Tendenz, er hat das heute auch in der Pressestunde gesagt, dass er meint, ne, also am Ende wechsle ich meine besten Spieler wieder ein, das ist mein Starter und mit dem gewinne oder verliere ich das Spiel. Das ist ein Ansatz, das ist ein Grundsatz, den kann man vertreten. Da kann man auch nicht sagen, der ist falsch. Ich persönlich denke, die Trainer, die ich kennengelernt habe, die ich auch schätzen gelernt habe, die hatten einen anderen Ansatz. Die haben immer gesagt, gut, wenn irgendwas ein Spieler einen Off-Day hat, und deswegen haben wir ein tiefes Team, das sich am Ende nicht mal die gleichen Fünfer aufstellen muss, sondern gucke ich halt mal, was gerade passt. Die waren da vielleicht ein bisschen flexibler, aber das klingt jetzt viel zu negativ, als sie es eigentlich meinen. Also das ist eine Art, das zu machen. Aber natürlich, auch selbst wenn du das machst, die Frage ist halt, warum wird am Ende dann nichts gespielt? Warum kommt keine Bewegung rein? Warum geht nicht mehr der Ball über Franz Wagner? Und es gibt natürlich Headcoaches, die sagen, jeden Spielzug an. Ne? Und da sind dann auch vielleicht die Spieler ein bisschen begrenzt in ihren kreativen Möglichkeiten. Also es gibt auch welche, die sagen gar nichts an. Die überlassen alles ihren Spielern. Ich hatte den Eindruck, wenn man noch gesehen hat, was da passiert in der Seitenlinie in den letzten Minuten, dass es eher Letzteres war. Und das war vielleicht auch nicht das Richtige für diesen Tag, an dem der Schröder eben es einfach nicht hatte, wie man so schön sagt. Aber nochmal, das war jetzt ein Spiel. Wir haben auch ganz andere Spiele dieser Mannschaft gesehen. Hoffen wir einfach, dass im Halbfinale und dann Finale oder Spielplatz 3 es so läuft wie vorher. Weil dann kann diese Mannschaft wirklich Großes erreichen.
Wie siehst du die Chancen in die USA und wie hat sich die USA verändert zum Vorbereitungsspiel, das vor der WM, wo war es in Dubai, keine Ahnung, wo stattgefunden hat? Ist das Team von Steve Kerr besser geworden seitdem?
Ja, ich glaube, das gilt ja für alle Nationalmannschaften, wenn man diese Vorbereitungsspiele hat und dann geht es in den richtigen WM-Spielplan und hat dann viele Spiele. Ich will nicht sagen, man wird zwangsläufig besser, aber man spielt sich halt ein. Also gerade die Amerikaner mit diesem Kader, den sie hatten, die haben ja nicht vergangenes Jahr eine EM gespielt oder eine Amerikameisterschaft, sondern die sind komplett neu und haben dann halt diese, was jetzt 8 Wochen gehabt. So, von daher natürlich, von Spiel zu Spiel wirst du besser, vielleicht wirst du nicht immer besser, die haben zwischendurch auch mal verloren gegen Litauen. Aber du schmeckst eben mehr zusammen, du kannst auf bestimmte Automatismen dann eher zurückgreifen, als du das vor 4 Wochen konntest, da, als hier da in Abu Dhabi was, glaube ich, war. Von daher aber das Gute an diesem Spiel, was wir ja schon gesehen hatten, glaube ich, gerade für die deutsche Mannschaft, ist, dass sie wissen, okay, wir können mit denen nicht nur irgendwie mithalten, so, sondern wir haben die in Abu Dhabi 35 Minuten am Rande einer Niederlage gehabt. Und das gibt natürlich Selbstvertrauen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich genug Leute haben, die da jetzt nicht hingehen und sich auf die Gramma holen von Amerikanern, sondern sagen, ja, das ist ein Arbeitskollege, den ich da drüben sehe. So, ja, ne? Also ich meine, Paolo Banchero spielt immer mit den Wagner-Brüdern zusammen. Dennis Schröder hat mit Austin Reeves zusammengespielt. Ne, das sind ja auch alles keine totalen Newcomer in der Liga. Daniel Theis ist seit Jahren dabei. Also die wissen schon, ne, dass sie mit denen, das sehen sie auch nicht verstecken müssen. Und die Jungs, die eben, was ich in der Euroleague unterwegs sind und nicht in der NBA waren, die haben nun mal in Abu Dhabi gesehen. Okay, also die kochen auch mit Wasser. Von daher, das ist eigentlich das Gleiche, was ich vor 3 Wochen gesagt habe. Das ist ein Team USA, die natürlich Top-Favorit sind, aber
nochmal, wenn du jetzt gesagt hättest, hey, komm aus der Zukunft, Deutschland ist Weltmeister, Team Usain hat im Halbfinale geschlagen, dann würde ich sagen, krass, Überraschung. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine riesen Sensation ist. Weil ich denke, wenn wir 10 Mal gegen die spielen, gewinnen die nicht 7, 8, 9, 10 Spiele gegen Deutschland, sondern 6 oder 5. Und das heißt, es muss eben einfach am Freitag jetzt eines von diesen 4, 5 Spielen sein, wo eben Dennis Schröder an Jalen Brunson vorbeigeht, wo er eine Hilfe zieht, wo unsere Big Men, die draußen eben auch stehen können, Dreier werfen können, da treffen, wo aber auch ein Moritz Wagner oder auch Daniel Theis oder Johannes Thiemann einfach die doch sehr kleine Mannschaft der USA, ne, wenn diese 2,1 Meter oder 3 Meter Flüge dann gegen Groß verteidigen müssen, dass die das bestrafen, dass sie Rebounds holen, dass du gleichzeitig deine Turnover minimierst, damit die Amerikaner nicht mit einem Schnellangriff nach vorne laufen können, da machen sie eine Menge Punkte. Das ist alles, das muss alles zusammenkommen, damit du die Jungs schlägst. Und das wird die große Aufgabe sein, aber die Chancen sind auf jeden Fall da. Und ich freue mich total auf dieses Spiel, weil ich glaube so, wir hatten natürlich auch das Team ist ja schon mal im Rande einer Niederlage damals in Köln, mit Nowitzki noch als Iverson in der Köln Arena, diesen unfassbaren Dreier trifft zum Ende, zum Sieg. Aber jetzt in einem Halbfinale um die Weltmeisterschaft, da freue ich mich total drauf. Egal wie es ausgeht, weil das ist ein ganz, ganz langer Weg, den der deutsche Basketball zurückgelegt hat, zu so einer Partie jetzt, gegen so einen Gegner, und man sagt, hey, das ist eigentlich mehr oder weniger ein Duell auf Augenhöhe.
Grandios. Ich bin gespannt, ob ich es hier irgendwo finde dann. Keine Ahnung, ob es ESPN oder ESPN 2 überträgt, aber ich möchte schließen mit Michael Wilbon, der, glaube ich, auch gesagt hat, ja, vor Serbien hat er ganz großen Respekt, aber er wieder, der gute Michael, glaubt, und Tony Kornheiser hat dann gleich mit der entsprechenden Fahne gewackelt, dass die Kanadier, USA großer Favorit, aber dass die Kanadier mindestens extrem gefährlich sind, die Slowenien geschlagen haben. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Kanadiern, beziehungsweise gleich zu diesem zweiten Halbfinale zwischen Serbien und Kanada.
Ich wollte gerade sagen, für meine Begriffe, ich habe jetzt die Kanadier natürlich in der Vorbereitung gesehen, aber waren natürlich eine ganz andere Mannschaft als jetzt. Habe natürlich die Kanadier auch gestern gesehen. Ich habe die Serben allerdings auch nur ein einziges Mal gesehen, bis jetzt das Team, was ich am wenigsten gesehen habe. Aber es leistet das Team, was mich im Viertelfinale am allermeisten, also mit Abstand am meisten beeindruckt hat, weil die natürlich mit Litauen eine Mannschaft geschlagen haben. Die hatten vorher Team USA weggefiedelt, sag ich mal. Die hatten brutales Turnier bis dahin gespielt, unfassbar getroffen von der Dreierlinie, auch in dieser Partie unfassbar getroffen zu Beginn. Und dann hat Serbien aber, ich meine, es gibt keinen perfekten Basketball, das ist ein Spiel, das hat Bobby Knight ja vor Jahrzehnten schon gesagt, das ist ein Spiel der Fehler. Wer weniger Fehler macht, gewinnt vielleicht. Aber was die Serben da veranstaltet haben, gegen Litauen. Da glaube ich auch eine Mannschaft, die ja wahnsinnig gut gecoacht ist, super eingespielt ist und eigentlich sich ja nicht mal großartig von den Amis aus dem ins Boxhorn hat jagen lassen. Das war schon eine Masterclass von Coach Pesic und seiner Mannschaft. Und die haben Bogdanovic auch einen absoluten Superstar. Natürlich nur einen. Und die Kanadier haben nun mal den Vorteil, dass sie mit Lou Dort, mit Dylan Brooks, auch im Abstrich, Shai Gilgeous-Alexander, natürlich Spieler haben, die genauso einen Spieler verteidigen können, die kennt ihr aus der NBA. Aber wie gesagt, mich hat das so beeindruckt, dass ich sagen würde, ich sehe die Serben, obwohl das eigentlich eher so eine B-Truppe ist, sagen viele, halt die Leute wie Jokic fehlen. Ich sehe im Endeffekt, ehrlich gesagt, die Serben vorne. Also ich würde Serben im Finale vermuten und nicht Kanada. Aber wir sind im Halbfinale, viele Weltmeisterschaft, es ist keine Best-of-Seven-Serie, da kann immer alles passieren. Nur ich bin so beeindruckt von den Serben immer noch, dass ich durchaus die im Finale sehe und dann hoffentlich gegen Deutschland, aber realistischerweise würde ich sagen, ist wahrscheinlich dann gegen die USA.
Tja, das wäre natürlich was. Deutschland gegen Serbien, ein rein europäisches Finale bei einer WM, die im fernen Osten stattfindet. Der große André Vogt, Ladies and Gents, ich wünsche dir ja Spaß. Ich weiß, es ist Arbeit. Ich sehe es hier bei den US Open auch. Es ist Arbeit, aber es ist auch ein großer Spaß. Dre, danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 626 und dann schmeiß uns noch mit dem Schmieder und mit Tennis raus.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Big Show 626, wir sitzen hier mit dem Jürgen noch. Jürgen, es ist schon man muss sagen, traurig, wie sehr es ausgedünnt ist. Und mit wie sehr ausgedünnt meine ich, dass Oldorp nicht mehr da ist. Der fehlt uns schon, aber wir nehmen ja auf vor Alcaraz gegen Zverev. Wir glauben zwar beide nicht, dass das Zverev gewinnt, aber das einzige oder eine der wenigen guten Dinge, wenn Zverev gewinnen sollte, ist, dass der Heiko zurückkommt.
Also Heiko ist ja quasi das, was in The Big Lebowski der Teppich ist. He ties the room together. Und Heiko ist die Person, die so im Presseraum irgendwie mit seiner guten Laune, mit seinem Engagement und so weiter einfach zusammenhält irgendwie. Also jeder spricht gerne mit Heiko, jeder ist da und man merkt schon, wenn Heiko nicht da ist, es fehlt.
Fehlt auf jeden Fall. Apropos The Big Lebowski, großes Thema hier ist schon, dass also im Bundesstaat New York ist Marihuana freigegeben.
Was für eine Überleitung.
Was für eine Überleitung. Pass mal auf. Würde man, wenn The Big Lebowski, wie ist es in Kalifornien?
Das ist völlig erlaubt. Also du kannst dir ab 18 kannst du Weed rauchen wie ein Bier trinken. Ja. Und es gibt Apps, Ease heißen in Kalifornien, ich weiß nicht, wie sie in New York heißen. Da kannst du dir Marihuana bestellen wie eine Pizza. Also es steht die Effekte, steht der Geschmack, und es wird dir heimgeliefert. Also es ist mittlerweile für die New Yorker anscheinend genauso wie ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein trinken. Ist halt einmal an dem, weniger an den Joints, sondern vielmehr, wie du siehst, auf der Anlage diese Vapes. Also jeder hat ja so ein Vape in der Hand und wie viel sind auf der Anlage? 70.000.
Ja, vielleicht nicht. Ich habe so, nicht ganz
so viel, aber so, ja. Mal so in dem Dreh, die Anlage ist jetzt nicht so groß und man sieht schon so jeden 5. bis 10. an diesen Vapes nuckeln und dann ist klar, irgendwann riecht's.
Aber wie würde man diesen Film 2023 drehen im Bundesstaat Kalifornien? Anders wahrscheinlich. Weil der White Russian, es gibt natürlich eine Szene bei Jackie Treehorn, wer sich erinnern kann, wo Drogen im Spiel sind. Aber würde denn der Dude tatsächlich den White Russian nur trinken zu Hause oder würde dazu wahrscheinlich auch ein bisschen Weed zu sich nehmen?
Macht er doch. Er liegt doch in seiner Badewanne.
Ah ja, stimmt.
Und den Jiffy und dann im Auto, wo er ja seinen Joint raucht, der ihm dann in Schritt fällt. Also
stimmt
der, Dude,
ja.
Der Dude is highly committed to Weed. Ja, also wenn man sich fragt, warum der Dude ist, wie der Dude ist, glaube ich schon auf seinen Weed-Konsum.
Wahnsinn, was für eine Rolle für Jeff Bridges. Nie eine, hat er nicht einen Oscar gewonnen? Ich glaube, er hat einen Oscar gewonnen. Und so. Für diesen einen Film, wo er einen Cowboy gespielt hat, den ich zwar gesehen habe, aber der mich nicht abgeholt hat. Okay, Schmiede hebt die Hand in die Höhe. Schmiede, es ist ja das Tennissegment, das wir hier bestreiten, irgendwie. Was ist das Thema, das große? Du hast darüber geschrieben, dass eine 19-Jährige mit diesem Druck erstmal umgehen muss. Ist das herausragende Thema? Sie spielt am Donnerstagabend, vielmehr in der Nacht, gegen Karolina Muchova, meine neue Lieblingsspielerin übrigens, was den Spielauftritt, Aufbau, der Construction of Points, wie Chris Evert gesagt hat, anbelangt. Ist das spannendste Thema für dich?
Es ist das konstruierteste Thema letztlich, weil die Amerikaner, ich weiß nicht genau, wie es bei anderen Grand Slams ist, aber es ist hier schon sehr viel amerikanisch und es ist sehr viel auf die Amerikaner ausgerichtet. Ja, jetzt Blake Shelton Mania und vorher war es natürlich immer Serena, ja, Serena, 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 und die Amerikaner suchen so verzweifelt nach dieser Figur, an der sie sich orientieren dürfen, sind natürlich eine wahnsinnige Tennis-Nation, also ich weiß gar nicht, wie viele Grand Slams von Amerikanern gewonnen wurden. Ich glaube, wenn ich sage, die Hälfte in der Geschichte
ist. Insgesamt kommen wir wahrscheinlich hin, auch in den letzten Jahren ist natürlich ausgedünnt.
Das ist das Problem. Also sie wollen dieses Turnier vermarkten und Gauff ist natürlich eine Person, die. Gibt es jemanden, der vermarktbarer ist als Gauff, weil sie eben einerseits authentisch daherkommt, andererseits trotzdem so abgeklärt. Also sie sagt jetzt auch keine dummen Teenager-Sachen mehr, spielt schönstes Tennis. Du hast sie auf dem Ash im Einzel, du hast sie auf dem Grandstand, wo du mit Grounds Admission kommst, im Doppel mit Pegula, wo die zwei Spaß machen, wo sie rumzocken. Also irgendwie
heute leider ausgeschieden.
Jetzt sind sie ausgeschieden, weil das wäre natürlich die wahnsinnige Geschichte. Stell dir mal vor, Gauff gewinnt am Samstag im Einzel und am Sonntag vor dem Männerfinale spielt sie das Doppelfinale. Das wäre ein super Sunday gewesen. Und man sieht es an allen Pappaufstellern, an allen, wo ist, also Gauff ist schon die ganz große Person und sie wird diesem Hype im Doppel eigentlich auch, ja, jetzt haben sie ja halt im Viertelfinale verloren, aber im Einzel wird sie dem gerecht und das ist schon erstaunlich. Also wenn man wenn man sich anschaut, wie so eine 19 Jahre alte Person damit umgeht, dass eigentlich alles außer der größtmögliche Triumph eine Enttäuschung wäre. Huiuiui, also ich habe mit 19 Abitur gemacht und konnte in der Nacht vor der ersten Abiturprüfung nicht schlafen. Die junge Frau spielt hier vor 23.000 Tennis und vor Millionen. Also damit musst du, glaube ich, schon erstmal. Wir haben heute Mental Health gehört mit Naomi Osaka und Michael Phelps, also zwei der...
Ich habe mir das zu spät erkannt, Michael Phelps. Ich denke mir, das Gesicht kenne ich von irgendwoher. Warum ist der so dünn? Das war Michael Phelps, ja.
Zwei der größten Sportler, die auch offen darüber reden. Also Phelps, wo er sagt, wie einsam der war. Und wo er sagt, immer wenn er einsam war, ist er halt in den Pool gesprungen, weil er gewusst hat, da kommt keiner hinterher. Irgendwie. Und man macht sich dann schon so Gedanken, wie locker der Shelton mit diesem Rummel gerade umgeht. Und man sagt, naja, aber mein lieber Freund, das geht gerade erst los bei dir. Also du bist jetzt im Rummel, warte mal, wenn Nike kommt und sagt, wir wollen dich für so und so viele Tage. Warte mal, wenn der nächste Sponsor kommt. Und dann bist du plötzlich nicht mehr nur Tennisspieler, sondern du bist ja verantwortlich, das sagte Osaka heute auch, du bist ja nicht nur für dich verantwortlich, sondern da stecken 50 Leute dahinter, zu denen du ja eigentlich einfach sagen kannst, Jungs, jetzt beende ich mal meine Karriere. Schön, dass ihr die letzten 10 Jahre in mich investiert habt, dass ihr dabei wart. Und dann seid ihr alle arbeitslos. Also es gibt eine Verantwortung, die über das Gewinnen von Tennisspielen rausgeht. Und da haben die beiden, Phelps und Osaka, schöne, nachdenkliche Sachen gesagt, die man jetzt, wenn man so den Shelton und Gauff so in zwei verschiedenen Stadien des Rummels sieht, sagt, oh, passt mal auf, aber ich hoffe, dass die natürlich, weil dieses Thema in den letzten Jahren so berühmt wurde, dass die natürlich auch Hilfe kriegen und dass Gauff natürlich mit Leuten reden kann und sich denen anvertrauen kann, wenn es ihr einfach auch mal zu viel wird.
Überragende Überleitung jetzt, weil wer hat gegen Corey Gauff in der ersten Runde verloren? Laura Siegemund. Wer hat noch eine Chance, diesen Doppeltitel zu gewinnen am Sonntag? Laura Siegemund. Und Laura hat heute, also am Mittwoch, ihr Doppelviertelfinale gewonnen mit Vera Zvonareva. Es gab wirklich ein längeres Pressegespräch, 17 Minuten, glaube ich, mit dem Kollegen Lütteke von der DPA und mir. Und ich habe die Laura Folgendes gefragt. Was erwarten Sie sich, ich habe Sie gesiezt, wie Sie es gehört, was erwarten Sie sich von, ganz generell gesprochen mal, von einer Nummer 1 der Welt? Und da hören wir jetzt, also ich glaube, das kann man jetzt reinschneiden, was die Laura gesagt hat.
Also meine Meinung ist, dass man schon auf einem gewissen Level dann eine Verantwortung hat, die übers Tennis hinausgeht. Das glaube ich schon. Also dass das einfach dann manche Leute zu wenig genutzt haben oder zu wenig gebracht haben, wenn du so willst, dass man da einfach eine Stellung nimmt, eine klare Stellung und natürlich letztendlich geht es um Sport und Sport ist auch nicht unbedingt oder muss kein Politikum sein oder man muss nicht jetzt durch jedes Match, man kriegt ja auch diese russische Thematik jetzt zum Beispiel, das kriegt man ja jeden Tag von die, wenn also auch ich mit einer Russin spiele, das ist ja ständig Thema, das nervt einen dann auch irgendwann oder das leiert sich halt irgendwann mit der Zeit auch aus. Aber einfach ganz allgemein gesprochen, ich spiele jetzt gar nicht auf ein bestimmtes Thema ab, mit dem Krieg oder mit irgendwas anderem. Ich glaube generell einfach, Leute dieses Kalibers, sag ich mal, die müssen schon auch was verkörpern über den Sport hinaus. Sei es jetzt mal politisch einfach eine klare Stellung nehmen oder aber auch einfach von der, wie soll ich sagen, von der Souveränität her, von dem Auftritt her, haben die halt nochmal, finde ich, eine ganz andere Verantwortung wie jetzt jemand wie ich, wenn ich jetzt nicht gerade auf Ash spiele. Klar, auf Ash auch, aber das sehen halt noch viel mehr Leute, noch viel mehr auch Kinder, junge Leute, die wirklich geprägt werden durch das, was du zeigst. Umso mehr ist natürlich da wichtig, einfach sich auch fair zu verhalten, irgendwie Verantwortung einfach auch in schwierigen Situationen zu übernehmen, auf dem Platz, neben Platz. Also das finde ich schon. Ja.
Okay, jetzt sagt Jürgen Schmieder auf der anderen Seite, dass ja eine der herausragenden Errungenschaften der Demokratie oder der Aspekt der Demokratie ist, dass es jedermanns oder jeder Frau's gutes Recht ist, einfach mal die Fresse zu halten. What now, Schmieder? Was erwartest du von der Nummer 1 der Tenniswelt? Weil Iga Świątek wird nicht mehr Nummer 1 sein, Sabalenka Ja, die sich sowieso, das ich würde nicht sagen, das Recht herausgenommen hat. Irgendwann ist auch mal vielleicht auch gut, immer zur gleichen Sache befragt zu werden. Aber dazu sagt sie nichts mehr.
Die Nummer eins bestimmt die Kultur der Sportart, finde ich. Und zwar, wenn Federer die Nummer eins ist, zu dem schaust du auf. Wenn der zweimal trainiert, trainierst du auch zweimal am Tag. Wenn der nach dem Training 10 Minuten stehen bleibt und Autogramme schreibt, wer bist du, Lümmel, der nicht Autogramme schreibt und weggeht? Wenn Federer bei der Pressekonferenz demonstrativ sein Handy ausmacht und weglegt, überlegt sich vielleicht ein anderer, ob er nicht bei den Fragen der Journalisten lieber aufs Handy schaut und SMS beantwortet. Also der Erste bestimmt, wie es in einer Sportart abläuft. Und ich erwarte von einem Weltranglisten-Ersten oder vom besten Fußballer der Welt, dass er sich zu seiner Sportart äußert, dass er sagt, das muss sich ändern, die Ansetzungen müssen sich ändern, es ist zu viel. Lasst uns mal darüber reden, lasst uns über Prämien reden, lasst uns über Inklusion reden, ba. Ja, unbedingt. Es ist in jeder Sportart ist so, du schaust zum Ersten und letztlich, der bestimmt ja auch, wie diese Sportart gesehen wird. Mike Tyson ist ein anderer Schwergewichtsweltmeister als Klitschko, ist ein anderer Schwergewichtsweltmeister als Tyson Fury. Ja, also, so, Punkt. Es gibt keine Verpflichtung für einen Sportler, diese Plattform zu nutzen, die ihm gegeben wird. Er kann es tun. Wenn LeBron James sagt, er will sich zu Rassismus äußern, möge er das tun. Wenn eine ukrainische Tennisspielerin sagt, ich mag dem Gegner im Krieg die Hand nicht reichen, ist das völlig okay. Wenn jemand sich wie Naomi Osaka sich einsetzen will für Mental Health, ist es okay. Es gibt aber keine Verpflichtung. Es gibt keine Erwartung. Von wie vielen Themen auf der Welt habe ich keine Ahnung. Wirklich null Ahnung. Null Ahnung. Und mich, wenn jemand fragt, Schmiedi, sag doch mal was dazu. Sag, ich weiß nichts dazu. Und meine Lieblingsantwort ist mittlerweile aber, ich weiß nicht genug, um mich zu äußern. Oder zu sagen, ich habe eine Meinung, die möchte ich aber nicht öffentlich äußern. Das sage ich zu meinen Freunden, was ich davon halte, aber ich sehe mich nicht als Vorbild in dieser Sache. Ja, wie Jürgen Klopp irgendwann mal gefragt wurde zu Covid, wo er gesagt hat, nee, ich gebe meine Redezeit ab an Ärzte, weil die wissen, wovon sie reden. Ich bin Fußballtrainer. So, und das ist meine Meinung zu Nummer eins. Es gibt eine Verpflichtung, dass er sie sich zu sportlichen Themen äußern, auch zu politischen, also sportpolitischen Themen, zu was in dieser Sportart passiert. Alles andere ist freiwillig. Und wenn jemand sich dazu, und man sollte auch Leute nicht verdammen, wenn sie sagen, das ist nicht mein Ding. Ja, Iga Świątek ist halt eine schüchterne, zurückgezogene Person. Und was soll Iga Świątek, die in Polen wohnt, sich zur Präsidentschaftswahl in den USA äußern? Ja, also A, hat sie keine Ahnung davon, sie hat keine Meinung dazu. Und die große Frage, ist sie wirklich jemand, der gehört werden sollte? Also ist ein Tennisprofi, dann, ja. Willst du wirklich die Meinung von einem Tennisprofi zu diesem Thema?
Ja? Wie unser Beispiel hier war, wollen wir wirklich die Meinung von Alexander Zverev zu Hubert Aiwanger? Und wir wollen sie nicht.
Nein, wir wollen es nicht. Ja?
Wir wollen Aiwanger nicht. Nein, ja, das auch.
Ja, aber Aiwanger war ja hier in New York, er wollte ja nur anfeuern. Ne?
Ja.
Nein, aber es ist klar, wenn ich finde, es braucht immer eine Kompetenz. Also wenn LeBron James aufgewachsen als armes Kind in dieser amerikanischen Gesellschaft aufgestiegen ist, dann hat er auch ein Gewicht, weil er weiß, wovon er spricht, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Probleme gibt, als schwarzes Kind in Amerika im Mittleren Westen aufzuwachsen. Wie es ist, wenn deine Mutter 3 Jobs arbeiten muss, wenn du nicht Schulgeld hast, ja, wenn du eigentlich no future hast. Dann sage ich, okay, der hat Ahnung davon. Wenn Naomi Osaka offen darüber spricht, über ihre psychologischen Probleme, oder Michael Phelps, sage ich, okay, die wissen, wovon sie reden, weil die waren schwer depressiv. Die waren, und denen will ich zuhören, weil ich sage, schau mal, vielleicht kann ich von dir was lernen. Wenn ich dann aber frage, Michael Phelps, hast du zum Ukraine-Krieg was zu sagen? Und der sagt, nein, möchte ich nicht. Also dann, warum sollte ich Michael Phelps verdammen und sagen, also da könnte er sich jetzt schon mal äußern. Nein, es gibt das wichtigste Recht in der Demokratie oder der freien Rede ist, die freie Rede nicht zu nutzen, sondern zu sagen, nein, ich schweige.
also Schweigen ist eines der schönsten Dinge, die es gibt auf der Welt. Sollten viel mehr Menschen öfter probieren.
Versuchen wir auch in der Big Show 627, eine schweigende Big Show 627. Okay, Schmiede, jetzt ganz schnell noch sportlich. Wir kennen alle vier Halbfinalisten. Nein, kennen wir noch gar nicht, weil Marketa Wondroschowa gerade gegen Madison Keys spielt. Wir wissen, Coco Gauff ist im Halbfinale gegen Carolina Muchova und Arina Sabalenka schaut aus, wie wir Franzosen sagen, like a world beater, muss man wirklich sagen. Also die fegt alle vom Platz. Unabhängig von dem, weil ich glaube nicht, dass entweder Wondroschowa noch Keys gewinnen. Wer gewinnt bei den Frauen?
Ich setz Gauff. Es ist wirklich, okay. weil es ist aber reine Gefühlssache, weil du sagst, Sabalenka spielt, wie du sagst, dominant. Einfach. She outlasts you. Es gibt so keinen deutschen Begriff für outlast. Die übersteht, die überdauert dich. Also irgendwie, mit Muchova bist du ein Fan, weil die so.
Weil sie spielt variantenreich, sie spielt schlau, der Wolle ist gut, das gefällt mir einfach, wie sie spielt.
Es ist ein schönes Tennisspiel und ist deswegen auch, weil sie so einzigartig ist im Frauentennis, schwer zu bespielen. Ja, weil wenn du immer nur dieses Geknalle sagst, okay, den kenne ich. Auf der anderen Seite, bei Gauff hast du halt, die wird so getragen von dieser Welle. Also und so wie sie damit umgeht, so fröhlich, so gelöst, wie sie wirkt, also man wartet ja so auf den Moment, wo du sagst, bist du eigentlich irgendwann mal tight in der ersten Runde gegen Sigemund, wo du sagst, oh, nimmt dich doch ein bisschen mit. Also und selbst in diesen Situationen bleibt sie total locker und sie hat halt BG in her box, der, soll man sagen, the coolest dude in Tennis, der, glaube ich, einfach weiß, was er im richtigen Moment sagen muss. Also wir sehen ja diese Aufnahmen, wenn die zum Coaching ist mittlerweile erlaubt und ich finde es hochinteressant. Schaut mal bei Zverev rein, wie wenig da die Box mit dem kommuniziert, ob es Absicht ist oder nicht, wie es manchmal emotional wird, wie die Spieler manchmal zurückschreien und sagen, shut the fuck up, ich will jetzt nichts hören. Bei Shelton, wo der Vater sagt, du musst öfter ans Netz, Shelton geht ans Netz und sagt danach, hey Dad, thank you, geiler Rat. Also ich finde, dadurch wird Tennis noch faszinierender, wenn du es siehst. Und ich finde diese Beziehung von Gilbert und Gauff sehr interessant, weil der so einfachste Botschaften und sie befolgt dann nicht immer, aber es funktioniert so. Und es ist interessant, wie Tennis manchmal so psychologisch funktioniert so einfach. Du denkst, das ist so ein kompliziertes Spiel, die müssen doch analysieren. Und dann sagt Brad Gilbert, oh, shoulders a little back and a little more aggressive. Und das war's jetzt. Also, das ist es. Aber es wirkt. Und damit der Erfolg, wie man so schön sagt, gibt ihm recht.
Djokovic oder das Feld? Das Feld ist sehr klein.
Da frage ich jetzt dich.
Ich glaube, dass Djokovic das Finale gegen Medvedev verliert. Wenn Medvedev ins Finale kommt, das ist der kleine Haken dran. Ich glaube nicht, dass Medvedev gegen Alcaraz gewinnen kann. Und das Finale gegen Alcaraz, glaube ich, wiederum, dass Djokovic gewinnt. Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert. Also wenn Medvedev es schaffen sollte, also entweder gegen Zverev oder gegen Alcaraz, aber ich glaube nicht, dass Zverev gewinnen kann. Also zur Zeit unserer Ausstrahlung werden wir schon wissen, weil der gegen Sinner schon so fertig war, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er wieder körperlich heute da ist. Okay, vielleicht belehrt uns eines Besseren.
Ja, aber stimmt. Also auf diesem Platz musst du sagen, Alcaraz ist besser als Medvedev. Medvedev ist besser als Djokovic. Djokovic ist aber besser als Alcaraz. Genau. So entsteht ein Dreieck, wo du, also hochinteressant von diesen drei Spielweisen.
Wir schauen uns das am Sonntag wahrscheinlich an. Das war's, die Big Show 626. Wie gesagt, 627 werden wir das Recht, unser Recht zu schweigen, in Anspruch nehmen. Oder vielleicht auch nicht.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!